Max, wir müssen saufen. Schön Wodka hier.
Ich habe tatsächlich Wodka geholt.
Ja.
Mal gucken, wie gut wir die Sendung jetzt durchhalten.
Das ist übrigens echter WMR-Wodka. Er wurde uns von einem Hörer bei dem letzten und einzigen Hörertreffen, das wir je hatten,
geschenkt. Erinnerst du dich noch, als ich vor ungefähr 20 Sekunden gesagt habe, wir dürfen nicht erwähnen, dass das der WMR-Wodka ist, weil wir nämlich den Namen vergessen haben von dem Hörer, von dem wir ihn geschenkt bekommen haben und das jetzt furchtbar peinlich
ist. Gut, dann werden wir die Sendung nochmal... Nein, das ist völlig okay, weil ich höre ja sowieso nicht zu, wenn ich besoffen bin. Hallo Miriam.
Hallo.
Miriam Seifert ist bei uns.
Ja. À la trinkt keinen Wodka.
Sie trinkt heute keinen Wodka.
Nujum. Nee.
Prost.
Können wir trotzdem anstoßen.
Wir müssen.
Du bist übrigens nicht unser erster antialkoholischer Gast.
Wir probieren uns gerade das Wahlergebnis schön zu saufen.
Max und ich. Nujum hat das ja nicht nötig.
Nee, ich mach das mit
wir wollten jetzt keine Witze machen, das sind ja auch Gefühle, die man... Nein, ich meine, wir leiden alle. Ich leide mit den Piraten, wirklich, das ist ganz, ganz klar.
Du, ich leide nicht nur mit den Piraten, ich leide auch mit den Grünen mit und eigentlich mit dem ganzen linken
Sogar
Lager.
Sogar ein bisschen mit der FDP, oder? Also mit Leuthäuser-Schnarrenberg.
Ja, okay. Mit der Leuthäuser-Schnarrenberger, da leide ich auch mit.
Also bei der FDP habe ich wirklich, es ist, als ich die Prognosen gehört habe, so, sie könnten unter 5% sein, habe ich gesagt, wenn die unter 5% sind, ich mache einen Tanz hier im Wohnzimmer. Und ich habe es gemacht.
Kennt ihr dieses extra 3-Video, wo die auf die Melodie von YMCA draufgesungen haben, Goodbye FDP?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Müssen wir gucken bei Extra 3. Okay.
Okay. Und ich habe in der Welt war dieser Artikel so, die Schleckerfrauen geben den FDP-Mitgliedern Tipps, wie sie jetzt in der Auffanggesellschaft und was sie jetzt machen können.
Fräulein Tessa hatte sehr, so gut, also direkt nach der Wahl getwittert, das tut mir wirklich ausrichtig leid für euch, liebe FDP-Mitarbeiter, aber so fühlen sich befristete Stellen.
Ja, ja. Es ist politisch bestimmt... Wobei, ich kann mir auch gut vorstellen, ach so, sorry, jetzt hätte ich dich was vergessen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie politisch mehr Schaden angerichtet haben, als sie geholfen haben. In netzpolitischen Sachen haben sie bestimmt mehr geholfen, als
das
geschadet.
Denke ich auch, ja.
Aber.
Also, das ist halt der Punkt. Ich glaube, ganz ehrlich, man kann gar nicht hoch genug einschätzen, was Leuthäuser-Schnarrenberg für die Politik gemacht hat. Ich glaube, sie war die einzige, aber auch wirklich der krasseste Felsen in dieser Brandung.
Ja,
die,
Felsen der Brandung ist richtig, ja.
Also wie unglaublich umgehend nach der Wahl sie die Netzsperren beerdigt hat, wie unglaublich umgehend sie jedem CDU-Politiker auf die Patschen gehauen hat, der mit irgendwie einer neuen Vorstoß wegen Vorratsdatenspeicherung kommt. Also ich glaube, wir hätten wirklich eine andere Republik ohne Leuthäuser-Schnarrenberg.
Auf Leuthäuser-Schnarrenberg,
genau, ja. Auf sie muss man jetzt trinken und so sehr man die FDP auch zu Recht verachten kann, dass sie wird fehlen.
Das stimmt. Aber Niebel ist weg.
Ja.
Niebel ist weg. Das ist so.
Teppich weggeflogen.
Das ist. Besterwelle ist eigentlich ist mir egal. Also es ist wirklich, der war ja so untergetaucht.
Der ist komplett weg, ne?
Der war schon so lange so weg.
Nichts mehr gehört.
Ja.
Schade, dass wir jetzt nicht gleich hier Friedrich mitgenommen haben. Dass wir, Friedrich, komm mit. Nee, er kriegt jetzt wahrscheinlich, wird das wahrscheinlich irgendwas. Aber das Innenministerium, das geht ja wahrscheinlich an die. Geht das dann an die SPD? Keine Ahnung.
Also wir wissen ja noch nicht mal, wer jetzt irgendwie regieren wird. Ich meine, das ist ja der Punkt. Also an dem Wahlabend meinte Aprika dann noch, ist das nicht krass, dass eigentlich man jetzt gerade hofft, dass die CDU die absolute Mehrheit hat, weil das immer noch von allen Optionen die wenigsten eklige ist? Mal ohne Scheiß, also wollen wir eine große Koalition, die eine Zweidrittelmehrheit hat, wo die Opposition nicht mal genug Stimmen zusammen hat, um einen Untersuchungsausschuss für irgendetwas einzuführen oder zu fordern. Also und dann auch noch irgendwie so eine Bundesratsdurchmarschiermehrheit sicher hat. I don't wanna know. Also da ist mir, glaube ich, so eine CDU-Regierung, Alleinregierung mit einer großen Opposition lieber.
Mhm. Was ja so ein bisschen meine Befürchtung ist, dass sich Merkel so die Grünen schnappt, die da
und
so gerade so ein bisschen führungslos und verängstigt rumlavieren und so noch bevor die sich wieder aufgerappelt haben, so neue Führung, die dann so die Koalitionsverhandlung führen muss und dann so zick, weg und das wäre so wirklich so.
Du meinst, dass sie die in die Tasche steckt und dann in der ganzen Legislatur zu Tode reitet?
Genau. So wie sie das halt auch mit der FDP und mit der SPD gemacht hat.
Also der Palmer hatte ja, glaube ich, einen Artikel in der Taz oder sowas dazu, wo er meinte, dass das jetzt eine Niederlage des linken Flügels der Grünen gewesen sei.
Habe ich gesehen.
Ja. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Also ich glaube ja nicht, dass die Grünen wirklich programmatisch gescheitert sind. Ich glaube, programmatisch war nicht das Problem. Es waren tatsächlich diese ekelhaften Kampagnen, die sie da im Wahlkampf begleiten. Also es ist meine Interpretation, aber ich habe jetzt auch nicht so viele wirklich advanced Analysen gelesen.
Also habe ich auch nicht, aber also ich weiß nicht, ob diese Kampagnen, die waren schon, also ich hier, Diana, meine Frau, die arbeitet bei der Bundestagsabgeordneten von den Grünen. Und zwar bei Tabea Rösner, die war die Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz und die war dann noch so am Donnerstag vor der Wahl, war sie noch in so einer Fernsehsendung da im SWR. Und da habe ich mir dann mal so die ersten paar Minuten von angeguckt. Und das war wirklich, also so als Einstiegsfrage. Ja, wie ist das denn mit den Pädophilen bei Ihnen in der Partei? So während wirklich die CDU-Kandidatin so wirklich weggeflauscht worden ist. Und es ist wirklich so direkt so, aber ich weiß nicht, also ich glaube, die Leute, also was ja dann auch regelmäßig mal so aus AfD-Richtung kommt, ja, die Kinderficker, ich glaube, die haben noch nie Grün gewählt. Hm. Und aber.
Du meinst, die Kampagne hat nicht die Grünen-Wähler verschreckt?
Ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil wenn man sich wirklich mal notdürftig nur mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dann ist es ja. Wobei man sollte die Grünen-Wähler vielleicht auch nicht überschätzen.
Ja,
das
voll reingetritscht ist es ja die Partei mit diesem Poster, mit dem Typen, der so ein Kind auf dem Arm, das Kind guckt sich verschreckt und er hält seine Hand so schützend in die Kamera und guckt böse und sagt: Finger weg von unseren Kindern, Grüne.
Genau. Und dann steht auch noch irgendwie: Kinder sind kein Touchscreen.
Genau.
Steht da nicht drunter.
Kinder sind kein Touchscreen. Und dieses Kind hält er so auf dem Arm, das muss man auch noch dazu sagen, das guckt nicht nur verängstigt, weil es so Angst vor den Grünen hat, sondern weil er dieses Kind so halb unterm Arm hängen hat und er offensichtlich nicht noch nie vorher in seinem Leben ein Kind auf dem Arm gehalten hat. Ja, also das ist.
Ja, ich meine, die Grünen haben sich das natürlich selber eingebrockt. Sie haben halt diesen Franz Walter vom Göttinger Institut für Demokratieforschung beauftragt, diese Studie zu machen. Franz Walter ist ja Politologe und ist ein politologisches Institut, aber im Endeffekt war der Auftrag ja ein historisches, also so eine historische Forschungsarbeit. Und man hatte das Gefühl, dass der Franz Walter, dass er dazu genutzt hat, da irgendwie möglichst sensationsgeile Sachen rauszukramen.
Eventuell wäre es schlau gewesen, so eine Studie am Anfang der Legislaturperiode in Auftrag zu geben und nicht zu so einem Zeitpunkt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange der darin gearbeitet hat. Vielleicht hat er es ja auch ein bisschen länger liegen lassen, kann auch durchaus sein.
Ich glaube nicht.
Dass da dieses eine Ding da, also ich meine, das ist ja wirklich, also Trittin hat zu verantworten, presserechtlich einen von irgendeinem Lokal Grünen Anfang der 80er, wo Sex mit Kindern und so nicht total scheiße gefunden wird, oder ich weiß nicht, wie sie es gesagt haben, aber und ihm daraus jetzt so 30, also und dass das dann zufälligerweise eine Woche vor der Wahl genau kommt, das ist fällt mir sehr schwer daran
an. War ja immer wieder irgendwie
an einen Zufall
zu glauben. Einvernehmlichen Sex zwischen erwachsenen Kindern zu legalisieren. Das war ja die Forderung von der pädophilen Bewegung, die dort sich bei den Grünen mischte am Anfang der 80er.
Genau.
Und die haben natürlich auch durchaus definitiv diese ganze Welle der sexuellen Befreiung, in der natürlich ganz viele Dinge verhandelt wurden, wie beispielsweise weibliche Sexualität, die tabuisiert war, oder eben Homosexualität, dazu genutzt, halt zu sagen, ja, unsere Sexualität ist auch tabuisiert und müssen wir einen großen Abwasch jetzt hier mal alle sexuellen Rechte jetzt befreien. Und
wobei ja immer gerne der Eindruck erweckt wird, als ob das sozusagen, das war damals so die grüne Parteimeinung.
Ja, das ist ja Konsens gewesen.
Das
genau.
War ja
das
nie der Fall.
Das waren halt irgendwelche, eine kleine Splittergruppe, die auch in der Partei war und die Gelegenheit nutzen wollte, um ihre Interessen auch durchzusetzen. Aber die hat ja auch nicht überlebt.
Und also weil die Grünen damals auch sehr diskussionsfreudig waren und offensichtlich über sowas auch gerne diskutiert haben.
Das
über diese Themen.
Problem, das wir auch haben, wollte ich gerade sagen. Alle wirklichen Spinner tauchen auf und sagen, hier, wollen wir da nicht auch nochmal drüber diskutieren?
Jetzt mal hier wirklich mal ein bisschen leiser. Ja, okay, nee, kannst du gerne laut reden.
Aber wenn man wirklich, es gab ja dann, ich habe es auf Twitter gesehen, so ein bisschen die Gegenbewegung von allen möglichen Leuten, die dann die Grünen in Schutz genommen haben. So nach dem Motto, wenn man jetzt bei jedem Politiker und jeder Politikerin mal rauskramen würde, wer wann schon was Dummes zum Thema Sexualität gesagt hat. Da gab es dann diese Bewegung, wo dann zitiert wurde, irgendwelche CDU-Politiker, die in den 90ern sich dann dagegen ausgesprochen haben, dass Vergewaltigung in der Ehe ein Straftatbestand sein soll.
Naja,
dann dachte ich, das hätte man denen jetzt auch nochmal aufs Brot schmieren können, das interessiert nur halt keinen.
Ja, das ist gar keine Frage. Also, ja,
da hätte man im Prinzip genau so eine Kampagne auch draus machen können.
Natürlich.
Wenn man gewollt hätte.
Die hätte nie so verfangen. Also man muss, glaube ich, schon festhalten, dass dort auch ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel von einer sehr, sehr radikalen Art und Weise stattgefunden hat. Das hatte, ich weiß nicht, mit der Lübberding hat das auch nochmal irgendwie schön verblockt, dass eigentlich das ja aus einer Zeit war, wo grundsätzlich überhaupt nicht über Missbrauch geredet wurde. Natürlich fand damals schon Missbrauch statt, auch schon in den Kirchen und auch schon an verschiedenen anderen Institutionen, aber es wurde damals auch nicht verfolgt. Also es gab auch ganz viele Beispiele jetzt außerhalb der linken Szene und der Grünen und der alternativen Szene, dass halt irgendwelche Missbrauchsfälle wirklich bekannt geworden sind und nicht verfolgt worden sind. Das war einfach auch Usus. Sexuellen Missbrauch von Kindern gab es damals nicht, weil es ihn einfach nicht gab. Und in diesem Nichts, in dieser Leere heraus, ja, konnte man dann tatsächlich auch mehr oder weniger skandalfrei, und das war damals auch kaum skandalisiert, wenn dann die manche Grünen dann sich hingestellt haben und gesagt haben, so, ja, hier, Sex mit Kindern muss okay sein. Ja, ich meine, Cohen Bendit hat dieses Buch geschrieben, wo er halt unter anderem dort irgendwelche Erfahrungen mit sexuellen Erfahrungen mit Kindern schildert. Das waren zwar alles, das war zwar irgendwo auf so eine Art provokant, aber mehr so eine Provokation wie, keine Ahnung, schafft das Urheberrecht ab, ja? So auf der Ebene.
Wer wäre denn so dämlich, mit sowas rumzuprovozieren?
Ich weiß es auch nicht, aber das war eine Provokation eher auf so einer Ebene.
Also es war nicht sozusagen, du warst automatisch.
Es gab auch keine Konservativen, die dann abgeraged hätten oder sowas. Es war einfach irgendwie so, ja, diese grünen Spinner immer mit ihrer Emanzipation und dem Kinderficken und so. Ja, also das war wirklich so in einem Abwasch wurde es auch von der Gesellschaft aufgenommen. Und wenn wir jetzt anschauen, wie wir heutzutage ich finde jetzt teilweise ist auch schon wieder übergeigt, halt eine durchaus krasse pädophilen Feindlichkeit. Also jetzt mal abgegrenzt, ich will jetzt nicht, Pädophile sind jetzt nicht Leute, die mit Kindern schlafen, sondern Leute, die eine Neigung haben, eine gewisse Neigung, die man auch psychologisch und ärztlich feststellen kann. Ja, also und wie man diese Neigung jetzt erklären mag, hin oder her, aber es gibt diese Menschen mit diesen Neigungen.
Ja, also es gibt Leute, die
leiden auch darunter.
Die haben das und
genau.
Und da heißt aber nicht, dass sie zwangsläufig deswegen Kinder vergewaltigen.
Das heißt nicht,
dass sie sich an Kinder ranschanzen.
Genau. Ich finde das lustig. Also Plom beispielsweise, für ihn ist das ja immer irgendwie so ein sozialer Test, den er bei Leuten macht, die er kennenlernt, dass er sie erstmal fragt. Wie stehst du eigentlich zur Pädophilie?
Das ist der Grund, warum Plom so wenig Freunde hat. Ja, aber das ist, also ich finde auch nicht nur, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie groß das Problem der Pädophilie tatsächlich verbreitet ist, wie viel das ist, aber ich finde so dieses, wie schnell man, also erstens merkt man es an sich selber, wenn man irgendwo sieht, wie ein, also wenn ein, auf der Hochzeit, auf meiner Hochzeit habe ich Fotos gesehen von meiner Frau, wie sie mit ihrem Vater in einer Badewanne sitzt, beide selbstverständlich nackt. Das ist in den 70ern ist das überhaupt gar kein Problem gewesen. Heute sitzt man davor und denkt sich, Und das ist, obwohl es wirklich nicht das geringste Anstößige dabei ist. Und
nackte Kinder waren völlig normal irgendwo abzubilden. Also das war ja auch, es gab halt, es waren unsexualisiert, ja.
Und heute ist es so, also ich habe neulich die Geschichte von einem Freund gehört, der ist irgendwie auf der Schönhauser Allee lang gegangen und plötzlich kam ein Kind raus aus dem Laden, kam rausgerannt und rannte so schnell auf die Straße zu und dann hat halt dieser Freund so zu dem Kind, hat auf dieses Kind nicht angefasst, gar nichts, nicht so und dann irgendwann später kam der Vater und von diesem Kind und nahm das so weg, so nach dem Motto, was wollen Sie von meinem Kind? Und also das ist natürlich eine extreme Situation. Also
sie ein Grüner.
Ja, so in etwa. Also es ist und das ist halt so dieses, wo es dann auch gerade in eine Richtung geht, wo einfach, wo es glaube ich, also es ist ja so, ich glaube der Umgang mit Kindern ist sowieso nicht leicht in der Öffentlichkeit. Also ich habe das, ein anderes Beispiel, eine Freundin, die war als Kind, also die ist heute eine sehr anständige junge Frau, aber die hat, als Kind war die wohl ein Schreikind. Das war wohl so, dass die war im Wesentlichen ganz normal, aber hin und wieder hat sie mal plötzlich ihren Rappel gekriegt und hat sich auf den Boden geschmissen und hat geschrien. Das ging so ungefähr 5 Minuten lang und dann war alles vorbei. Und die Mutter wusste natürlich, ja genau, jetzt sind wieder die 5 Minuten, abwarten, muss ich machen lassen. So, wie viele Leute stehen daneben, wie die mit ihrem Kind umgeht, die müsste eigentlich sofort ins Heim. Das arme Kind liegt hier rum und brüllt. Und die Mutter macht nichts. Und das so aus der Perspektive auch, also so dieses, wie viele Leute bilden sich ein Urteil über das, was da gerade abläuft, obwohl sie keine Ahnung haben. Und das auch in Bezug nochmal auf irgendwie Männer, die vielleicht jetzt nicht die Väter sind, die aber trotzdem irgendwie eine Beziehung zu diesem Kind haben. Wie viel Liebe oder Beziehung ist da erlaubt, ohne dass es jetzt gleich...
Da gibt es auch so absurde Geschichten mit irgendwelchen Leuten, die halt einfach zufällig durch die Sitzauswahl, so ein Typ, der dann halt einfach neben einem Kind gesetzt wird und dann wird er dann auf einmal einfach umgesetzt, weil das geht ja nicht, dass halt irgendwie so ein alleinreisender Mann neben einem alleinreisenden Kind, da könnte ja was passieren, oh Gott, dann setzt man da lieber eine Frau hin oder sowas. Ja? Mhm. Also solche Entscheidungen gibt es, wo man dann wirklich auch denkt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Panik oder so. Also es ist halt, wir sind da
auf jeden Fall extrem
sensibilisiert dafür. Es geht, ja, extrem sensibilisiert und man könnte auch vielleicht argumentieren, übersensibilisiert.
Ja.
Okay. Und? Aber sag mal, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du denkst, dass diese Pädophilie-Kampagne oder so nicht der Grund dafür ist, dass die Grünen so verhältnismäßig schlecht abgeschnitten haben, weil das nicht die grünen Wähler und Wählerinnen verschreckt hat.
Ja, aber das glaube ich.
Was hast du vorhin gesagt? Jetzt, ja. Was denkst du denn, was jetzt der echte Grund ist?
Was der echte Grund war? Na, ich glaube, es war erstens eine relativ stark polarisierte Wahl auf sozusagen Merkel ablösen. Oder also das, so ging es mir. Ich bin in die Wahlkabine reingegangen und das Einzige, was wirklich sich in meinem Kopf abgespielt war, ich will diese Regierung loswerden, weil es ist wirklich...
diese scheiß Arschregierung, erzähl ich irgendwas.
Und egal,
da wart ihr aber nicht viele.
Stimmt. Ja. Du gehörst zu dieser kleinen Minderheit.
Ich gehöre zu dieser kleinen, ja, ja.
Das ist, also ich würde in diesem Fall jetzt nicht so viel von dir auf die Gesellschaft schließen. Ja,
das würde ich ganz im Allgemeinen nicht tun, aber... das ist, ja, und ich glaube, es war sehr stark auf sozusagen auf die zugeschnitten. Ich glaube auch, dass es gibt im Augenblick, also so die Grünen sozusagen, diese Umweltthemen, die sie hatten, die haben sie erstens selber vernachlässigt. Mhm. Zum Zweiten hat ja nun selbst die CDU mittlerweile gezwungenermaßen die Energiewende ausgerufen und offensichtlich haben die Grünen darauf, also haben sie ja keine vernünftige Antwort gefunden bis heute, zu sagen, nee, das ist aber nicht das, was wir wollen, weil das wir wollen eigentlich das. Also genug. Natürlich sagen sie das alles so ein bisschen, aber es kommt nicht richtig durch. Und dann, was ich, das hat...
Sie haben noch gar nicht getwittert, dass das losgeht.
Naja. Dann ist es auch noch nicht losgegangen. Und ja, dann halt dieses, ich habe von irgendwo, Joschka Fischer hat sich wohl zu den Grünen mal wieder geäußert und meinte, so dieses Europapolitik so widerstandslos komplett die einzige Interpretationsmöglichkeit Merkel zu überlassen. Mhm. Und das stimmt tatsächlich auch. Also es gibt keinen Europa-Entwurf und das halte ich im Augenblick für ein sehr wichtiges Thema, weil diese ganze, wir mögen Netzpolitik für wahnsinnig wichtig halten, aber so dieses, wie rettet man, soll man Griechenland retten? Wie rettet man Griechenland? Wie rettet man Spanien? Und so weiter und so fort, dass das alles wichtige Themen sind. Und da ist im Augenblick, muss man ja einfach mal sagen, die CDU und Merkel sind die Handelnden und der Rest sitzt daneben und sagt im Wesentlichen gar nicht viel dazu. Mhm. Und ja, also es ist, ich würde sagen, das haben sie sich schon doch zu einem ganz beachtlichen Teil selber zuzuschreiben. Mhm. Ist vielleicht, also
ja,
mal gucken.
Ja,
ich fand den Wahlkampf von den Grünen auch verhältnismäßig unspritzig, muss ich sagen. Also ja. Ich war ja früher zum Beispiel selber Grünenwählerin und meine Sympathien sind jetzt auch noch nicht komplett verflogen. Also ich bin ja nun bei den Piraten sehr aktiv.
Ja.
Aber zum Beispiel jetzt ganz kurz vor der Wahl, als irgendwie klar war, okay, wir schneiden als Piraten sowieso miserabel ab, habe ich gedacht, so, dann sollen wenigstens die Grünen ein bisschen besser abschneiden. Das heißt, für die tut es mir jetzt auch leid. Aber gerade hier das Spitzenpersonal, immer wenn ich habe keinen Fernseher, aber immer wenn ich zufällig bei irgendwem eine Talkshow gesehen habe oder so und da saß zum Beispiel die Katrin Göring-Eckardt oder so drin, dachte ich jedes Mal wieder so, boah, ist die farblos. Also es ist so, für mich repräsentiert sie so diesen Ruck in Richtung noch konservativere bürgerliche Mitte bei den Grünen.
Ja, das ist,
und wie gesagt, ich habe früher die Grünen gewählt und wenn ich jetzt diese ganze persönliche Entwicklung von mir mit den Piraten einfach mal außen vor lassen würde und sagen würde, okay, das wäre jetzt alles nicht passiert, hätte ich mir jetzt trotzdem überlegt, ob ich die Grünen wähle. Hätte ich gesagt, naja, also irgendwie so richtig meinen Geschmack trefft ihr aber nicht mehr. Und ihr also, seid auch nicht mehr meine Clique, so nach dem Motto.
Wie gesagt, so Kräfte unterwegs bei den Grünen mittlerweile, die einem echt unsympathisch sind. Auch beispielsweise der Kretschmer, mit dem kann ich echt überhaupt nichts anfangen. Mhm. Oder halt der Palmer. Oder ich kann halt mit, also die Göring Eckert, die war halt auch eine ganz große Agenda-Verfechterin und echt ziemlich, die ist ziemlich neoliberal, auch in vielerlei Hinsicht. Dann gibt es, da gibt es schon eine ganze Menge wirklich Kräfte, die man, die zu rechts für die SPD wären, sag ich mal.
Also ich habe mit fliegenden Fahnen bin ich jetzt definitiv nicht zu den Grünen gerannt. Also es war so ein bisschen, was für mich die Optionen waren immer Piraten, Linke und Grüne. Von den Piraten habe ich mich schon eigentlich relativ früh verabschiedet. Was dann für mich so der ausschlaggebende Punkt war ganz ehrlich, nach der Bayernwahl, so diese Tweets, die da so rumgingen, von wegen so die Bayern sind ja und die auch aus dem Parteivorstand.
Die waren von mir, sorry.
Nein, die kamen auch aus dem Parteivorstand. Und von dir ist das okay. Aber wenn sich ein Politiker, der zur Wahl stellt, hinstellt und sagt, nee, die Bayern, die sind ja eigentlich nur zu doof für Demokratie. Und das nach diesem Wahlkampf, den man nun wirklich sagen muss, einfach verledert hat. Also das ist ja.
Hast du den Wahlkampf in Bayern mitgekriegt?
Ich habe den Wahlkampf nicht in Bayern mitbekommen, aber ich habe den Wahlkampf hier mit. Also ich habe ihn hier nicht mitbekommen. Und ich weiß, du hast mir gesagt, dass die Piraten sich sehr viel Mühe gegeben haben und alles Mögliche gemacht haben. Aber ich bin jetzt wirklich, ich bin ja kein Offliner oder sowas. Ich bin nicht ganz so aktiv auf Twitter wie du, weil ich noch nebenbei einen Job habe und darum nicht den ganzen Tag ganz so viel twittern kann. Und ich habe von Piratenwahlkampf.
Also auf Twitter war der Wahlkampf voll da.
Ich habe vom Piratenwahlkampf wirklich nichts mitbekommen. Und das, obwohl ich einige Piraten in meiner Timeline habe.
In der Timeline.
Und das ist wirklich, also
gut,
ich
komme zum Thema Piraten. Ich habe die Piraten gewählt, erst und zweitstimme. Ich wollte die Piraten, ich hänge an diesem Projekt, ich liebe dieses Projekt. Also ich bin dann doch irgendwie sowas wie ein Stammwähler, glaube ich, und in dieser kurzen Zeit geworden. Und jetzt müssen wir doch mal über dich fragen, was glaubst du denn?
Was hast du denn gewählt? Hat?
Ich habe auch die Piraten.
Du hast auch die Piraten.
Ich das jetzt nicht sagen würde.
Wir sollten vielleicht nochmal, warum das überhaupt so lustig ist.
Miriam Seifert ist ja neben ihrer, was immer du auch sonst machst, können wir gleich drüber reden, bist du ja bei den Piraten auf der Landesliste auf zweiter Stelle gewesen. Das heißt, also mit anderen Worten, wenn die 5% drin gewesen wären für die Piraten, dann säst du jetzt im Bundestag.
Das stimmt.
Nee, jetzt noch nicht.
Nee, also.
Ich hätte aber schon mal reingedurft, um mich schon mal umzugucken.
Genau. Kriegen wir auch so hin.
Das ist ganz schon ganz traurig und enttäuschend.
Du hättest dir schon ein FDP-Büro aussuchen können.
Ja, das ist ein schönes mit Blick nach draußen. Genau.
Ein Pirat hat ja auch schon mal bei Tabea Praktikum gemacht für einen Tag.
Für einen Tag?
Ja, für einen Tag hat er gefragt, ob er mal so einen Tag, ich sag jetzt den Namen nicht, mittlerweile ist auch kein Pirat mehr.
Okay.
Aber der hat damals überlegt, ob er sich auf den Posten, ob er sich bewerben möchte, quasi um ein Bundestagsmandat, und hat mal nett nachgefragt, ob er denn nicht eventuell mal so für einen Tag reinschnuppern könnte und war dann für einen Tag Piratenpraktikant bei den Grünen quasi.
Sehr cool.
Also insofern, da kann man bestimmt mit Leuten reden, dass das.
Also du kommst vielleicht doch noch in den Bundestag.
Ja, jetzt wo alles nichts geworden ist.
Am Bundestagsabgeordneten.
Du bist halt dann vom Saalschutz rausgeschmissen,
aber. Ein Praktikum.
Genau, wenn jemand ein Praktikum im Bundestag für mich übrig hat, so als Trostpreis oder so.
Ich glaube auch von der CDU, da vergessen bestimmt einige zu kommen und sind dann gar nicht da.
Ich habe ein Praktikum gemacht.
Oh Gott.
Genau, ich werde schon Praktikum bei der CDU.
Oh Gott. Oh, Bushido.
Mit Bushido zusammen.
Mit Bushido zusammen, ja. Mal gucken, wer von uns beiden Praktikant des Monats wird. Ja. Ich fand es ganz schön deprimierend, irgendwie jetzt gestern und heute, wo ich auf Twitter gelesen habe von den ganzen Leuten, die sowieso schon MdBs waren oder so, die jetzt wieder in den Bundestag einziehen und so, oh, und jetzt fahre ich da hin und jetzt wieder in meinem Büro und erstes Treffen mit den anderen Gewählten auf der Liste und so. Und da sind auch echt eine ganze Menge Leute dabei, die ich ziemlich obstig finde. Und dann denke ich so, boah, und die dürfen jetzt in den Bundestag. Hm. Die dürfen jetzt wieder 4 Jahre lang Mist machen und auf der hinteren Bank irgendwie ihren Stuhl platt drücken. Und ich nicht. Unfair.
Das hatte ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen, was bei den Piraten, wie ich finde, relativ deutlich fehlt, ist so eine Ebene, die einfach so wenig basisdemokratisch, wie es ist, aber die so Zeit hat, Vorschläge zu entwickeln und dann auch eine gewisse Autorität, um die sozusagen an die Medien zu verbreiten und sowas. Und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung gewesen, wenn da jetzt...
Wie viele
Leute wären reingekommen von euch?
Naja, das hängt so ein bisschen davon ab. Wir haben ja mal gerechnet, also
hätten... Also bei 5% wären es...
Guck mal, es ist ja so, hätten wir die 5% im Bundesgebiet geschafft, insgesamt, so dass wir in den Bundestag reingekommen wären, kann man davon rechnen, dass es in Berlin, das ist das Ergebnis immer besser. Es liegt immer über dem Bundesdurchschnitt, egal bei welcher Wahl, egal bei welcher Umfrage. Das heißt, wären es bundesweit 5 gewesen, wären es in Berlin, keine Ahnung, 6 gewesen, 6,5, keine Ahnung.
Doch so viel.
8, weiß man nicht.
3 wären
ja, wir reden jetzt von dem hypothetischen Fall, dass wir es bundesweit über die 5 geschafft hätten und dann wäre es in Berlin auch über 5 gelegen.
Deutlich.
Und ich hätte irgendwie 5,6 oder 5,7 gebraucht in Berlin. Okay. Und die nächste Kandidatin auf Platz 3, bei der wären es dann, glaube ich, schon 7 oder 8% gewesen, die sie gebraucht hätte. Also es wären
die ersten 12, 13 Leute von den Piraten wären reingekommen, wenn die 5% gestanden hätten.
Nee, bundesweit wären ungefähr 30 reingekommen.
30 sogar,
ja,
guck
mal, weil in Berlin wären es dann die ersten 2 gewesen.
Ach so,
aber in NRW
ja von der Größe
oder Bayern
der
oder so, da kommen bei 5% dann schon 10, 12, 15 Leute rein.
Okay.
So, und dann insgesamt wäre dann die Fraktion ungefähr 30 Leute groß gewesen, bei knapp über 5.
Und 30 Leute, die Vollzeit Zeit haben mit Mitarbeitern, das ist ja auch immer nicht zu verachten, um sich um sowas zu kümmern und dann auch Themen anzugehen. Also ich meine, es ist, glaube ich, unglaublich viel Zeit, die dann in irgendwelchen Gremien drauf geht und sowas, aber das hätte, glaube ich, schon die Basis gegeben, um dann in 4 Jahren auch oder auch bei den nächsten Landtagswahlen besser dazustehen und ein bisschen koordinierter dazustehen. Das sage ich so. Aber wir wollten, genau, du bist mir gerade ins Wort gefallen, weil wir wollten ja eigentlich über Miren reden.
Ja, nee, du wolltest, ich wollte dich fragen, dich bitten, einfach mal diese Wahlniederlage zu analysieren aus deiner Perspektive.
Oh, das ist schwierig. Also, du meinst jetzt, was ich denke, warum die Piraten so wahnsinnig schlecht abgeschnitten
Genau.
Okay, also es gibt natürlich ganz viele
Wir Gründe. Werden dir nachher sowieso erzählen, warum ihr schlecht abgeschnitten habt.
Das ist gut,
ne?
Also du hast schon eine Liste da irgendwie.
Genau.
Ja,
nee.
Und dann guckst du, wie viele Treffer ich hatte. Und sagst du, check, genau. Ja, den hatte ich auch.
Wir machen das jetzt, gut, das Piraten sind Versager, Bingo.
Genau, du bist dann Bingo,
sind
wenn ich alles gedacht habe.
Sind Piraten nicht reingekommen, weil sie A.
Ja, also es gab ja schon total viele Blogposts jetzt, wie erwartet, irgend so in den letzten Tagen, wo jeder nochmal ganz klug schreibt, was er oder sie denkt.
Ich habe wenig gelesen, ganz ehrlich. Also,
ja, ich habe auch noch
ich bin nicht so tief in euren Strukturen drin, dass ich... Achso, du hast auch nichts
gesehen. Ja, ich habe mich bei einigen habe ich mich geärgert und dann, keine Ahnung, hatte ich auch nicht mehr so richtig viel Lust. Also jedenfalls, es gab viele Blogposts, die das erklärt haben und viele Erklärungsansätze ähneln sich auch. Manche sind auch ganz unterschiedlich. Eine Sache, die ganz klar ist, es heißt ja immer, wieso habt ihr eigentlich den NSA-Skandal nicht mehr ausgeschlachtet?
Ja, bitte.
Was soll ich dir jetzt sagen?
Ja.
Ja, das ist... Das ist schwierig. Da kommen ja immer bei solchen Sachen ganz viele verschiedene Komponenten zusammen. Ich habe irgendwie gestern einen ziemlich coolen Artikel gelesen, ich glaube in der Süddeutschen, verliebt in die Macht. Fehler, die die Medien gemacht haben in diesem Wahlkampf. Also eine selbstkritische Betrachtung, was hätten wir, die Pressevertreter, besser machen können im Wahlkampf. Und da war zum Beispiel auch ein Absatz, der sagt, naja, wir werfen den Piraten mal vor, dass sie nichts zu sagen haben. Warum werden die dann eigentlich nicht in die Talkshows eingeladen? Wenn sozusagen die Politiker, die man einlädt, immer nur sagen, die Debatte ist beendet oder es gibt nichts zu sagen oder die keine Ahnung haben. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Talkshow macht, explizit nur zum Thema NSA oder so, hätte man ja jetzt auch mal jemanden einladen können von den Piraten, der dann die...
War nicht Anke und Daniel?
Das stimmt, Anke
waren
und Daniel.
Die überall am Start und auch die Katharina Nukum da, die war doch auch überall.
Ja, naja, überall würde ich jetzt nicht sagen. Also die sind wohl mal irgendwo aufgetreten. Die waren dann mal bei Lanz oder bei Ilna oder so. Aber das ist nicht das, was die Menschen in der Breite erreicht.
Sondern?
Ja, keine Ahnung, wenn
also
noch
wenn
häufiger...
Lanz und Ilna das nicht tun, wer erreicht sie denn in der Breite? Also.
Das ist eine gute Frage, aber ich meine, das sind dann halt 2 oder 3 Abende über Monate hinweg, wo mal jemand von Piraten da was sagt. Was meinst du, wie häufig ich die Frage gefragt wurde, wieso höre ich eigentlich nichts zu euch zum Thema NSA? Da habe ich halt manchmal zurückgesagt, so ja, vielleicht hörst du auch nicht so richtig hin, weil wir schon Sachen entwickeln und wir irgendwie uns echt, in meiner Perspektive ist so, dass wir uns echt abgestrampelt haben so. Und Ideen entwickelt haben oder gesagt haben, hier, man könnte dies machen, man könnte das machen. Hier, Katharina Nukun zum Beispiel hat ja diese Petition auch eingereicht, diese Klage, um Großbritannien zu verklagen, wegen Tempora, weil Großbritannien...
Ja, also es wurden viele Klagen eingereicht.
Genau. Und viel so, man könnte dies machen, man könnte das machen.
Hat nicht der Kompa auch irgendwie irgendeine Abmahnung an irgendwie die NSA geschickt,
ja,
wegen
ja,
Urheberrechtsverletzung? Oh Gott. Also ich fand diese Aktion fand ich immer eher peinlich, aber gut, ja.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also Ich würde schon sagen, dass wir da noch mehr hätten reinhauen können. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass an vielen Stellen die Strukturen fehlen, mhm, oder die Leute fehlen, die das Zeit haben, um sowas zu machen. Wenn man dann irgendwie abends am Ende nach einem langen Tag sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwo ein Pad nochmal schnell 3 Forderungen reinschreiben, was wir wollen.
Ja, vor allem muss man dann auch noch, also das halte ich tatsächlich für das Größere bei der AfD. Also wir waren hier bei Heise, die hatten irgendwie von allen wesentlichen Parteien und haben da auch die AfD und auch die Piraten mit reingenommen, sozusagen der netzpolitische Standpunkt. Und bei der AfD war das irgendwie 5 Punkte, die übrigens, muss man einfach mal sagen, gar nicht so schlecht waren. Also das war, aber das waren halt 5 kurze, knackige Punkte. Und das ist sowas, was, also ich vermute mal, dass es bei den Piraten schon 48 geile Grundsatzpapiere gibt, warum die, wie man jetzt was machen könnte. Aber so dieses mal auf einen Satz runtergebrochen, das habe ich zumindest doch sehr vermisst. Und ich glaube, das ist auch sowas, was...
ich glaube, grundsätzlich fehlte das Runtergebrochene, auch das personell Runtergebrochene. Also thematisch und aber auch von der Zielgruppe. Ich meine, allein diese Plakatkampagne, die ich persönlich eigentlich ganz sympathisch fand, halt irgendwie an jeder Ecke halt ein neues Gesicht zu sehen irgendwie. Und dann so die Piratenpartei stellt sich vor in ihrer ganzen Breite und so weiter. Aber ich glaube, dass die meisten Leute da draußen, die brauchen irgendwie ein Gesicht für eine Identifikation. Die brauchen den Joschka Fischer, der Grünen, die brauchen irgendwie den Steinbrück für die SPD, die Merkel für die CDU.
Nur die CDU hat keine.
und die Piraten, also so ich glaube, da werden mir jetzt alle Piraten mehr oder weniger ins Gesicht springen, aber ich glaube, wenn man den Wahlkampf folgendermaßen aufgebaut hätte, ja, zuerst kommt der Lauer und haut auf der Regierung ein, wie nichts Gutes, ja, dann kommt irgendwie der Spitzenkandidat der jeweiligen Landesliste oder was weiß ich und hält eine Rede und dann kommt die Aphelia und trällert was von irgendwie der Vision der Zukunft der Menschheit, ja, also wenn man so, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist das, was die Leute wollen. Ja, dann hätten die irgendwie eine Identifikation gehabt. Dann hätten die irgendwie alles klar. Ja, die Wiedererkennung. Ja, irgendwie klar, das ist die Piraten. So sind die Piraten.
Ja, aber es liegt immer auch noch an ganz vielen anderen Sachen. Also man muss bei solchen komplexen Sachen auch immer multikausal argumentieren. Ich habe ja am Anfang...
Wow.
Ja, Baby, so sieht's aus. Ja, ja. Pass mal auf.
Du hättest den Bundestag echt verdient gehabt.
Danke.
Deine Rede hätte ich gerne gehört im Bundestag.
Ich habe ja am Anfang, als das alles noch nicht so richtig abzusehen war, in welche Richtung sich das jetzt mit dem NSA-Skandal entwickelt und wie sehr die deutsche Bevölkerung das jetzt wirklich für ein relevantes Thema hält, da habe ich noch frohlockt. Da habe ich gedacht, so geil, gut, dass wir schon vor einem halben Jahr unsere Plakatmotive festgemacht haben und dass wir so viele Plakatmotive haben, die irgendwas mit Überwachung, Datenschutz und solchen Sachen zu tun haben. Dachte ich so, die anderen Parteien haben ihre Plakate alle schon in Auftrag gegeben und die haben das alle verschnarcht, weil wir hatten das Thema schon immer auf der Agenda, jetzt kommt der Skandal und jetzt sind wir die einzige Partei, die zuhören statt abhören, wieso will der Staat wissen, dass ich nichts zu verbergen habe und solche Sachen plakatieren. Und ich glaube auch ein Grund, warum es nicht gezündet hat, ist so ein generelles Desinteresse. Also es sind ja nicht nur wir, es sind ja nicht nur die Piraten, die Probleme damit haben, die Menschen aufzurütteln und zu sagen, hier, das ist relevant, das betrifft jeden Einzelnen von euch, das betrifft euren Alltag und jeder Einzelne von euch ist davon betroffen. Und das ist ja was, das haben die Medien auch kaum geschafft, den Leuten zu vermitteln, dass das irgendwie wirklich ein dramatisches Thema ist. Oder die ganze netzpolitische Szene hat sich gefragt, so, wieso interessiert es eigentlich außer uns niemanden so richtig. Das ist dieser typische Satz, den man hört, so, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja nicht mein Problem. Und das Ding ist so, wenn wir damit irgendwie versuchen, eine Kampagne zu machen, und es interessiert aber niemanden. Und Leute sagen so, ja, NSA-Skandal, das habe ich irgendwie in der Tagesschau gesehen, aber es hat mit mir nichts zu tun, weil ich bin ja kein Verbrecher. Dann fühlen sich die Leute davon nicht angesprochen. Und wie gesagt, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Da habe ich mal, auch schon eine Weile her, habe ich auch einen coolen Artikel gelesen, war auch so eine Art selbstkritische Betrachtung und Reflexion darüber, was, hab ich vergessen, wer es geschrieben hat, was haben wir, die Medien, in der Vermittlung des NSA-Skandals verkackt. Und das fand ich auch ziemlich interessant, weil da waren verschiedene Punkte dabei, auf die ich noch gar nicht gekommen war.
Weißt du, das aber ist nicht Beispiel, Medium oder Autor oder irgendwas?
Nee, so. Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr. Aber
das wäre jetzt schön für die Shownotes.
Ich kann es ja nochmal suchen, ich kann es ja nochmal googeln.
Das wäre schön.
Und ich fand das ganz interessant, weil da kam zum Beispiel so, naja, wir haben versucht, den Leuten den NSA-Skandal zu erklären, aber wir haben es viel zu abstrakt gemacht. Zum Beispiel die ganzen Bilder, die dazu kommen, das sind dann immer Bilder von Computern oder von Kabeln oder so. Das ist irgendwas Abstraktes, womit die Menschen nichts verbinden. Und die Texte, die das erklären und sagen, warum ist das ein Problem und worum geht's und so, sind wahnsinnig abstrakt. Es kommen super viele Fach- und Fremdwörter vor, die kein Mensch versteht. Irgendwas, das Plastischste, was irgendwie noch vorkommt, ist irgendwas mit Terroristen. So, aber das ist nichts, was die Menschen dazu bringt, zu verstehen, dass es sie in ihrem Alltag betrifft. Und man hätte zum Beispiel vielleicht versuchen können, stärker auf persönliche Geschichten oder Einzelschicksale zu gehen und zu sagen, guck mal, hier ist der XY, der Peter Müller oder so, und der hat sein Leben genauso gelebt wie du und der war Fußballfan und, keine Ahnung, hat das und das gemacht. Und weil er zufällig mal, weil seine IP-Adresse verwechselt wurde, ist er in so ein Überwachungsding reingerutscht und plötzlich ist für ihn der totale Überwachungsalbtraum losgegangen. Das könnte dir auch passieren und du sitzt zu Hause und denkst, nee, ich habe nichts zu verbergen oder so. Oder andere Geschichten, wenn man versucht, das anzuknüpfen an Sachen, die die Menschen eben doch gerne verbergen würden, die ihnen aber nicht bewusst sind beim ersten Gedanken.
Von diesen Stories nicht besonders viele. Also
Es gibt nicht viele, die bekannt sind. Das würde ich auch gerade sagen. Also wenn man da mal so ein bisschen rumwühlt in dem Bereich,
dann gibt's schon einige. Also das hat ja selbst Anne gesagt, dass hier, dass es eigentlich mal nötig wäre, dass es noch mehr solche Stories gibt. Sie selber kannte jetzt auch nicht besonders viele. Sie meinte irgendwie, also es ist wirklich jetzt andere.
Aber da beißt sich aber die Katze schon wieder in den Schwanz. Dann könnte ich wieder sagen, warum kennst du nicht so viele von diesen Fällen? Du kannst ja nicht automatisch schließen, dass es wenig Fälle gibt. Du kennst wenige davon.
Ich denke mal, dass wenn es sie gäbe, dass sie auch genügend skandalisiert werden.
Nee, es ist wirklich schwer, sie zu finden. Also es ist nicht mal, das ist ja, das ist einer der Artikel, den ich mit hatte.
Aber sind sie schwer zu empfinden, weil sie nicht da sind oder
Also es gibt zum Beispiel, es gibt ja diesen berühmten Fall von LoveInt. Also dieses, also NSA ist ja für SIGINT, also für Signal Intelligence zuständig. Und da gibt es ja diese verschiedenen Varianten. Und was dann so bei der NSA unter LoveInt läuft, das ist dann, also Liebe für alle, die mein furchtbares Englisch nicht verstehen. Also Liebesintelligence sozusagen. Also das sind irgendwelche Leute, die ihren Partnern nachstellen. Die bei der NSA sind und da arbeiten und dann ihren geguckt haben, ob ihr Partner sie betrügt oder wie
die
auch immer.
Die Gelegenheit nutzen, um die Daten mal ordentlich zu
definieren. Und 100% dieser Fälle sind ans Licht also sind der NSA bekannt geworden, weil die Leute das irgendwann mal ihrem Vorgesetzten gebeichtet haben. Mhm. Also es ist nicht so, dass interne Kontrollen existieren, die sicherstellen, dass die Leute mit den Daten, die unrechtmäßig erworben worden sind, auch jetzt nicht totalen Bullshit anstellen. Sondern es gibt schlicht und ergreifend keinerlei interner Kontrolle. Das ist ja, die NSA behauptet ja nicht zu wissen, was Edward Snowden ihnen geklaut hat, weil sie offensichtlich keinerlei Protokollierung über diese Sachen haben, weil die entsprechenden Sicherheitsmechanismen nicht existieren. Mit anderen Worten, nicht mal die NSA weiß, was ihnen an Daten abhandengekommen ist und wie viele Mitarbeiter weiß der Teufel, was mit diesen Daten angestellt haben. Und das werden wir vielleicht auch nie erfahren. Also es gibt definitiv offensichtlich Leute, die von ihrem Partner oder jemand, der ihr Partner gerne sein wollte, offensichtlich auf Schritt und Tritt überwacht worden sind.
Gut, das ist eine schöne Aufgabe für Journalisten. Ich will jetzt aber mal ganz kurz einen Interlude einbringen. Jetzt kommt nämlich die Rubrik MS Pros steile These.
Okay.
Und meine steile These ist, die Piraten sind auch deswegen gescheitert, weil sie sich zu sehr auf den Prism und NSA-Skandal kapriziert haben. Und wie du schon sagtest, der gesellschaftliche Resonanzraum für dieses Thema einfach nicht vorhanden war. Also ich würde das Gegenteil behaupten. Ich glaube, die Piraten haben versucht, das Thema auszuschlachten, genauso wie übrigens die Medien auch. Mhm. Und sie sind genauso wie die Medien genauso daran gescheitert.
Mhm. Ich glaube, Ich glaube wirklich,
dass dieses ganze Thema
Keine Sau interessiert in diesem Land.
Das ist und dass du damit auch kein Kapital, darüber hinaus muss man dazu sagen, und das finde ich nochmal auch einen ganz wesentlichen Punkt, es reicht ja nicht, wenn du ein Thema thematisierst, ja, oder einen Missstand anzeigst, sondern du musst als Partei im Wahlkampf zumindest auch irgendwelche glaubwürdigen Lösungen anbieten. Diese glaubwürdigen Lösungen waren auch nicht glaubwürdiger als das Rumgestuckel von Merkel. Ja, vielleicht ein bisschen glaubwürdiger, es gab halt schon diverse Forderungen und so.
Es gab immerhin den Versuch,
Thema zu akzeptieren. Das muss irgendwie jetzt rückenlos aufgeklärt werden und wir müssen die Geheimdienste in Frage stellen und so weiter und so fort. Also mehr kam da ja auch nicht. Ne? Und,
ja, das ist tatsächlich auch. Also
was soll da auch schon kommen? Also das ist halt die Frage.
Ja, noch eine ganze Menge Sachen, die man sonst noch sagen könnte. Hier schärfere EU-Datenschutzverordnung zum Beispiel.
Was bringt denn das?
Naja, doch, dann kannst du halt die Firmen schärfer dran.
Also man
aber das
muss,
Problem ist ja, dass die auf EU-Ebene ziemlich krass von den Lobbyvereinen irgendwie weichgespült werden.
Also man muss den Amerikanern die Daten nicht frei Haus liefern. Also jetzt zum Beispiel hier mit diesen ganzen, da scheint ja auch in dem Bereich scheint ja jetzt ein bisschen was zu passieren hier. Wie heißen diese Überweisungsdaten, diese internationalen SEPA?
SWIFT,
genau, die SWIFT-Abkommen. Mhm. Das ist ja im Augenblick, die Amerikaner kriegen diese Daten ja alle geliefert, frei Haus, und weil sie gucken wollen, was da an Terrorismus in Anführungsstrichen drin steckt. Da geht alles drüber. Das taugt perfekt für Industriespionage, das taugt für alles, was da drüber geht. Und jetzt zu sagen, okay, die Daten, die jetzt hier in Europa sind, die bleiben jetzt bitteschön auch erstmal in Europa und werden vielleicht nicht auch den, naja, okay, dann hat man wieder die Briten als nächstes Problem, aber also das ist ja zumindest eine Handel, also man das
müssen sie sich selber holen.
Man muss den Schlüssel, also wenn man weiß, dass Einbrecher vor der Tür stehen, dann braucht man ihnen den Schlüssel nicht noch ins Schloss zu stecken und zu sagen, wir sind jetzt weg. Und das ist das, was die EU im Augenblick noch tut und das ist was die Bundesregierung auch weiterhin vorhat. Oder die CDU.
Ja, wieso? Die Merkel hat doch auch mal wieder darauf verwiesen, dass sie jetzt noch viel stärker darauf drängen wird, dass diese EU-Datenschutzreform endlich ratifiziert wird.
Ja.
Ich dachte mir, und ich meine, das ist halt, ich finde ehrlich gesagt, NSA-Skandal und Datenschutz ist halt so wie Waldsterben verboten. Ne? Also, das ist halt...
Aber ich meine, es gibt so viele Sachen, die auch von Regierungs- oder Verwaltungsseite noch getan werden könnten. Auch ganz viele kleine Sachen, die schon helfen würden. Also wenn man jetzt hier mit zum Beispiel bei Verschlüsselung oder so guckt, dann stellt sich der Friedrich dahin und sagt so, ja, wir können euch auch nicht mehr helfen. Jeder muss sich jetzt um sich selber kümmern. Seht zu, wie er
aber das
Sachen
sagen auch die Piraten.
Ja, aber guck mal hier. Die Regierung könnte ja zum Beispiel mal wirklich gute, sichere Verschlüsselung anbieten in der Kommunikation mit denen. Dass zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit meinem Bürgeramt eine E-Mail schreibe, dass die mir irgendeine Möglichkeit anbieten, dass ich zum Beispiel mit denen verschlüsselt kommuniziere. Oder dass die einzelnen Behörden untereinander zum Beispiel verschlüsselt kommunizieren oder solche Sachen. Das sind, mein Gott, wir haben vorhin auch schon über freie Software geredet. Warum setzen die nicht zum Beispiel freie Software ein? Wäre auch gleich viel besser. Da gibt es tausend Dinge, die unternehmen könnten, wo aber auch total das Bewusstsein fehlt oder dass man das überhaupt machen könnte oder warum das gut ist oder warum man damit Geld sparen würde. Oder?
Ich habe vorgestern meinen Anwalt gefragt, ich muss ihm noch antworten, ich habe ihn gefragt, wieso kommuniziert mein Anwalt eigentlich unverschlüsselt und unsigniert mit mir?
Ja.
Also das ist wirklich...
Eigentlich krass, ne? So Anwalt ist schon echt... Ja,
und das ist... und wer weiß, wie unsicher das Passwort ist und das die Gegenseite, ob da vielleicht mal eben drin ist oder weiß der Teufel was.
Ja klar, also in der Hinsicht, ich habe ja auch am Anfang des NSA-Skandals habe ich jetzt auch gedacht, okay, als eine politische Maßnahme irgendwie jedem Bundesbürger ein Keypair irgendwie zukommen zu lassen.
Na, das haben wir ja eigentlich.
Wie?
Ich hab jetzt einen neuen Ausweis beantragt.
Ja, aber das ist ja nicht wirklich...
Und da kriege ich als... da kriege ich als Teil, der hat ja so seine digitale Komponente, mit der ich dann Dokumente elektronisch signieren kann, glaube ich.
Mhm. Ja, signieren,
theoretisch.
Ne, aber verschlüsseln auch?
Ich glaube, der ist auch für Verschlüsselung. Naja, wenn ich den Schlüssel von dem jeweiligen Empfänger habe, dann dürfte der auch für Verschlüsselung taugen.
Echt?
Okay. Gehe ich mal fest von aus jetzt einfach mal. Und
ich erlaube mir erstmal skeptisch zu sein, aber ich habe keine Ahnung.
Also ich so.
Also er wird nicht dafür genutzt und es ist ein hässliches Java-Applet, was man sich irgendwie installieren muss und alles ganz furchtbar.
Java, das ist sowieso die beste Technologie für so.
Aber
verteiltes Echtzeit-Java. Institut für verteiltes Echtzeit-Java.
Aber ich glaube, wir kriegen gerade alle die Mittel in die Hand gedrückt, dass man es nutzen könnte. Wenn man denn wollte. Also da, es könnte sein, dass wir irgendwann mal alle feststellen, Moment mal, wir haben ja, und ich meine, das ist dann, wo dann der, dann wird dann auch,
ich will jetzt auch einen neuen Ausweis.
Dann wird dann auch der CCC skeptisch wieder, da habe ich schon vor Jahren irgendwann mal einen langen Vortrag über den, von Konstanze Kurz damals über den App, ja, wieso soll ich denn einem vom Staat signierten Zertifikat trauen? Ja, natürlich, wenn du irgendwas machen willst, was der Staat nicht wissen soll, dann vertrau dem Zertifikat nicht. Aber wenn du mit Behörden kommunizierst, aber wo du dem Staat vertrauen musst, dann ist das staatlich ausgestellte Zertifikat genau das Richtige.
Was für Scheiß-Zertifikaten trauen wir schon irgendwie in unseren Scheiß-Browsern die ganze Zeit?
Ja, davon ganz abgesehen.
Das ist ein Schrott.
Das war einer der schlimmsten Vorträge, die ich jemals, das war auch, warum ist der plötzlich so scheckkartengroß, der Ausweis? Warum ist der, ja, ich kann es dir sagen, also war dann irgendwie, den kann man doch gar nicht in den Geldautomaten schieben, damit man ihnen das Fach in das Scheckkartenfach beim Portemonnaie reinkriegt, weil ich habe im Augenblick gerade einen Ausweis, den ich einfach nicht in mein Portemonnaie reinkriege. Egal.
Naja,
Also und deswegen haben die Piraten so schlecht abgeschnitten.
Ja, ich glaube, es hat einen. Ja, es hat was damit.
Nee, aber
stimmt, das, darum. Jetzt haben wir es festgestellt. Jetzt wisst ihr, was ihr machen müsst.
Ja. Aber nochmal zu dieser NSA-Geschichte, weil es ist, glaube ich, jetzt allgemein, und ich habe ja jetzt auch diesen Artikel über die Ende der Netzpolitik geschrieben. Ich bin immer noch im Überlegensprozess, was jetzt eigentlich die Schlussfolgerung aus dieser Wahl und aus vielem anderen, auch diesem Skandal und so weiter und so fort sind. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass dieses ganze Privatsphären-Narrativ nicht funktioniert. Es funktioniert nicht. Ich glaube, die Leute sind über einen Punkt hinüber, dass sie sagen, es ist schlimm, wenn meine privaten Daten irgendwo von jemandem gelesen werden.
Nee, das ist nicht der Fall. Das ist Street View ist nach wie vor, ich glaube, Street View könnte genauso gut heute nochmal passieren.
Das war etwas anderes. Das waren keine Datenschutzbedenken. Das waren reine Besitzstandswahre Ängste.
Doch, das war mein Nachbar, könnte es sehen.
Keiner soll in meinen Vorgarten gucken.
Genau, mein Nachbar könnte, könnten ja die Leute kommen und könnten ja gucken, was ich mache.
Ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwelche tatsächlichen Datenschutzbedenken waren. Nein, glaube ich nicht.
Na, was ist das denn sonst?
Es waren erstens Ressentiment. Es waren so, oh Gott, Google, dieser böse amerikanische Konzern.
Ja, jetzt ist es der böse amerikanische Geheimdienst. Also der könnte mindestens genauso böse sein.
Ja, aber der ist ja wirklich böse, ne? Aber und also es war halt Ressentiment. Es war ein bisschen Technikphobie. So, oh Gott, das Internet fährt vor meiner Haustür lang und nimmt mich auf und so. Ich glaube, da waren keine wirklich rationalen Abwägungen, Gedanken, irgendwie irgendwas dabei. Das war wirklich reines Ressentiment, reiner Reflex.
Also was ich mitbekommen habe mit Leuten, ich habe nicht wahnsinnig viele Leute erlebt, die es direkt sagen, aber ich habe auch Leute erlebt, die direkt sagen, nee, ich finde das gut.
Also, was finden Sie gut?
Na, dieses, ich habe doch nichts zu verbergen.
NSA, meinst du jetzt?
Dieses NSA, ach,
ja,
diese Überwachung.
Das sagen auch viele CDU-Politiker.
Ja, ja, das ist, nee, aber.
Dann können wir ja die Verbrecher besser fangen.
Ja, genau.
Ich finde das gut.
Ich habe das wirklich direkt so auf einer Party stand ich, also bei einem Verwandter von mir, ich stand auf der Geburtstagsparty meines Vaters und, okay, du findest das gut. Und das war auch gar nicht.
Ich muss noch ein Bier holen.
Das war auch, ich habe dann so ein bisschen, das war auch gar nicht so eine festgesetzte Meinung. Das war auch wirklich so, ich habe dann irgendwie 2, 3 Argumente gesagt, so, aber bist du denn sicher, dass die amerikanische Regierung jetzt wirklich das höchste Interesse daran hat, dass es ausgerechnet dir gut geht und nicht nur ihnen gut geht? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also es war so, man hatte so mitgekriegt, so richtig viele Gedanken sind da noch nicht rumgegangen. Und so, aber erstmal so dieses, ja, da ist jemand und der kümmert sich um unsere Sicherheit und das ist doch gut. Und solange das jetzt nicht irgendwie der Nachbar ist, der das reingucken kann, ich glaube, das ist die große Angst bei Street View gewesen. Da kann ja mein Nachbar gucken. Und das hast du eben gerade auch schon gesagt, dieses Abstrakte, dieses, da sind irgendwelche Computer.
Irgendwelche Behörden, das und liegt das irgendwo sind, in einem Schrank und da kann ja nicht jeder reingucken.
Und das sind ja nur irgendwelche Leute, die auch immer perfekt handeln und nie Fehler machen und so, dieses
Profis.
Ganze.
Das sind
Profis.
Roboter fast.
Genau.
Die Besten der Besten. Sir.
Genau. Diese Profis, die normalerweise, wenn sie meine Steuererklärung untersuchen, denen ich keinen Millimeter weit trauen würde. Also wenn man das schlechte Image des Finanzamts auf die NSA applizieren könnte, hätte man, glaube ich, gewonnen. Dann hätte man morgen hier Volksaufstand und alle würden gegen die NSA auf die Straße gehen.
Wollt ihr diesen Leuten wirklich alle Informationen aus eurem Privatleben
und vielleicht, genau. Und dann sieht man so Steuerbescheid abgelehnt. So wie er gerade Ich glaube auch, über dieses Narrativ könnte man es tatsächlich, ich meine, wer bewirbt sich bei einer NSA? Das mögen, also.
Das sind Doktoranden der Mathematik.
Die anders keine Chance haben, das mag sein. Also, das ist, also. Das
nee,
ist,
sie haben wirklich, sind der größte Arbeitgeber weltweit für Doktoranden.
Ja, aber sind garantiert auch, da sind nicht alles Overbrains, die jeden Verschlüsselungsmechanismus hacken können, sondern sind einfach Leute dabei, die ein massives.
Irgendjemand muss auch putzen.
Ja, und irgendjemand muss auch den ganzen Laden zusammenhalten und dafür sorgen, dass die ganzen Mathematiker, wenn sie die Verschlüsselungsalgorithmen irgendwann mal geknackt haben, dass die Nachrichten dann auch gelesen werden. Weil das ist ja das, was den Mathematikern wieder nicht die Bohnen interessiert, was er da eigentlich entschlüsselt hat.
Stellen sie dann die ganzen Linguisten ein?
Ja. Die übersetzen es dann und dann kommen irgendwann mal die Daten raus und das sind die Leute, die eigentlich nur hinter fremde Gartenzäune gucken wollen und die ganze Zeit nur wissen wollen, was andere Leute so treiben. Und ich glaube, auf die müsste man eine Stärke
konzentrieren. Also ist es so, dass wenn man irgendwie so ein Gefühl von Privatsphäre oder Privatsphäre Violation hat, dass man dann irgendwie sich ein Gegenüber vorstellen muss. Also man braucht irgendwie eine Vorstellung.
Jemanden, der sich das anguckt. Genau. Vielleicht ist es so, vielleicht ist das tatsächlich das Ding, die Leute fühlen sich nicht beobachtet, wenn man ihnen nicht tatsächlich das Gefühl vermittelt, dass da jemand ist, der beobachtet. Weil wenn sie das Gefühl haben, es ist ein großer Raum, wo irgendwie Computer stehen, dann ist es nicht, nicht unangenehm.
Und ich meine, das ist ja auch immer schlimmer, ne? Beispielsweise bis 16, ja. Das Schlimmste, was dir passieren kann als Privacy Violation, ist nicht, wenn die NSA deine Sachen liest, sondern wenn deine Mutter deine Sachen liest.
Ja, genau.
Und wenn du irgendwie Arbeitnehmer bist, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass dein Chef dir Sachen liest.
Ja.
Und so weiter und so fort. Das heißt also, im Endeffekt gibt es nicht irgendwie dieser Spruch, ich habe nichts zu verbergen, mal an einer speziellen Person dekonstruiert werden. Mhm. Und zwar in Form von...
Vor deiner Mutter, vor deinem Chef.
Genau. Vor deiner Frau.
Vor deinem Ex-Freund.
Und das macht dann einfach sozusagen dieses Gefühl überhaupt erst transparent. Und NSA ist halt einfach für jeden so, ja, also das, was habe ich mit der NSA zu tun? Ne? Oder ja, beziehungsweise was hat die mit mir zu tun? Wenn die da jetzt meine, keine Ahnung, meine tiefsten Porno-Fantasien kennt, dann, ja, so what?
Aber das ist eigentlich lustig, weil ich meine, ich als kleiner Ossi, ich dachte ja so, im Westen wären alle total gegen Überwachung und dass darum alle gegen die Stasi waren. Und mittlerweile kriege ich mit, dass offensichtlich das war gar nicht das Problem. Also diese Überwachung, das war offensichtlich, und da sagen jetzt noch einige, das ist, also da gab es ja auch so dieses sehr stark, na, wieso gehen jetzt bei der NSA nicht alle auf die Straße, bei der Stasi sind doch auch alle auf die Straße gegangen. Nee, bei der Stasi sind 40 Jahre vergangen, wo die Leute damit gelebt haben und dann war das System irgendwann wirtschaftlich am Ende und dann sind die Leute auf die Straße gegangen, unter anderem wegen der Stasi.
Genau, aber man kann das auch in ganz vielerlei Hinsicht nicht so richtig gut vergleichen. Ich finde, da sind viele der Vergleiche auch zu kurz gegriffen. Immer einfach, wenn man nur sagt, so NSA, das ist wie Stasi, nur viel schlimmer. Das greift viel zu kurz, weil, was du auch gerade gesagt hast, die Leute haben mit diesem Gefühl gelebt, überwacht zu werden. Das ist ja das Ding. Die Leute, du sagst ihnen das jetzt so, du wirst jetzt gerade überwacht, da sagen sie, nö, merke ich ja gar nichts von oder weiß ich nicht oder tut mir nicht weh oder ist nicht unangenehm oder so. Und bei der Stasi ist ja das Ding, dass du nicht von irgendeiner komischen Behörde überwacht wurdest und du weißt es nicht, sondern du hast das Gefühl so, es ist vielleicht dein Nachbar oder es ist vielleicht jemand in deinem Kleingartenverein oder in deinem Chor oder in deiner Klasse sind auch mindestens 3 statistisch gesehen dabei. Und vielleicht ist es auch jemand in deinem Freundeskreis, zu dem du eigentlich ein total vertrauensvolles Verhältnis hast. Und die überwachen dich und die wissen irgendwelche privaten Details, weil das vielleicht ein guter Freund ist, mit dem du beim Weinen dein ganzes Beziehungsleben ausbreitest und der geht abends nach Hause und schreibt es in deine Akte. Das heißt, dieses Gefühl, überwacht zu werden und eben auch aus dem direkten privaten Umfeld möglicherweise überwacht zu werden. Das war ja viel intensiver. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben, was fehlt. Dieses Gefühl, dass da eine konkrete Person ist, die mich anguckt und mein Leben. Und das war bei der Stasi super präsent und das war den Leuten auch unangenehm.
Und vor allem ein konkretes Bedrohungsszenario. Ja? Also das ist nämlich der Punkt. Also meine Mutter hat Sanktionen darüber, wenn sie halt liest, wie ich gekifft habe. Ja? Und der Chef hat Sanktionen für mich, wenn er sieht, wie ich irgendwie frei gemacht habe.
Oder was ich
und,
irgendwo ins
und
Internet
die Stasi, geschrieben habe. Und die Stasi hatte einfach Sanktionen, wenn du irgendwie einen bösen Text über den Staat geschrieben hast oder einen Honecker-Witz gemacht hast. Ja? Dann gab es Sanktionen. Und zwar einfach konkrete Sanktionen. Und zwar so, dass du es auch wusstest. Du kanntest jemanden, dem so etwas passiert ist, der schon aus seiner Stelle geflogen ist, der ein Arbeitsverbot gekriegt hat, der ins Gefängnis geworfen wurde. Jeder kannte so jemanden. Ja. Und deswegen war es ein sehr, sehr greifbares und sehr, sehr konkretes Bedrohungsszenario, was dahinter stand.
Ja,
und ich glaube, die NSA hat halt für die Leute kein Bedrohungsszenario, das sie sich irgendwie vorstellen können.
Aber da sind wir doch wieder genau bei diesen persönlichen Stories, die einfach fehlen. Weil wenn wir jetzt mal nicht nur Leute nehmen, die irgendwie in den Knast gewandert sind, weil irgendwo mal ihre IP-Adresse verwechselt wurde oder so. Aber wenn man einfach mal nur zum Beispiel die Fälle nimmt, jetzt hier Umkreis, Snowden, Greenwald, Jacob Applebaum, wer da noch alles dazu gehört, Bradley Manning oder so. Alle Leute, die irgendwie auch nur mal entfernt mit denen zu tun hatten oder denen zufällig über den Weg gelaufen sind, dass die einfach jetzt am Flughafen immer... Da stundenlang
also wir hatten diese persönlichen Geschichten hier. Dieser Partner,
der Partner von Greenwald.
Wie hieß er gleich? Der unter massiven Missbrauch von irgendwelchen
Miranda.
Gesetzen.
Miranda.
Diese No-Fly-List in Amerika. Eben. Wenn deine Namen so ähnlich klingt wie irgendjemand, den wir für verdächtig halten, dann darfst du einfach nicht mehr Flugzeug fliegen.
Genau.
Das
oder
ist,
wenn
und du erfährst es auch erst, nachdem du das Ticket gekauft hast und das da nicht mehr umtauschen kannst. Also das ist...
Also im Prinzip gibt es ja solche Sachen. Du hast irgendwann mal irgendwo ins Internet haha lol Terrorist geschrieben und das kann halt der Grund sein, warum du 9 Stunden am Flughafen festgehalten wirst.
Oder eben dieser berühmte Fall von derjenige, der getwittert hat, irgendwie aus England, haha, wir graben Marilyn Monroe aus und machen und sprengen die ganze sprengen Amerika in die Luft. Und dann so, okay, raus. Und direkt
aber am Flug. Aber das hat nicht wirklich was mit Überwachung zu tun, weil er hat das einfach getwittert. Und
ja, und irgendjemand sehr Humorloses hat es, hat ja, es genau, gelesen.
Aber das ist jetzt nicht ein Überwachungsskandal. Also das ist jetzt keine Überwachung. Das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand hat dann irgendwie ihn gegoogelt oder was weiß ich, ist drauf gestoßen und hatte keinen Humor und war ein Vollidiot und
ja, aber das ist vielleicht solche Leute, solche humorlosen Idioten entscheiden darüber, ob du in ein Land kommst oder nicht. Ja, und wenn sie irgendwas finden, was sie für irgendwie. Dann bist du einfach, und das ist ja bei dieser Homeland Security und bei dieser ganzen, wie heißt diese Sicherheitsbehörde an Flughäfen, die sind ja eine Behörde. Und diese Flughafensicherheitsbehörde, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, egal, die jetzt auch demnächst Bahnhöfe, das ist ja, dann gehen ja noch weiter, dann sagen, Flughäfen haben wir jetzt sicher, jetzt müssen wir Bahnhöfe überwachen, weil wir brauchen ja mehr Geld und die Behörde muss ja wachsen und ja. Wo könnten Gefahren noch so alles entstehen? Und da sind irgendwelche sehr schlecht bezahlten armen Leute, die ein bisschen Macht in die Hand gedrückt kriegen und wir wissen, wohin das führen kann. Und die werden aber auch von dem gesamten System dann auf der ganzen Strecke geschützt. Also das wird auch nicht gesagt, ja okay, da hat der Kollege einen Fehler gemacht, kommen sie trotzdem rein, sondern nee, sie waren aber wirklich Terrorist. Es ist wirklich nur sehr, sehr schwer vermittelbar. Und es ist auch.
Das ist aber auch lange, also bis wir dort auch zahlenmäßig, durchdringungsmäßig irgendwie auf Stasi-Niveau kommen, dass so ein Bewusstsein herrscht. Also du wirst wahrscheinlich, wenn du lang genug gräbst, so ein paar Einzelfälle finden, die kannst du dann skandalisieren. Aber das wird dann halt auch das bleiben, so Einzelfälle. Und in der Stasi wirklich, es war ja wirklich so, dass jeder mindestens ein oder zwei Leute kannte persönlich, denen wirklich irgendwann ein Schicksal bei der Stasi, durch die Stasi passiert ist.
Also
das war nicht ein Einzelfall, sondern es war wirklich ein gesellschaftliches Bewusstsein da, dass jederzeit die Stasi vor der Tür stehen kann und dann bist du am Arsch.
Also ich frage mich ja mittlerweile bei diesen ganzen Dingen, ob das System, dieses Überwachungssystem nicht mittlerweile so gut ist, dass es diese Fälle einfach nicht mehr geben wird. Dass sie entweder nicht an die Öffentlichkeit dringen, also wir hatten hier diese Lavabit-Geschichte, dieser Sicherheitsdienst, der sich eingestellt hat, noch dieser andere Dienst, der pro forma seinen Service eingestellt hat, weil er gerade dabei war. Ich habe neulich hier bei kotko.org habe ich eine Dokumentation gesehen, so eine Kurzdokumentation über wie die Occupy Wall Street Bewegung angefangen hat. Mhm. Und das Demonstrationsrecht in Amerika ist offensichtlich ein komplett anderes. Das ist nämlich, die müssen dann, also da demonstrieren ein paar Leute und dann passen Polizisten auf, oh, ihr seid vom Fußgängerweg runter. Ihr müsst hier, ihr dürft nicht den Straßenverkehr behindern bei einer Demonstration.
Ja, hat mir und, gesehen, ja.
Und die sind sehr, sehr, sehr geübt darin, so jeden aufkommenden Protest schon im Keim zu ersticken. Und ich frag mich, ob wir nicht auch bei dieser ganzen NSA-Affäre diesen Punkt einfach überschritten haben. Also erfahren wir nichts davon, von diesen Missbrauchsfällen, weil sie nicht stattgefunden haben oder weil das System gut funktioniert?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du heutzutage groß effektiv Möglichkeiten hast, wirklich skandalisierbare Informationen klein zu halten. Das glaube ich nicht. Denn alle Entwicklungen, die wir heutzutage in technischer Hinsicht erlebt haben, haben sie vielleicht der NSA tatsächlich geholfen, uns alle besser zu überwachen. Aber sie haben, wie auch gezeigt, wie auch bewiesen, halt auch dazu beigetragen, dass die NSA selber nicht so richtig gut unüberwachbar bleibt. Also das heißt, in anderen Worten, ich glaube wirklich, wir sind in einer Zeit, in der wirklich die ekelhaften Dinge nicht mehr passieren können, ohne dass irgendwo irgendjemand irgendetwas mitkriegt und weiterverbreitet.
Also ich würde sagen, so im softwaretechnischen Bereich sind jetzt genug ekelhafte Dinge passiert, die offensichtlich niemandem aufgefallen sind. Und das heißt, also diese berühmte, die NSA geht doch bestimmt bei Intel in die Chipfabriken rein und sagt denen, wie sie ihre Zufallszahlenalgorithmen abändern sollen, damit sie nicht mehr sicher funktionieren, was ich für eine totale Tinfoil-Verschwörungstheorie hielt bis vor 3 Wochen. Dass sie Einfluss auf Software nehmen und dass sie Zufallszahlengeneratoren in irgendwelchen Linux-Distributionen probieren abzuändern. Das ist, glaube ich, mittlerweile, also dieses berühmte, egal ob es ich glaube nicht, dass es als Scherz gemeint war, diese Frage an Linus Torvalds, ob er gebeten worden ist, sozusagen Code in den Linux-Kernel einzuschleusen, der für die NSA eine Backdoor ist, und dieses berühmte, dass er gesagt hat, nein, aber dabei genickt hat. Es fällt mir schwer, das als Scherz wahrzunehmen, und wenn, dann ist es ein sehr schlechter Scherz, weil dieses, dass irgendwo plötzlich in irgendeiner, also da war es, was bei Linux für MIPS-Prozessoren, ist auch plötzlich der zu...
alten Fall mit OpenBSD oder nicht irgendwie irgendwann.
Nee, das war bei Debian, wo irgendjemand ja rein versehentlich, und vielleicht war es wirklich versehentlich, wir werden es nie erfahren, aber vielleicht war es auch absichtlich und jemand hat den Zufallszahlengenerator einfach manipuliert. Und wenn die zu Intel gehen und bei Intel hat niemand die Chance, das jemals zu überprüfen oder ARM oder wem auch immer und sagen, hier manipuliert mal euren Zufallszahlengenerator. Und wenn die offensichtlich solche Mittel in die Hand nehmen, dann ist der Punkt, wo ich sage, das würde automatisch an die Öffentlichkeit treten, für mich überschritten, wo ich sage, nein, offensichtlich nicht. Weil es
ich habe auch letztens irgendwie einen krassen Artikel gelesen von so einem Security-Typen, der sich, der befreundet ist mit einem, der wohl irgendwie dort in diesem Sicherheitsbereich, ich weiß gar nicht, ob das auch NSA war, irgendwie auf jeden Fall dort auch arbeitet. Und die haben dort eine Abteilung, die so ein bisschen so die krassesten Cracker überhaupt so sind, so was so Computersicherheitstechnik angeht, die halt alle so, die nichts, den ganzen Tag nichts anderes machen, als Exploits zu suchen bei populärer Software, und zwar bei aller populärer Software. Und er meinte, das ist so einfach. Also er findet irgendwie einen Zero-Day pro Woche und das geht, und dabei ist er halt öfters mal so der Spitzenreiter, aber alle anderen sind auch ungefähr das C-Niveau. Das heißt, die ganze Abteilung mit 300 Leuten irgendwie, die finden halt mindestens irgendwie, keine Ahnung, 3 Zero-Days pro Tag für irgendwelche Software, ja, und die wird dann halt alles in eine große Datenbank gemacht, so, und die, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt nötig haben, halt irgendwelche Software zu kompromittieren, weißt du, die haben halt einfach eine riesengroße Datenbank an Zero-Days, wenn die halt irgendwie Bock haben, dann gehen die halt irgendwo rein, wenn sie Bock haben. Also ich glaube, das ist naja.
Also es ist, das halte ich wirklich für, also ich sehe nicht, dass es automatisch an die Öffentlichkeit kommt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir schon darüber informiert waren. Was ich übrigens an diesem Punkt festhalten wollte, Verschlüsselung ist immer noch sinnvoll. Also dieser Gedanke, wenn die NSA das eh alles mitlesen kann, dann brauche ich ja gar keine Verschlüsselung mehr. Das ist nach wie vor ein Trugschluss, weil selbst wenn die Zufallszahlengeneratoren nicht mehr ganz so gut funktionieren, funktionieren sie immer noch ein bisschen, und es wäre immer noch Arbeit für die NSA oder für wen auch immer, diese Daten zu entschlüsseln.
Das ist ja wie wenn du mit deinem Fahrrad irgendwo anschließt, ne? Also jedes Fahrradschloss kann ziemlich schnell und leicht geknackt werden, und trotzdem ist es sicherer, wenn du es an den Laternenpfahl anschließt, als wenn du es einfach nur so anlehnst und dann weggehst.
Genau, das ist exakt so. Also es ist jemand, der da mit einem Schweißbrenner steht, klar, keine Chance. Und
aber jetzt noch mal ganz kurz zu der eigentlichen Frage. Wie müsste man jetzt das Narrativ anpassen, dass tatsächlich die Leute dann Respekt vorbekommen? Und ich glaube, ganz ehrlich, das Bedrohungsszenario, das wirklich konkret vorstellbare, für mich persönlich, auch mir für mich vorstellbare Bedrohungsszenario, muss immer ein Teil des Narrativs sein, sonst scared es mich nicht.
Natürlich. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Ich glaube, es ist so ein schmaler Grat, den man gehen muss zwischen, du musst den Leuten irgendwie persönlich sagen, warum es für sie ein Bedrohungsszenario gibt, warum sie persönlich ein Interesse daran haben, dass es anders laufen muss, als es jetzt läuft. Also warum sie das wollen, so persönliche Betroffenheit, am besten noch irgendwas mit Emotionen, irgendwie sowas Unangenehmes oder so. Aber man darf es auch nicht überstrapazieren. Gleichzeitig, weil wenn du nur Drama machst und Aufregung und Angst und so, das ist, keine Ahnung, ich finde, dass das unseriöse Politik ist, nur mit Angst Politik zu machen.
Das Freiheit statt Angst.
Genau, Freiheit statt Angst.
Das ist ja auch mein
das stimmt.
Und es ist eben Freiheit statt Angst und nicht Panik statt Angst. Ne? Also du musst halt den Leuten verklickern, warum sie ein Interesse daran haben und warum es dann Bedrohungsszenario gibt, das nicht irgendwo schwebt, sondern das sie persönlich betrifft. Und gleichzeitig musst du aber auch irgendwie ruhig und freundlich und vertrauensvoll rüberkommen und sagen, hier, folgende Alternativen gibt es und die sind viel cooler und das ist unsere Variante von Freiheit statt Angst und das kann man machen und das sind die Ideen und das ist viel besser.
Das stimmt, die positive Narrative fehlten auch bei den Piraten.
Also das ist
deutlich.
Das ist
also nicht nur auch bei den Grünen.
Und das ist auch der Punkt, den ich jetzt versucht habe, jetzt mein Specs-Artikel ist ja jetzt online gegangen und das ist ja eigentlich der Punkt, den ich halt versuche stark zu machen, zu sagen, wir müssen weg von diesem Narrativ, oh Gott, meine Daten, Hilfe, meine Daten sind weg oder sowas, sondern hin zu anderen Narrativen, wie beispielsweise, was ich jetzt vorgeschlagen habe, beziehungsweise ist auch eigentlich klar, das ist auch ein allgemeines Narrativ, dass einfach Geheimdienste und das, was sie tun und das Wissen, das sie sammeln, eine große Bedrohung für die Demokratie, für eine offen verfasste Gesellschaft sind. Das ist, glaube ich, ein Narrativ, das sehr viel einleuchtender ist. Das ist zwar auch abstrakt, das betrifft mich jetzt auch nicht so direkt in meiner Lebensführung, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein glaubwürdigeres Narrativ als, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann kommen die schwarzen Hubschrauber nämlich mit. Ja? Also das ist etwas, was die Leute nicht glauben und das deswegen wahrscheinlich auch nicht verfängt einfach. So, man muss den Leuten, auch wenn es immer noch abstrakt ist oder auch wenn es nicht anders geht, als abstrakt zu beschreiben, dass Geheimdienste und ihre Tätigkeiten eine strukturelle Gefahr für die Demokratie sind. Und da ist eigentlich, und da finde ich immer eigentlich am besten diese J. Edgar Hoover-Fall, der erste FBI-Direktor, der einfach eine Machtposition gelangt ist durch den Aufbau seiner Behörde, die er sehr, sehr, sag ich mal, top-down gemanagt hat. Und einfach über jeden Mitarbeiter, über jeden höheren Politiker, über jeden Wirtschaftsboss Akten angelegt hat und sie präventiv hat ausschnüffeln lassen, einfach damit er politischen Einfluss gewinnt.
Damit er Kompromat vorrätig hat.
Kompromat, ja, im Endeffekt.
Natürlich.
Kompromat. Und er war plötzlich irgendwann unangreifbar und niemand konnte ihm etwas, weil er halt einfach über jeden eine scheiß Akte hatte. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass in den 50er Jahren ein Gesellschaftsklima in den USA war, das halt sehr, sehr schnell, dass du halt jemanden sehr, sehr schnell absägen konntest mit irgendwelchen Affären oder irgendwelchen
Kommunismusverdacht.
Oder Kommunismusverdacht oder Homosexualität oder so etwas, ja.
Meinst du, das ist heute ernsthaft anders?
Also so mit Homosexualität kannst du, glaube ich, da gibt es ja ein paar Beispiele. Der Schill hat ja beispielsweise den Beuys versucht zu erpressen in der Hinsicht.
Ja.
Und nee, funktioniert nicht mehr.
Das
kannst du nicht mehr machen.
Das stimmt, das hat tatsächlich...
Und außereheliche Geschichte haben wir auch ein schönes Beispiel mit Seehofer. Seehofer hat es ganz augenscheinlich nicht geschadet.
Das also, ist, aber ich glaube,
also viele Dinge funktionieren heutzutage nicht mehr.
Ich glaube, sie funktionieren nicht mehr so wie in den 50er Jahren, aber sie funktionieren... Aber
Pädophilie-Verdacht.
Ja, also, findest du jemanden genau, das
sofort.
Ich wollte es gar nicht sagen. Das ist allein das, du hast doch mal ein Kind schief angeguckt, könnte, glaube ich, Probleme bereiten.
Ja.
Ich glaube, es gibt einfach nach wie vor relativ viele Punkte, auch Islamismus, also ich meine, so wie lange sind wir davon weg, dass ich hier, wie hieß die, Mohammed Ali? Der Boxer, der zum Islam übergetreten ist. Also das war offensichtlich mal so, dieser Musiker, wie hieß denn dieser Sänger?
Ich war schon, Cat Stevenson.
Der hieß jetzt wie?
Keine Ahnung.
Also es war mal ein gesellschaftlich akzeptiertes und irgendwie so Hollywood oder Star-Allüren, hey, wir treten zum Islam über.
Also, wir fahren mal eben nach Indien, so die Beatles.
So wie der Buddhismus heutzutage.
So wie der Buddhismus heutzutage. Und mittlerweile, wenn du auch nur in den Geruch gerätst, eventuell irgendwas mit dem Islam zu tun zu haben, hast du schon mal zumindest bei einigen doch.
Also ich glaube, es gibt auch durchaus Prominente, die sich in Deutschland zum Islam bekennen. Das ist jetzt nicht das Problem.
Wen?
Also
tja, das will ich jetzt sehen.
Bestimmt irgendwelche Rapper-Stars oder so. Ist Bushido irgendwie Muslim?
Bekennt er sich zum Islam?
Ist er Muslim? Weiß ich nicht.
Ja,
ist er. Ist er? Ja,
ich glaube schon. Ja, ja. Aber ich weiß nicht,
also das ist jetzt kein Issue. So. Also was ist hier mit Spitzenpolitiker? Ist Cem Özdemir Muslim?
Glaube ich nicht. Mal gucken.
Kann sein, kann auch nicht sein. Aber
ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre, wenn Cem Özdemir ein Muslim wäre. Also ehrlich gesagt.
Also ich.
Aber wenn Seehofer jetzt sagen würde,
ich konvertiere zum Islam, dann wäre zumindest seine Karriere in der CSU ein bisschen angeschlagen.
Naja, aber ich meine,
da wäre schon was los.
Ich meine, egal.
Aber wenn du in einer christlich-demokratischen Partei bist, dann ist das ein bisschen schwierig, glaube ich.
Also wenn wir über, Cem Özdemir vermuten, dass er, also er macht zumindest, er macht keine Story draus, dass er Moslem ist, falls das ist.
Ich glaube, er wäre, wenn er jetzt ein strenggläubiger Moslem ist, auch nicht bei den Grünen, oder?
Ja, aber ich meine, so ein bisschen, also ich meine, während jeder Politiker sich wahrscheinlich gerne dabei abbilden lässt, wie er am Sonntag, zumindest jeder CSU-Politiker, wie er am Sonntag in die Kirche geht und daraus gerne eine Geschichte macht oder zumindest, oder auch also sagt, glaube, meine christlichen Werte sind Teil meiner Politik, würde Cem Özdemir, falls er denn, und ich weiß es nicht, ob es ist, falls er Moslem ist, würde er niemals sagen, mein Islam ist Teil meiner Politik. Weil er weiß, dass ihn das ganz massive Probleme einräumen würde.
Aber vielleicht
entspricht
es auch einfach nicht.
Ja, aber es ist jetzt kein Skandalisierungspotenzial, dass du irgendwie, keine Ahnung, da hat jemand zu Mekka gebetet und jetzt können wir den Politiker absägen.
Ich glaube auch, dass das so ist, auf jeden Fall. Weil du meintest gerade, na guck mal, du hast jetzt gerade irgendwie überlegt, welche Spitzenpolitiker oder welche interessanten Spitzenpersonen es gibt, die sich zum Islam bekennen. Dann ist dir erst keiner eingefallen, dann ist dir Bushido eingefallen, ist dir Cem Özdemir eingefallen, über dem sind wir uns nicht sicher. Und jetzt aus der Riege der Leute, die wirklich politisch einflussreich sind, die wirklich was zu sagen haben hier, die wirklich.
Ja, aber es ist doch kein Skandal oder so, wenn jemand.
Na, aber wir haben doch gesagt, okay.
Es ist kein Skandal.
Nimm mir doch mal einen Skandal, wo jemand erwischt worden ist, dass er
sagen wir nicht, dass jemand konvertiert oder sagt hier, ich und meine islamischen Werte, aber jetzt überleg doch mal, was es für eine Riesendebatte gab um den Satz, der Islam gehört zu Deutschland.
Ja, ja, klar. Das war auf jeden Fall krass, auf jeden Fall. Siehste? Aber das war definitiv nicht so, dass es irgendjemanden irgendetwas gekostet hätte, also ein Amt oder sowas. Das waren andere Dinge, die Wolf abgesagt
hat. Aber ich wollte nur sagen, dass die Debatte.
Aber es hat eine Debatte ausgelöst.
Die Debatte, diesen
Satz. Ja, aber eine Debatte auslösen ist jetzt aber nicht skandalisierbar.
Ich finde aber, dass das verweist auf das Skandalisierungspotenzial, das da ist, von Menschen, die sagen, nee, das kann doch gar nicht sein, weil der Islam gehört gar nicht zu Deutschland. Und wenn jetzt. Konkretes Bedrohungsszenario,
ich glaube nicht, dass die NSA jemanden erpressen könnte mit der Aussage, wenn du nicht spurst, dann veröffentlichen wir, dass du Muslim bist. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden, dass die NSA damit jemanden erpressen könnte.
Ich glaube, damit könnte die Bild jemanden erpressen.
Ja, das denke ich auch.
Ja gut, also wenn es halt irgendwie wirklich jemand in der CSU ist, der dort irgendwie eine große Karriere machen will, dann kann ich mir das vorstellen. Aber ansonsten eher nicht.
Wir zeigen Fotos davon, wie du in der Moschee warst.
Kannst du gerne machen.
Also jetzt nicht, also ich meine jetzt nicht auf dich bezogen, sondern ich meine auf einen beliebigen Politiker in Deutschland bezogen. Wenn das in der Bild vorne drin steht, bla bla bla, und dann irgendwie.
Ich glaube nicht, dass das irgendeine das war Folge doch, hätte.
Guck mal, ich meine Obama.
Ja.
Wie lange ist der, also erstens, ihm wird bis heute unterstellt, dass er heimlich Moslem sei.
Wegen seinem zweiten Vornamen
auch. Wegen seines zweiten Vornamen, dass er ja gar kein Amerikaner sei. Also ich meine, der wird wirklich von allen Seiten die ganze Zeit über beschossen. Dann,
er ist trotzdem Präsident.
ja, das stimmt.
Aber
das Skandalisierungsprozess
ist da. Man kann jetzt nicht sagen, dass das nicht weit gebracht hätte.
Diese Geschichte, dass er, dass sein Pfarrer aus seiner Kirche, und es war kein, also dass der ja irgendwie auch, ich weiß nicht, was er gemacht hat, dass der
so war ein Fundamentalist. Der war ein Fundamentalist, also der hat auch irgendwie ganz krasse fundamentalistische Geschichten erzählt.
Du kannst gerne da oben zumachen.
Und deswegen mache ich jetzt hier dieses Fenster zu.
Genau. Nee, du musst diesen Tisch kaputt machen. Ich wäre mir gespannt, wie man hier, wenn man hier mit der Axt draufhauen würde.
Ja. Vielen Dank. Ach, ihr Piraten, ihr seid einfach zu nett. Das ist das Problem mit euch. Nein,
das hat uns aber noch niemand gesagt, mein Lieber. Danke für die Blumen. Gut, dann arbeiten wir jetzt an mehr. Müssen wir jetzt verstärkt an unserem Skandalisierungspotenzial arbeiten. Ich werde das sofort an die Parteiführung weiterleiten.
Okay, sehr gut.
Mehr Skandale für noch weniger Wählerstimmen.
Gut. Na gut, also können wir jetzt ewig drüber streiten. Ich glaube, das Skandalisierungspotenzial für jemanden, der einfach beim Islam ist, ist, glaube ich, jetzt nicht besonders groß. Aber gut. Also, aber sicherlich gibt es Dinge, mit denen man bestimmt Leute erpressen kann, nach wie vor.
Ja.
Also auch das gesellschaftliche Klima in den USA ist übrigens auch ein anderes als hier, aber da hat man auch bestimmte Dinge. Clinton wäre ja tatsächlich fast über seine Blowjob-Affäre gestolpert.
Stimmt.
Genau, außerehelicher Sex.
Genau, außerehelicher
Sex. Es kommt immer darauf an, wie man ihn darstellt, den außerehelichen Sex. Wahrscheinlich hätte man auch Seehofer drüber stürzen lassen können, wenn man es entsprechend inszeniert
hätte. Wenn man noch mehr geschubst hätte.
Ich glaube tatsächlich, dass die Bild vor der Entscheidung stand und das nicht getan hat.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Mhm. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, ich glaube, es gibt durchaus, keine Frage, immer noch Dinge, mit denen man Leute erpressen kann. Und deswegen sage ich ja auch ganz klar irgendwie, dass diese Geheimdienste eine Gefahr für die Demokratie sind.
Und wenn die NSA diese Daten nicht sammeln würde, dann wäre es ein noch größerer Grund, sie abzuschaffen, weil das würde bedeuten, dass sie komplette Vollidioten sind.
Auch ein Punkt. Ja.
Also mit dem Budget sind wir uns einig,
ja, aber ich bin mir sehr sicher, wir müssen ganz, ganz stark an unseren Narrativen arbeiten, warum die NSA scheiße ist. Und ich glaube, dass die bisherigen Narrative, aber die haben halt deine Daten, erstmal so per se nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat die Bundestagswahl einfach ganz klar gezeigt.
Ich glaube, in Amerika, die Amerikaner hätten eine große Chance, wenn sie einfach mal rauskriegen, wie hoch das Budget der NSA ist und dann ausrechnen, um wie viel Prozent sie die Steuern senken könnten, wenn sie die NSA abschaffen. Ich glaube, dann hat man innerhalb von 20 Sekunden die Tea Party.
Ich wollte gerade sagen, in Amerika interessiert es die Leute ja noch viel weniger als hier.
10 Milliarden pro Jahr.
Nee, ja, wie? Nee, das, 10 Milliarden nur?
Die NSA, ja.
Kommt mir wenig Budget vor.
Naja, die Budgets sind ja geleakt worden, also das ist offen.
Nee, es sind Schätzungen gewesen.
Nee, das sind richtige.
Ach so, okay.
Innerhalb der Snowden Leaks wurde nicht nur übrigens von der CIA, sondern auch von der von der CIA und von den anderen Diensten. Es gibt ja irgendwie keine Ahnung, so eine ganze Latte von Diensten, von denen man noch nie gehört hat, die USA auch noch betreiben. Also wirklich auch Geheimdienste.
Ja, ja, das ist erschreckt.
Und was auch noch rauskam, war, dass irgendwie, glaube ich, ein Drittel oder so des Gesamtbudgets nur auf Krypto-Knacken geht. Ne? Also das ist echt krass. Also.
Aber die bauen doch jetzt auch diesen riesigen Komplex da mitten in der Wüste. Der ist doch auch wahnsinnig teuer.
Das ist aber, glaube ich, reine Speicherung. Also ich weiß nicht, ob die dort auch...
Das sind nur Festplatten. Ist mir egal, was sie da machen, aber es ist unendlich teuer.
5 Zettabyte.
Das sind auch sehr, sehr viele Daten, die sie damit speichern.
Ich habe das erste Mal das Wort Zettabyte.
Das stimmt, ich auch, ja. Aber ich fand das Narrativ... Das
sind 5 gut. Milliarden
Ich fand das Narrativ gut, Gigabyte. Was du vorhin gesagt hast. So, wollt ihr wirklich, dass Leute, die ihr für genauso bescheuert haltet, wie die Leute auf eurem Finanzamt, dass die... Einblick in euer Privatleben.
Ich musste erstmal so Tölpel-Stories finden von der NSA. Ja. Und hier, BND, davon hast du ja, und Verfassungsschutzschutz, ja?
Ja.
Also, die könntest du dann.
Aber nehmen, da kannst
du ja parallel ziehen. Der kleine Adolf, der jetzt gerade vor Gericht, also der im NSU-Skandal, oder war zufälligerweise ein Verfassungsschutzmitarbeiter, den Spitznamen hat, der kleine Adolf, und der ist rein zufällig eine Minute vor dem Mord hat er das Internetcafé verlassen, darum hat er sich nicht bei der Polizei gemeldet, weil er heimlich nach Kontaktanzeigen gesucht hat, oder irgendwelche Datingbörsen aufgesucht hat, und seine Frau sollte nicht davon erfahren. Und
ich habe ja übrigens heute eine Petition unterschrieben zur Abschaffung des Verfassungsschutzes.
Ja.
Kann man übrigens bei Annalist auf dem Blog, hat sie dort so ein schönes, ist das ein Gutachten? Nee, das ist eher so ein Positionspapier von verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen, unter anderem der Humanistischen
Union.
Organisation. Die haben ein wirklich lesenswertes Paper geschrieben, warum wir erstens den Verfassungsschutz nicht brauchen, er zweitens extrem viele Probleme verursacht und wir ihn drittens abschaffen sollten und viertens wie. Und das ist eine sehr lesenswerte Sache, und ich finde, das sollte man unterstützen und sich dort namentlich mit eintragen, weil diesen scheiß Verfassungsschutz, den müssen wir echt mal loswerden.
Ach, jetzt ist hier wieder irgendwie so ein eigenes... Jetzt geht hier SSL nicht bei denen auf dem Server. Wieso geht bei verfassungsschutzschützen.de gerade die SSL-Domain nicht? Ich bin schon ein bisschen angetrunken.
Die wollen, dass halt nur die NSA mitschaut, was du da...
Jetzt muss ich gerade das HTTP, das S hinter dem HTTP löschen, um... Das
auf funktioniert ja bei mir nicht. Ich habe ja tatsächlich so ein SSL-Enforce-Plugin bei mir im...
Ja, du Trottel. Du Trottel.
Wieso ich Trottel?
Als ich das mal anhatte, haben bei mir sehr, sehr viele Webseiten überhaupt nicht funktioniert.
Also beispielsweise funktioniert auch bei mir nicht. Also beispielsweise Stern funktioniert, also... da kommt wirklich gar nichts, da erreicht er dann nichts. Also die Stern-Server sind anscheinend wirklich so konfiguriert, dass er auf HTTPS halt wirklich gar nichts rausgibt. Das ist einfach Verbindung tot. Aber ich, ehrlich gesagt, ich vermisse Stern nicht. Ich klicke manchmal so auf so einen Stern-Link und dann denke ich mir,
eigentlich
ist es Stern. Weißt du, was will ich, was erwarte ich da? Was verpasse ich da? Also das ist dann, also ich war ein paar Mal davor, das zu deinstallieren, aber ich dachte mir, nö.
Wie viele Firmen gibt es nach wie vor, bei denen Port 443 gesperrt ist? Also der SSL-Port.
Echt?
Das ist hier.
Wieso?
Mein Freund Rob,
ja?
Mit dem ich zusammen Nerds FM mache,
ja, ja.
Der hat irgendwie im Freundeskreis einen Polizisten.
Ja.
Und dieser Polizist hat ihn ohne Scheiß, da war ich dabei, mal angerufen und sag mal, du sitzt doch gerade vor dem Computer, oder? Ja. Kannst du mal auf iCloud.com gehen und hier diese Daten eingeben?
Seine Login-Daten?
Oder? Nee, die Login-Daten von irgendeiner Person.
Okay.
Und zwar war dieser Person.
Ich will mich ja weigern, aber gut, ja.
Dieser Person war das iPhone geklaut worden.
Aha.
Und der ist zur Polizei gegangen. Und hat gesagt, mein iPhone ist geklaut worden. Und dann wusste dieser Polizist, es gibt dieses Find My iPhone.
Ja, ja.
Und wir wollen mal gucken, wo dieses iPhone gerade steckt.
Aber SSL geht nicht.
Aber SSL war bei der Polizei gesperrt. Und darum ruft er bei einem guten Freund an, sagt mal die iCloud-Daten von irgendeiner komplett fremden Person durch.
Setz Datenschutz.
Setz Datenschutz.
Aber ohne Scheiß, diesen Polizisten könnte man jetzt wahrscheinlich wegen Datenschutz
selbstverständlich
eintasten.
Aber so viel zum Thema, was man in der Verwaltung verbessern könnte.
Ja. Ja. Also vielleicht, also insofern wäre es tatsächlich SSL-only, wäre vielleicht für die Verwaltung erstmal das Richtige.
Ja.
Also die können sich ja da praktisch nirgendwo einloggen, weil ich meine, alle Einlog-Prozesse gehen per SSL. Du verschickst ja keine Passwörter.
Und ja, du sollst ja während der Arbeitszeit auch nicht bei Facebook dich einloggen. Auch
ja, irgendwo. Ich meine, es ist doch egal wo. Ich meine, irgendwann musst du dich irgendwo einloggen.
Also das ist die Geschichte, die ich vor einem guten Jahr selber, wo ich daneben stand.
Ach du Scheiße. Das ist ja echt total krass. Na okay, ja, das sind so Dinge, da kann man schon ein bisschen was tun, ja.
Aber hier nochmal zu diesen Narrativen, was ihr vorhin auch meintet, es fehlen eben auch die positiven Narrative. Ein Blogpost, den ich gelesen habe von diesen 30.000, warum wir Piraten das verkackt haben. Einer war, war auch so in die Richtung, wir müssen einfach besser erklären, worum es eigentlich geht. Unsere Plakate waren unverständlich und wir müssen den Leuten verklickern, was wir eigentlich mit Freiheit meinen zum Beispiel. Weil Freiheit ist super abstrakt.
Das stimmt.
Kann sich keiner was drunter vorstellen. Wer da schon mal länger drüber nachgedacht hat, findet es gut. Aber die meisten Leute tun das nicht, dass wir dem länger drüber nachdenken.
Und deswegen, auch noch bis zu einem gewissen Grad gut.
Irgendwann
kriegt man mal mit, Moment mal, die Freiheit des eigenen ist immer eine Einschränkung oder ist oft eine Einschränkung des anderen. Wo ist denn die Abwägung zwischen Freiheit und Nicht-Freiheit?
Genau, und da hätte man irgendwie vielleicht auch eine, zum Beispiel wenn man dann eine Kampagne macht, das irgendwie krasser runterbrechen müssen. Sowas wie Freiheit ist für mich, bla bla bla, das und das oder das und das. Auch wieder irgendwas, wozu die Leute relaten können und wo sie sich wiederfinden oder sich emotional angesprochen fühlen oder so. Und wenn man einfach nur so Freiheit, yay, auf dem Plakat schreibt oder so, dann...
Freiheit, fuck yeah.
Das würde auch wieder nur eine sehr, sehr kleine Gruppe, glaube ich, ansprechen von Leuten, die das dann sehr cool fänden, aber das dringt dann nicht so richtig durch irgendwie.
Aber das ist, ich glaube, das ist wirklich auch bedeutend, wie viel da über Gefühl läuft, also gar nicht über irgendwelche krassen Meinungen oder sowas. Ich habe NPD-Plakate gesehen, also als ich war bei meinen...
Wie hast du dich gefühlt?
Ich habe, das ist halt, da stand halt drauf, Freiheit durch Recht und Ordnung. Sicherheit durch Recht und Ordnung, natürlich.
Nee, das heißt Sicherheit.
Sicherheit durch
und
Recht.
Nein, Sicherheit und Recht und Ordnung. Das ist schon ziemlich stark auch von diesem Aufbau angelehnt an dieses Einigkeit und Recht und Freiheit.
Genau.
Es ist nämlich kein Satz, es ist nur so, es sind diese drei.
Nee, Punkte, das stand total klein dahinter.
Nee, die sind durch unverbunden.
Es war Sicherheit durch Recht und Ordnung. Na, ich bin mir sehr,
vielleicht habe ich auch nicht so genau.
Aber auf jeden Fall, wenn man hinguckt, Sicherheit, Recht, Ordnung.
Ich habe immer weggeguckt, wenn ich
Nee, ich musste ja wissen, wen ich wähle. Also,
ich habe da immer Nazi-Stoppen-Plakate drunter gehängt.
Nee, aber es ist so, und das ist ja was der durchschnittliche CDU-Wähler wahrscheinlich auch unterstützen würde und wo man auch als Piratenwähler, Sicherheit und Recht und Ordnung sind jetzt erstmal Dinge, gegen die wir prinzipiell nichts haben, solange sie nicht andere Rechte und die Freiheit und das Recht auf Unordnung.
Wobei wir natürlich ziemlich stark negativ auf das Wort Sicherheit konditioniert sind. Ne?
Genau,
aber
natürlich.
Das sind halt nur wir.
Natürlich, aber das ist so und das ist...
Ihr wollt Sicherheit, dann wählt und habt drei Wünsche frei, dann wählt 110 und holt die Polizei.
Aber das ist so dieses, damit wirbt die NPD oder die AfD. Womit wirbt die? Womit hat die geworben? Das waren auch so bekloppte
irgendwas
Sachen.
Mit Euro.
Nee, aber die hatte auch so.
Der Bürger ist systemrelevant, sonst nichts.
Stimmt,
das ist ein ziemlich emotional ansprechender Spruch.
Ja, ja.
Das ist, und der hätte eigentlich auch von den Piraten kommen können.
Mhm.
Also das ist, und das ist, also der ist ja nicht mal schlecht. Also das ist ja, genau, der Bürger ist System relevant.
War schon ziemlich populistisch.
Aber es ist halt trotzdem wahr, das ist das Problem. Guck mal, wir haben ja zum Beispiel Störer aufgehängt, ne? Also so Sachen, die wir dann unter die Botschaften der anderen Plakate gehängt haben, zum Beispiel.
Also ihr habt Störer aufgehängt, hört sich so an, so von wegen, ihr habt irgendwelche
Wir haben keine Leute an Laternen aufgeknüpft. Störer, das sind Sachen, die haben...
Obwohl, das könntet ihr mal machen, finde ich.
Ja, einfach ein bisschen skandalträchtige Kampagne. Also vielleicht,
ja.
Nee, also Störer hat
alle so Nicht-Piraten aufhängen.
Die Trolle aufhängen.
Also ein Störer hat so Plakatbreite, ist aber ungefähr nur 1 bis 2 Hände hoch, also hat nicht so die Höhe von einem Plakat, das hängt man dann irgendwie drunter und kommentiert dadurch irgendein Plakat, das da schon hängt. Dann steht da zum Beispiel irgendwie FDP plakatiert, keine Ahnung, Steuern senken und dann...
Ihr so Nazis
dann, raus. Dann hängen wir da runter, Janni ist klar. Oder echt jetzt oder irgendwie sowas. Und wir sind halt rumgelatscht und haben die irgendwo hingehängt. Bei den Linken hatten wir häufig das Problem, dass wir die Forderungen so sinnvoll fanden, dass wir da keins runtergehängt haben. Aber gesagt haben, das wollen wir auch. Die FDP hat sich immer am meisten angeboten und die CDU.
Bei der FDP war es echt einfach.
Ja, das stimmt, da konntest du echt jedes nehmen. Und das Ding war, bei der AfD gab es auch etliche, wo wir drunter gehängt haben, aber bei der Bürger ist systemrelevant sonst nichts. Also konnte ich jetzt auch nichts drunter hängen, ehrlich gesagt. Weil
das ist
ein Satz, dem kann man echt schlecht widersprechen. So.
Sie sind eine Arschlochpartei, aber sie haben sich gute Themen ausgesucht.
Ja.
Also teilweise, also zumindest das, was sie mit den Themen...
Also ihre Kernthemen waren halt dieses Anti-Europa-Kurs, das ist jetzt, kann man jetzt irgendwie die anderen...
Und Unterschicht zur Sau machen.
Ja, und Unterschicht zur Sau machen.
Aber das
und kontrollierte Einwanderung.
Aber da sind sie ja auch wirklich, ja, aber da sind sie ja auch wirklich wieder schlau genug, dass nicht bei uns, also hier, also das ist eben auch so ein Ding, wie unterschiedlich die Wahlplakate hier im Stadtzentrum von Berlin sind, so Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg, und wenn man dann ein bisschen weiter rauskommt. Also während der NPD-Kandidat für Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost hat geworben mit gegen Mietwahnsinn.
Die scheiß Mieten sind zu hoch.
Die scheiß Mieten sind zu hoch.
Das ist so ein schöner Spruch, finde ich.
Also das war.
Der ist aber urheberrechtlich geschützt.
Echt?
Nee, Quatsch.
Nein.
Natürlich.
Also das war. Ich wusste nicht, dass die NPD die Mieterschutzpartei ist. Ich dachte immer, die wären so mehr gegen Ausländer. Aber offensichtlich, da hat hier der lokale NPD-Kandidat, der, ich weiß nicht, 0,83, er ist über 0,0% hinausgewachsen. Das ist übrigens lustig. In Berlin hat keine Partei es wirklich geschafft, in einem Bezirk 0,0% zu kriegen, außer die FDP. Die hat es wirklich in Moabit hat die es geschafft, wirklich auf exakt 0,0% zu kommen. Das ist echt mal hart.
Wer in Moabit sollte auch bitte die FDP wählen?
Ja, ist nicht die Klientel.
Nicht wirklich, nee.
Ich wüsste auch gar nicht, wer in Moabit der FDP-Direktkandidat war, ehrlich gesagt. Ich weiß in anderen Bezirken, wer die
FDP. Also hier FDP war der mit der lustigen, mit der.
Ja, der Fliege, der Metzner.
Mit der hässlichen Fliege.
Genau, der Metzner. Mit dem habe ich auch mal zusammen auf dem Podium gesessen.
Also, das muss.
Ach, es war amüsant. Nee, das war amüsant, aber guck mal, ich kenne die FDP-Direktkandidaten aus anderen Wahlkreisen, weil ich mit denen auf dem Podium saß und ich wohne in Moabit und ich habe keine Ahnung, wer in Moabit für die FDP kandidiert hat. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendjemand für die FDP kandidiert hat. Ich habe kein einziges
Direktkandidat. Man muss ja als Partei auch nicht für jeden
aber
die FDP hätte sich wirklich sparen können, also das muss man einfach mal sagen. Ach, FDP, sie sind so schön leicht, das macht so viel Spaß.
Das ist echt krass, dass die jetzt raus sind. Das ist aber auch irgendwie, es ist schon irgendwie gut. Aber es wäre schön, wenn irgendetwas zumindest diesen Bürgerrechtsflügel ersetzt hätte. Also das wird echt fehlen. Ich sag dir, also diese SPD, wie sie momentan ist, auch programmatisch und wie sie sich gezeigt hat, steht der CDU in Sachen Bürgerrecht und auch Netzpolitik nichts hinterher.
Das stimmt.
Und wenn die beiden sich zusammenschließen und dann noch nicht mal mehr ein Korrektiv, ein außerparlamentarisches Korrektiv wie die Piratenpartei oder die Netzszene noch irgendwie schlagkräftig existiert, dann ist
Polen. Aber das ist ja nur deine These, dass Piraten und die netzpolitische Szene tot sind.
Ich sag ja, also was heißt, also sie liegen momentan auf jeden Fall am Boden und sie wurden. Ich glaube, die sind momentan handlungsunfähig. Denn es wird
die Leute noch die Themen sind tot.
Nee, die Leute sind noch am Leben, aber ich glaube ganz ehrlich, dass jetzt erst einmal ein krasser Bewusstseinswechsel stattfinden muss. Und es wird jetzt, glaube ich, erst einmal auch ungemütlich werden in Form von, also bei euch sowieso in der Piratenpartei.
Ich weiß gar nicht.
Da werden jetzt so Konsolidierungsgeschichten passieren. Da wird jetzt irgendwie drum gestritten, wie geht es jetzt weiter. Und die Flügelkämpfe haben jetzt ja begonnen. Das kriege ich jetzt ein bisschen bei Twitter mit, irgendwie, dass dann irgendwie manche Leute sagen, ja, die Piratenpartei war einfach zu links aufgestellt, und andere sagen, nee, die war nicht links genug aufgestellt.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so krass ist oder ob das jetzt so krass reinschlägt, weil die Flügelkämpfe oder dieses, wir hätten mehr dies oder wir hätten mehr das, das hatten wir vorher auch schon. Und ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass es jetzt kommt nach der Wahl, dass jeder genau weiß, woran es gelegen hat oder woran es nicht gelegen hat. Und es kommen bestimmt auch Leute, die sagen, irgendwie, wir brauchen zurück zu den Kernthemen. Und dann sage ich, mehr Kernthemen für noch weniger Wählerstimmen.
Aber das finde ich ist tatsächlich ein lustiges Thema, das ich schon gelesen habe. Die Piraten haben sich zu sehr auf irgendwelche anderen Themen und nicht so sehr auf ihre Netzthemen spezialisiert. Das ist den Grünen auch mal, wo vorher mal der Vorwurf gegen die Piraten war,
die sind die Ein-Themen-Partei.
Ja, und ich glaube, an die Presse sollte man sich da wirklich gar nicht.
Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass jetzt irgendwie, dass das innere Zerreißen irgendwie größer oder schlimmer wird, als es vorher sowieso schon war. Ich glaube das wirklich nicht. Und viele haben sich jetzt vorher auch schon den Kopf zerbrochen und haben sich furchtbare Sorgen gemacht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Partei implodiert oder wie so ein Schiff über die Klippe, über den Rand der Erdscheibe fährt und dann weg ist oder so. Und das glaube ich alles nicht. Es wird Konsolidierungsprozesse geben, ganz bestimmt. Und es werden irgendwie, es gibt Leute auch, die austreten. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, die jetzt eintreten. Und das ist zum Beispiel ein Effekt, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also viele Sachen kann man antizipieren, aber es gab ein paar Sachen in diesem Wahlkampf, die mich ja doch überrascht haben. Zum Beispiel der Effekt von dem Wahl-O-Mat. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich meine, es hat uns jetzt nicht viel geholfen, so, ja. Aber ich fand es trotzdem super interessant zu sehen, wie viele Leute plötzlich kamen und irgendwas von uns wissen wollten, weil sie im Wahl-O-Mat plötzlich Piraten auf Platz 1 hatten und dachten, okay, komisch, was ist hier los? Das war was, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt eine kleine, keine große oder übertrieben signifikante, aber es gibt eine kleine Eintrittswelle gerade. Ich dachte, wo kommt die denn jetzt her? Was ist denn jetzt los? Wieso kommen jetzt Leute und sagen, jetzt ist der richtige Moment, um bei den Piraten einzutreten, jetzt habe ich Lust mitzumachen. Und ich sehe das an allen Ecken. Meine kleine Schwester will eintreten.
Ich höre in jeder Crew,
dass Leute eintreten.
Das kann ich dir sagen. Weil ich habe in diesem Podcast, ja, ich gesagt, ich irgendwann vor längerer Zeit, und da war es mehr so als Witz gemeint, aber mittlerweile ist es, ich tue den Piraten dieses Jahr den Gefallen, indem ich sie nicht in den Bundestag wähle. Und weil ich das Gefühl habe, dass die Piraten durch diesen schnellen Erfolg extrem zu aufgeblasen waren und dass so dieses jetzt mal ein bisschen Luft ablassen und gucken, was übrig bleibt und dann gucken, ob man was mitgestalten kann.
So ein bisschen erwachsen werden, meinst du?
Man muss halt echt nur hoffen, dass
nicht nur erwachsen werden
gehen. Also das ist halt der Punkt, ne? Also das ist halt nicht die Fall. Also ich hatte bisher.
Ich hatte bisher das Gefühl,
dass immer die Falschen gehen bei den Piraten. Also vor der Bundestagswahl.
Ja, und das wäre jetzt die.
Und ich weiß es nicht, wie das jetzt aussieht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die Richtigen gehen.
Nee, ich glaube, das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Weil natürlich ist es so, dass wenn bisher sozusagen immer welche von denen gegangen sind, wo du sagst, das waren die Richtigen, die nicht hätten gehen sollen, dann schmerzt sich das natürlich und dann kriegst du es auch mit. Es sind aber auch Leute ausgetreten, wo die gesagt haben, so. Tschüss und gute Reise. Und die haben jetzt irgendwie, die machen jetzt ja
das AfD-Ärger. Das waren NPD-Schrift.
Und sonst irgendjemand? Sorry. Spruch. Okay, nein, gut. Okay, naja, gut.
Viel Erfolg noch, ist durch.
Okay, nein, aber was ich sagen wollte, es sind auch Leute
bei der
ausgetreten, denen ich jetzt nicht hinterher
traue. Bei der Piratenpartei, das Boot ist zu voll. Ne?
Genau. Mehr Nazi-Vergleiche für noch mehr Ansehensverlust.
Genau.
Okay, aber ganz im Ernst. Es sind Leute auch ausgetreten, die uns vorher nichts als Ärger gemacht haben, wo wir froh waren, dass sie jetzt irgendjemand anderem Ärger machen und inzwischen zur nächsten oder übernächsten Partei weitergezogen sind und denen jetzt auf die Nerven fallen. Und ich glaube, das ist halt so ausgewogen und ich glaube auch, dass es auch jetzt ausgewogen ist. Es werden jetzt Idioten austreten, es werden jetzt auch Idioten nicht austreten, von denen ich gerne hätte, dass sie austreten würden. Und es werden auch Leute austreten,
wo
ich
traurig Namen.
Bin. Nee, ich habe da schon mal eine Anzeige kassiert, deswegen okay. Ich das jetzt an dieser Stelle nicht.
Hast du auch eine lange?
Ja, okay. Ich gehöre zu der ehrenvollen. Du hast auch eine bekommen.
Ich auch eine, ja.
Ach Mensch.
Ich bin auch angezeigt.
Willkommen im Club.
Ja, gut. Schöne Grüße an Simon Lange und die Zuse-Crew, die natürlich überhaupt gar kein rechtes Netzwerk ist. Doch, ist sie. Tut mir leid, ich muss das einfach so sagen, es ist ein rechtes Netzwerk, sorry. Ja, also weiter, ja.
aber da muss ich mal sagen, ein rechtes Netzwerk, was es selber nicht mag, rechtes Netzwerk genannt zu werden, stellt sich mir ja schon die Frage, ist das denn wirklich ein rechtes Netzwerk?
Ich weiß es nicht.
Aber
ich finde, es ist ein rechtes Netzwerk.
Ist die AfD rechtspopulistisch und rechtsoffen, auch wenn sie sagt, dass sie es nicht ist?
Also zumindest darfst du es sagen.
Du kannst ja sagen, die können doch rechtspopulistische Thesen vertreten und sagen, nein, nein, wir sind überhaupt nicht. Also na, das ist alles Unterminierung und Hetze der Medien. Hausbesetzer
sind. Wieso können diese Nazis nicht mal einfach dazu stehen, dass sie Nazis sind? Oder die Rechte?
Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, jetzt irgendwie die Zuse Crew Nazis zu nennen. Das würde ich
jetzt hast du die nächste Anzeige angefangen.
Nein, das würde ich jetzt nicht tun. Das würde ich
konkret nicht. Nein, nein, aber dass du das jetzt nicht tust, damit hast du jetzt definitiv die nächste Anzeige einkassiert.
Ach so, du meinst, die bestehen darauf? Nein, nein. Das
wir sind kein rechtes Netzwerk, wir sind einfach Nazis.
Okay, anyways, aber ich glaube, dass sich dieser Austritt von Leuten, wo man sich auf den Austritt wünscht, und der Austritt von Leuten, wo man sagt so, nein, geh noch nicht, bleib noch ein bisschen hier oder so, dass sich das auch ungefähr die Waage hält. Und wir haben schon gesehen, dass so ein paar von den Karrieristen einfach jetzt auch schon irgendwie weiterziehen oder weitergezogen sind. Die haben irgendwie, sind dann vielleicht zum Hype eingetreten, keine Ahnung, 2011 oder 2012, dachten, bei uns kann man schnell was werden, kann schnell irgendwie aufsteigen und was reißen. Und die haben jetzt festgestellt, ach nee, doch nicht. Und ja, die Karawane zieht weiter so. Hm.
Also das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, dass bei den nächsten Wahlen dann 2014,
das war auch meine Hoffnung,
wenn die Minderheitsregierung von der CDU,
war auch meine Hoffnung vor 4 Jahren. Also mein Artikel, den ich ja geschrieben habe.
Ja, ich habe ihn gelesen. Ich hab meinen Artikel von dir gelesen. Guck mal.
Guck mal vor.
Es ändern sich Dinge.
Ich hab ja auch damit angefangen, also ich habe ja von den verschiedenen Bundestagswahlen als Ausgangspunkt genommen, die ich halt immer als Erweckungserlebnis auf die ein oder andere oder Etappen Markensteine irgendwie für mich gesehen habe. Und letztes Jahr war es wirklich so, dass ich gedacht habe, da hatten ja die Piraten schon 2% gehabt, obwohl gerade dieses riesengroße Netzsperren-Thema war. Und ich hatte mir da schon damals schon mehr erhofft, dass er irgendwie, dass dann irgendwie auch in das Wahlergebnis sich niederschlägt. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, diese 2% sind aber halt immer ein Achtungserfolg, ist ein Anfang, es ist halt etwas, worauf man aufbauen kann. Und man kann sagen, und dann habe ich gedacht, okay, nächste Wahl, da zeigen, also das ist, jetzt haben wir 4 Jahre, hat 4 Jahre diese Partei Zeit, sich halt aufzubauen, neu aufzustellen.
Dazwischen aber der Hype und der hat gestört. Du bist sozusagen von der linearen Entwicklung ausgegangen und was aber in den 4 Jahren passiert, war so ein bumpy ride, mit hohen Ausschlägen nach oben und nach unten.
Also ich glaube, das werden wir jetzt bei der AfD sehen, was denen jetzt als nächstes blüht. Die werden bei den nächsten Wahlen eine Nullkomma-Partei sein.
Im Endeffekt war es Timing, ne? Also wenn die Bundestagswahl 2012 gewesen wäre, dann wärt ihr jetzt wahrscheinlich mit 10% im Bundestag.
Weiß man auch nicht, ob es so gut gewesen wäre, ne? Naja, 2012 waren wir vielleicht noch viel weniger breit als jetzt. Also, weiß man nicht, keine Ahnung. Aber das ist auch so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette. So. Warte mal, du hast mir noch nicht zu Ende erklärt, warum jetzt die ganzen Eintritte sind. Du meinst, das sind jetzt Leute, die irgendwie...
Nein, also für mich ist es ganz persönlich so, ich finde die Piraten prinzipiell gut und ich hab die Piraten auch schon mal gewählt und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Arbeit hier im Abgeordnetenhaus. Mhm. Also das ist... mehr hätte ich mir von meiner Stimme nicht wünschen können, als ich jetzt schon kriege. Und ich bin diesem ganzen, dieser Partei trete ich mit Sympathie gegenüber. Oh Gott, ich habe vorhin so viel Wodka getrunken.
Ein Glas.
Das reicht.
Liter Glas.
Aber ich hatte dieses Gefühl, genau was du jetzt sagst, jetzt kommen die Karrieristen und jetzt blasen sie auf und jetzt ist so diese große Erwartungshaltung da, dass die Piraten jetzt liefern können, jetzt können sie eigentlich nur versagen. Und wenn sie jetzt in den Bundestag gekommen wäre, dann wäre die Aussage, warum haben sie denn nicht sofort und so und weiß der Teufel was. Und dieses jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft rauslassen und gucken, wie es jetzt läuft und jetzt auch so ein bisschen Substanz aufbauen. Ich meine, die Piraten haben nach wie vor, wie viel? 2, irgendwas Prozent?
2,2 haben wir bundesweit.
2,2. Das ist für eine Egalpartei, die Piraten bei dieser Bundestagswahl definitiv waren, finde ich, ist das ein relativ beachtliches Ergebnis. Weil das ist, also ich habe Mario Sixtus gesehen, wie er seinen Wahlzettel gepostet hat, so mit viel Bauchschmerzen, aber ich wähle trotzdem die Piraten. Und ich weiß
Sixtus mit seinen 50.000 Followern die Piraten wählt und ist ja auch gleich.
Ey, der hat heute getwittert, wenn diese folgenden, keine Ahnung, 6 Frauen, ich glaube Lena Simon hat einen Vorschlag gemacht, wenn diese 6 Frauen nächsten Bufo kommen und Sixtus hat dann getwittert, wenn die das machen, dann trete ich bei den Piraten ein. War auch ein Scherz.
Aber du bist auch dabei, ne?
Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock. Ja. Ich bin jetzt erstmal ausgebrannt, ich darf das.
Okay. Hier, Seeräuber Jenny, die hatten wir ja auch schon im Podcast. Die war auch mit darunter. Wer war noch dabei?
Natürlich Katascha.
Katascha ist ja aber schon im Bundesstaat.
Ich glaube, Anke Domscheit-Berg, Flo noch. So eine Neupiratin. Ich glaube,
die kenne ich nicht.
Und Swanhild, unsere jetzige Schatzmeisterin. Okay. Hier, aber übrigens, was du meintest mit diesem, dass jetzt erstmal ein bisschen Entspannung und so eintritt und alle erstmal ein bisschen runterkommen. Genau. Das erhoffe ich mir auch. Was ich mir tatsächlich erhoffe, ist so eine Mischung aus, die Medien ziehen jetzt weiter, die haben uns alle mal wieder totgesagt. Das ist ja 2009 auch schon tausendmal passiert. Der Fokus geht jetzt so ein bisschen weg und dadurch tritt meine, also hoffe ich mir auch, dass wieder mehr Entspannung eintritt. Also, dass zum Beispiel nicht mehr so ein verkrampftes, angespanntes ist so, das können wir jetzt nicht machen, weil dann stehen wir schlecht da oder dann kriegen wir einen schlechten Presseartikel oder so, sondern dass wieder so ein bisschen mehr Entspannung ist. So, wir
also ehrlich gesagt mehr, hatte ich dieses Gefühl bei den Piraten nie, dass sie davor Angst haben könnten, dass eventuell irgendwo was Negatives über sie nach außen treten könnte.
Es gab immer nur Einzelne, die extrem schmerzfrei waren, wie das beispielsweise, also wie die Lieblinge halt der Popcorn-Piraten halt einfach. Ja, das sind ja immer die gleichen.
Also das Gesamtgefühl war schon so ein von, okay, wir müssen jetzt zusammenreißen und wir können jetzt auch hier nicht mehr so unseriöslich auftreten wie bisher oder so.
Okay,
vielleicht. Und ich erhoffe mir zum Beispiel vom nächsten Bundesparteitag, dass da wieder mehr Lulz sind und wieder mehr Spaß, weil es alles ein bisschen egaler ist und wir wieder ein bisschen mehr das machen können, worauf wir sowieso Bock haben, weil nicht mehr so viele Leute zugucken und wir nicht mehr sagen so, wir müssen jetzt hier aber irgendwie ganz, ganz doll ernst zu nehmen drüber kommen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir super viel Erfahrung gemacht haben und dass wir auch professioneller geworden sind, dass wir einfach Sachen gelernt haben. Es gibt jetzt Leute, die können jetzt inzwischen gute Interviews geben, die Prozesse laufen runter und solche Sachen. Und das verliert man auch nicht mehr. Das nimmt uns jetzt auch keiner mehr weg.
Genau.
Also diese Erfahrung, die Prozessoptimierung und so, das kann man nicht, you can't unlearn it. So. und ich erhoffe mir jetzt daraus, dass jetzt alles so ein bisschen sich entspannt und wieder zur Ruhe kommt, dass ein paar von den Idioten und den Karrieristen abziehen, dass wir diese Professionalisierung vielleicht noch ein bisschen mehr vorantreiben, jetzt ein bisschen Zeit haben, um ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren und so. Und es gleichzeitig auch wieder mehr Spaß einzieht, sozusagen.
Also, ich muss sagen, ich habe ja diese Parallele zu den Grünen, die wir hatten. Ich habe neulich eine Dokumentation hier, der Joschka und Herr Fischer, oder? Ich glaube, also über
Joschka und Herr Fischer.
Und genau, Joschka und Herr Fischer. Und da tauchen so auch so Aufnahmen aus den ersten Tagen der Grünen drin auf. Und das ist, also die hatten damals Strickzeug, ihr habt alle iPhones und, also ihr habt Smartphones, aber ansonsten nimmt sich das, also so diese Kamera, guck mal da, diese Irren und hier die ganze Zeit nur am Stricken, obwohl es vorne um Politik geht und sowas. Das nimmt sich nicht so wahnsinnig viel von den Grünen. Und insofern, ich bin wirklich guter Hoffnung, dass aus den Piraten nochmal wird. Was wird? Oder was noch besser wäre, dass es total überflüssig wird, dass es die Piraten gibt, weil die anderen Parteien.
Das glaube ich jetzt wiederum nicht, aber mich trösten zum Beispiel auch Leute, ich war jetzt in den letzten Tagen auch wahnsinnig niedergeschlagen, mich trösten auch Leute mit so einem Satz wie, die Grünen sind auch nach ihrer ersten Legislaturperiode im Bundestag wieder rausgeflogen
und
sind auch wieder aufgestanden.
Ja, die FDP war jetzt nicht die erste. Ich dachte, man hat so das Gefühl, wenn man Spiegel Online liest, dass die FDP die erste Partei war, die jemals aus dem Bundestag geflogen ist. So, oh, 500 Leute sind arbeitslos und so und oh Gott, ja, nee, die Grünen waren schon mal draußen, es waren schon sehr viele Parteien draußen.
Ganz kurz.
Habe ich gestern auf Twitter rumgefragt, ich habe sehr viele Antworten bekommen.
Scheiße, genau. Malte Welding hatte noch irgendwie eine schöne YouTube-Ausschnitte aus ersten Bundesparteitagen der Grünen. Ich glaube, aus dem Gründungsparteitag, wo halt auch echt ganz viele Pädophilie-Szenen waren in Form von irgendwie Leute erzählen von ihren, also vor der Kamera von ihren Pädophilie-Erfahrungen und dann gab es dann irgendwie auch vor dem Mikro und wir müssen eintreten für die Rechte mit Strafreihe mit Kindern und so weiter und so fort. Also,
ja. Also, aber es war auch, auf der anderen Seite hat man auch mitgekriegt, wie albern das einfach war.
Ja klar, aber ich meine, es war halt öffentlich, ne? Es war halt öffentlich, es war damals schon dokumentiert. Ich finde das ganz interessant. Das ist halt das, was mich auch mal wieder bei vielen anderen Themen auch immer wieder total fasziniert, wie Dinge, die nicht im Geheimen stattfinden, sondern ganz öffentlich passiert sind, im Nachhinein so krass skandalisierbar sind. Ich finde, das andere Mal, wo wir das hatten, das war bei dieser Beschneidungsdebatte. Ne? Beschneidung ist nach dem Grundgesetz schon, seit es das Grundgesetz gibt, illegal und Menschenrechtsverletzung. Und und zwar ganz klar juristisch gesehen, ne? Weil es eine Körperverletzung ist. Und dennoch hatten wir
Naja, so klar ist es da nicht.
60 Jahre lang keinerlei Debatte darüber. Doch, also Juristen sagen, das ist relativ offensichtlich.
Ja, aber Friseurbesuch ist auch nach Grundgesetz Körperverletzung.
Nee, eben nicht, Friseurbesuch nicht, aber eine Impfung beispielsweise, ne? Ist eine Körperverletzung.
Friseurbesuch aber, wohl auch, hat zumindest der Lawblogger mal gemeint.
Echt?
Friseurbesuch? Ja, na, körperliche Unversehrtheit.
Also Haare schneiden ist...
Haare schneiden, es wird hier was von deinem Körper abgeschnitten. Also ich meine, es ist jetzt...
Apropos körperliche Unversehrtheit,
aber es geschieht mit deinem,
kann jemand die Flasche aufmachen?
Das kriegen wir hin.
Flaschliche,
es ist kein Alkohol drin, falls jetzt irgendjemand...
Du sitzt auf meinem Kabel.
Oh, tut mir leid.
Aber wir brauchen jetzt auch gar nicht so ewig lange. Aber das stimmt, das ist tatsächlich, was du, worauf du ursprünglich hinaus wolltest, um jetzt mal deinen Satz zu vervollständigen, war, dass wir hier keine Bionadeflaschen aufkriegen. dass es die öffentlichen Äußerungen sind, die oft... Oder die Information, die eigentlich schon jeder die ganze Zeit über hätte sehen können.
Genau. Das ist, aber dann irgendwann so ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel stattfindet, Dinge, die ganz klar vor einem liegen, auf einmal zu tabuisieren und auf einmal zu skandalisieren. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, man kann jetzt einfach irgendwie die Dinge einteilen in skandalisierbare Dinge und nicht skandalisierbare Dinge, sondern es gibt da immer so ein gesellschaftliches Momentum.
Ja. Aber das ist genau sowas, was ich vorhin mit in diese Islam skandalisierbar. Das ist halt eine Tradition. Aber
meinst du wirklich Cat Stevensons Islamüberkehr oder von Muhammad Ali wäre heutzutage ein Skandalum? Also würde jetzt heutzutage.
Es würde ihnen Plattenverkäufe kosten. Ganz massiv. Mhm. Und er würde auf Fox News würde hoch und runter geritten werden, dass man dessen Platten um Himmels Willen nie wieder kaufen darf. Also ja, bin ich der absolut festen Überzeugung. Hm. Und es gab da auch...
Yusuf Islam heißt er jetzt.
Genau. Yusuf Islam. Also.
Yusuf Islam, ja.
Also das ist... aber was ich jetzt ganz... Also so nochmal zu den Wahlen. Wen ich bisher so als eher tragischsten Verlierer sehe, ist die SPD. Hm. Die eigentlich nur darauf wartet, endlich mal von der CDU aufgefressen zu werden. Die also wirklich so da sitzt. Könnte
eigentlich mal fusionieren eigentlich, ne?
Die da sitzt wie so ein Kaninchen. Ich finde, die Grünen finde ich dabei auch ziemlich tragisch.
Ja.
Also bei der SPD, diese Aussage, bis 2017 ist die Linke nicht koalitionsfähig, vielleicht auch bis 2020, wir wissen noch nicht so genau. Auf jeden Fall noch mindestens 4 Jahre sind die niemals koalitionsfähig für uns. Ja. Das ist, sorry, also wenn man sich vor der Wahl hinstellt und sagt, also wir haben keine Chance, wählt uns trotzdem, dann braucht man sich im Nachhinein nicht zu wundern, wenn man nicht gewählt worden ist. Und dieser Vorschlag, den ich jetzt heute Morgen gehört habe, wie heißt der jetzt gleich? Die linke Vorsitzende. Genau, mit dem, jetzt soll man nochmal rasch den Mindestlohn durchdrücken, solange es noch keine Regierung gibt.
Die Kipping finde ich auch gut.
Ja, die ist cool.
Das ist so ein geiler Vorschlag und die SPD wird sagen, ja, aber mit der Linken geht das nicht. Wir waren zwar im Wahlkampf dafür, aber nee, ja, jetzt doch nicht. Und das ist so, nee, sorry, dann braucht ihr gar nicht anzutreten. Wenn ihr nachher nichts entscheiden wollt und wenn ihr nicht mit Leuten, die noch weiter links seid als ihr, also das ist so dieses, man hat immer bei der SPD dieses Gefühl.
Ich verstehe das auch nicht, wieso die das so ewig durchhalten. Das ist so ein Quatsch einfach.
Und das ist so, ich hab am Wahlamt getwittert, wenn die AfD über 5% kommt, wie lange braucht die CDU, bis zu argumentieren, ach, mit der AfD kann man ja doch eigentlich ganz gut zusammengehen. Das hätte, glaube ich, nicht so...
Ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte. Ich habe da auch drüber nachgedacht, aber die AfD mit ihrem Anti-Europa-Kurs,
genau, das ist etwas, das ist tatsächlich schwer geworden.
Und das ist eher ihr Kernthema, das ist nicht einfach, ich sag mal so, Schwarz-Grün ist auch deswegen überhaupt jetzt relevant geworden, weil der Atomausstieg jetzt von der Union auch mitgetragen wird. Ja. Mhm. Es gibt Uneinigkeit darüber, wann der passieren sollte, aber die Grünen würden niemals mit einer Partei koalieren, die nicht auch den Atomausstieg zumindest für möglich halten würde. Das heißt, die CDU vor ein paar Jahren wäre einfach, weil das einfach Kernthema ist. Im Kernthemen gibst du nicht auf, egal.
Ja, aber nee, aber das
und,
ist.
Und die AfD könnte nicht mit einer CDU zusammengehen, die nicht mindestens eine kritische Haltung gegen den Euro nehmen würde.
Aber in dem Fall wäre es ja sozusagen die umgekehrte Variante. Wie lange würde die CDU brauchen, um sich die AfD schön zu saufen? Und ich glaube, sie hätte im Zweifelsfall, also wie lange hält die SPD das jetzt schon durch, eine minimal linkere Partei als sie selber für komplett ignorierenswert zu halten? Das geht jetzt seit 1990 so. Das sind 20 Jahre. Also ich glaube nicht, dass die...
Das ist auch dieser Lafontaine-Hass, glaube ich. Das ist auch viel persönlich. Also dieser, das ist Lafontaine.
Ja, aber der ist jetzt auch erst seit 6, 7 Jahren ja, bei der Linken.
Der liegt ja auch nur noch im Krankenhaus oder so. Ne?
Also das ist ja...
ja, es ist eigentlich... Also das ist totaler Schwachsinn.
Wie, einfach, wie, ja. Wie dämlich kann man sein, sich so eine Machtoption, also zu sagen, wir machen mit denen nicht, darum werden wir jetzt auf die nächsten 10 Jahre keine Option haben, an die Regierung zu kommen. Warum soll ich die wählen? Also das war dieses Jahr... Wie gesagt, ich stand da in dieser Wahl, in diesem Wahl, nicht ohne, Wahlkabine. Ich stand in der Wahlkabine und wusste, ich will diese Regierung abwählen. Und damit war für mich klar, SPD-Stimme ist Merkel-Stimme. Weil wenn ich für die SPD stimme, im Zweifelsfall ist es nur für eine große Koalition gut. Weil die haben von vornherein gesagt, mit der Linken machen wir gar nichts. Und damit war absolut klar, dass die von vornherein...
Wird auch nichts, also das ist auch klar, ja.
Ja. Aus Rot-Grün wird nichts, dafür habt ihr zu wenig Stimmen. Also war von vornherein klar, ihr seid draußen.
Ja,
strategisch ist das. Also das ist, das mag, sie haben vielleicht irgendwann mal gesagt, okay, wir wollen die Linke oder die damals noch PDS gegen die Wand drücken und darüber rausdrücken, aber mittlerweile machen sie sich selber damit unwählbar. Ja. Das ist.
Und gerade was einfach die Nähe der Themen angeht, ist es halt peinlich. Also es ist halt wirklich nicht nachvollziehbar. Also ich meine, wir zum Beispiel vertreten ja mal dieses mit den Themenkoalitionen, also im Abgeordnetenhaus zum Beispiel oder in der Bezirksverordnetenversammlung ist ja ziemlich pragmatische Politik eigentlich so ein Motto, wenn jetzt ein guter Antrag kommt von der SPD oder von der CDU oder sonst wem, dann stimmen wir da auch zu. Wenn das irgendwas ist, was wir sinnvoll finden, das ist halt an der Stelle ziemlich undogmatisch. Und ich glaube, da blockieren die sich einfach auch.
Ich finde das interessant, total. Ich finde das übrigens auch total interessant. Das sollte mal, ich weiß nicht, ob da irgendwie Politologen dran sind, das mal zu untersuchen. Ich habe nämlich am Anfang, als die Piraten halt diese Erfolge hatten in Berlin, waren halt ganz viele Leute, die da sagten, aus den etablierten Parteien, ja, das ist ja ganz lustige Idee mit euren Themenkoalitionen und so. Das haltet ihr eh nicht durch. Weil im Endeffekt geht es bei Politik ja immer auch irgendwie um Geschlossenheit und so weiter und so fort. Und ihr werdet irgendwann pragmatisch daran scheitern, diese losen Themenkoalitionen oder beziehungsweise auch diese totale Freiheit, Fraktionszwanglosigkeit und solche Sachen. Das sind alles so Hirngespinste von Idealisten und am Ende wird das dann doch irgendwie alles sich konsolidieren. Ich würde mal gucken, ob da irgendwie in dieser Richtung schon was passiert ist im Abgeordnetenhaus oder in BVVs, ob da tatsächlich mittlerweile so eine Art Fraktionsdisziplin existiert oder.
Naja, also
da was verändert.
Es hat sich ein bisschen was verändert, oder hat sich vielleicht ein bisschen was eingeschliffen oder so, aber eben nicht aus dogmatischen, sondern aus pragmatischen Gründen.
Das ist ja
dieser ganz logische Punkt, dass du sagst, du bist in irgendwie 1, 2, 3 Themengebiete total reingearbeitet, von den anderen Sachen hast du keine Ahnung, die kriegst du nur aus der Ferne mit. Und dann sitzt du in einer Fraktionssitzung und dann sagt dir der Fachexperte oder Fachpolitiker aus deiner Fraktion, sagt, und hier stimmen wir für den Antrag von denen und denen, weil das ist sinnvoll. Ich habe das nachgeguckt, das ist stimmt mit unserem Programm überein und sowieso, ich habe davon Ahnung, das ist gut, wir wollen das auch. Du hast keine Ahnung, dann sagst du, wird schon stimmen. Ich vertraue dir, du hast bisher gute Arbeit gemacht, alles klar. Und dann stimmst du auch dafür, wenn der dir sagt, dass du dafür stimmst. So. Also ich meine, du kannst dich immer noch enthalten und kannst sagen, ich habe keine Ahnung oder so, aber tendenziell ist es auch so eine Vertrauensbasis, die da entsteht. Wenn du länger zusammengearbeitet hast mit Leuten in der Fraktion, dann weißt du ja auch, wem du da vertraust in seinem Urteil und
das ist Arbeitsteilung.
Das ist Arbeitsteilung und, ja,
das ist
und da,
okay.
da entsteht
okay.
sowas, aber der Punkt
das
ist. Das ist
keine erzwungene Disziplin.
Genau, das ist der Punkt. Also. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Das ist halt keine erzwungene Disziplin. Es ist halt nicht so, ey, du Arsch, wieso hast du jetzt nicht dafür gestimmt? Was fällt dir eigentlich ein? Dafür kriegst du jetzt erstmal verhauen hinter verschlossener Tür oder so. Weil das spielt halt keine Rolle. Das ist nicht der Punkt. Das ist einfach ein pragmatisches Ding und es kann trotzdem bei jeder Abstimmung wieder anders sein, wenn ich doch das Gefühl habe, ich bin da selber genug informiert in dem Themengebiet, dann auch abweichend abzustimmen oder nicht abzustimmen oder wie auch immer, das irgendwie so zu machen. Und gerade das mit den Themenkoalitionen, das funktioniert wirklich immer noch ganz gut, weil wenn du wirklich was durchbringen willst und sagst hier, das ist sinnvoll, irgendwo müssen die Mehrheiten ja herkommen und da ist mit allen Parteien, die da im AGH sitzen oder im BVV, es sind schon die verschiedensten Anträge durchgebracht worden. In den Bezirksverordnetenversammlungen ist es ganz interessant, da hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wie da die Konstellationen jeweils sind. Also zum Beispiel in Neukölln oder Friedrichshain-Kreuzberg vor allem ist halt die CDU total bedeutungslos. Das hat so eine ganz, ganz kleine bedeutungslose.
Kann ich mir auch recht vorstellen.
Ganz kleine bedeutungslose Fraktion. Und die, auf die kannst du halt echt scheißen und du musst halt echt gucken, mit wem du dann stattdessen deine Mehrheit zusammenholst und wen du überzeugen musst und so. Und dann gibt's wiederum andere Bezirke, wo dann die Piraten sagen, naja, hier gerade irgendwie da unten am Rand, keine Ahnung, in, ich weiß nicht, wie es in Charlottenburg aussieht oder in Reinickendorf oder
alles ganz schwarz.
Und so.
Also.
Ja, und genau, und dann müssen die da auch mal was mit der CDU zusammen machen und dann in den Ostbezirken natürlich mit den Linken zusammen und so. Und aber es ist halt wirklich fallabhängig und ich finde das immer noch sehr erfrischend. Und wenn ich mir jetzt, das bestätigt mich eigentlich in diesem Ansatz von uns, wenn ich mir jetzt angucke, wieso kriegen die es jetzt nicht hin, da eine linke Regierung zusammenzustellen? Einfach wegen diesem Dogmatismus, wegen diesem, wir als SPD sind uns zu fein, die Linken mit dem Arsch anzugucken. Obwohl man sagt, jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat und sich anguckt, wie nah oder weit die Themen voneinander entfernt sind, kann auch sagen, ganz ehrlich, es ergibt überhaupt keinen Sinn.
Wobei ich ja für mich die Feststellung gemacht habe, also wenn man sich die absoluten Stimmen anguckt und jetzt, dass die 5%-Hürde außen vor lässt, dann haben wir im Augenblick in diesem Land, und das, ich finde es nicht schön, aber wir haben eine deutliche konservative Mehrheit. Also so zu tun, als ob wir eine Linke, nur weil wir das Glück haben, dass eine dämliche AfD dazwischen kam, die genug FDP-Wähler abgezogen hat, ist das jetzt nicht so, dass eine linke Mehrheit existieren würde. Also sie existiert im Bundestag, voraussichtlich, aber auf.
Das ist genau der richtige Moment, über die 5%-Hürde zu reden.
Genau.
Ja. Also ich habe ja den Artikel von Stefan Niggemeier gelesen und ich dachte mir, ja, aber.
Hey, wir sind uns mal einig.
Also, man muss einfach mal sagen, die 5%-Hürde hat sich dieses Jahr bewährt, weil es die AfD rausgehalten hat. Es hat halt die AfD rausgehalten. Ich finde das ich finde das gut. Ich würde grundsätzlich, glaube ich, also bei jeder anderen Wahl hätte ich, glaube ich, Stefan Niggemeier mehr zugestimmt als bei dieser, weil ich grundsätzlich diese 5%-Hürde durchaus kritisch sehe, weil es eben tatsächlich die Ergebnisse verzerrt, weil Leute dann irgendwie strategisch anders wählen, als sie eigentlich wählen würden und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie ein bisschen unschön und aber der Grund, warum die 5% Hürde eingedingst wurde, war genau solche kleinen Populistenparteien wie die AfD einfach draußen zu halten. Und in dieser Hinsicht hat sie einfach auch wirklich funktioniert. Das muss man einfach so sagen.
Aber die Piraten wären mit wie viel? 13 Sitzen im Bundestag vertreten, wenn es sie nicht gäbe, die 5%
Hürde. Ja, aber wenn ich ganz ehrlich bin, und da entscheiden müsste, ob ich jetzt 30 AfD-Leute und 13 Piraten drin haben möchte, dann würde ich mich, glaube ich, entscheiden, dass lieber beide keine kriegen, als dass ich 30 AfD-Leute...
Also das Gefühlsbad hatte ich ja nach der Wahl auch. Ich meine, dass wir die 5% nicht knacken, das war ja schon eine ganze Weile vorher klar. Ich war trotzdem mega enttäuscht von Wahlergebnis. Aber ich hatte gleichzeitig noch so ein... immer dieses kritisch 5%-Hürde, wir kritisieren das ja auch häufig, dass wir sagen, das ist nicht besonders demokratisch, strategisches Wählen. Ein großer Teil der Leute, die zur Wahl gegangen sind, deren Stimme schlägt sich nicht nieder.
15%
das ist super
dieses
krass.
Jahr.
Das, sind,
ist echt
das sind
krass,
ja nicht 15% irgendwie von der Gesamtbevölkerung oder den Wahlberechtigten.
Das waren Wähler.
Das sind 15% der Leute, die ihren Arsch ins Wahllokal bewegt haben an diesem Tag. Die sind sozusagen umsonst losgegangen, haben umsonst diesen Zettel ausgefüllt.
Der Postillon hat es auch wieder schön ausgedrückt, irgendwie von wegen so ein dicker, arbeitsloser Typ, der nicht zur Wahl gegangen ist, hat genauso viel Stimmgewicht wie 15% der Wähler, die halt auch ins Wahllokal gegangen sind und abgestimmt haben.
Ja.
Und deswegen habe ich da halt auch so gemischte Gefühle, dass ich finde, es gibt wirklich viele gute Gründe, die 5%-Hürde zu kritisieren und ich unterstütze die auch alle und ich finde das auch alles sehr nachvollziehbar und sinnvoll. Wir sind ja deswegen zum Beispiel auch dafür, dass man das Wahlrecht auch nochmal ein bisschen reformieren könnte mit Ersatzstimmen oder mit Kumulieren und Panaschieren, Ersatzlisten, solchen Sachen.
Was?
Soll ich das gleich nochmal erklären?
Okay, ja, aber erst danach.
Okay, ich erkläre das gleich nochmal. Aber ich habe natürlich trotzdem, ich bin dann irgendwie bis 2:30 Uhr nachts wach geblieben, bis der allerletzte Wahlkreis ausgezählt war.
Okay, oh.
Und habe gedacht so, oh Gott, das ist jetzt, ich will jetzt nur noch gucken, ob die AfD reinkommt oder nicht. Und war dann so froh, als irgendwie das allerletzte Ergebnis war, AfD ist bei 4,7, FDP bei 4,8. Ich dachte so, okay, jetzt kann ich schlafen gehen, alles klar. Und da ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich muss sagen, ich war schon extrem pessimistisch vor der Wahl. Und so das Worst-Case-Szenario, das ich mir ausgemalt habe in meinem Pessimismus und das ich für eigentlich extrem realistisch gehalten habe, ist, FDP kommt über die Mitleidsstimmen rein, die Leihstimmen und den Mitleidsbonus. Mhm. AfD kommt auch rein, weil du es vorher in den Umfragen nicht so richtig rauskriegst, weil die Leute es dir nicht erzählen, ob sie AfD wählen oder nicht. Mhm. Und ich habe im Straßenwahlkampf super häufig von Leuten gehört, also ich will diesmal die AfD, dann können die mal so richtig den Etablierten von Karren pissen. So. Da dachte ich so, oh Gott, die kommen auf jeden Fall rein. Mhm. Und Piraten natürlich sowieso nicht. Und AfD und FDP drin und Piraten raus, das war das Worst-Case-Szenario, von dem ich ausgegangen war. Und insofern war es dann schon fast weniger schlimm, als ich dachte, okay, dann sind wenigstens die beiden nicht mit reingekommen. Also da war ich auch mal ganz kurz für die 5%-Hürde dankbar.
Ja, irgendwie, es war schon irgendwie so ein Moment da, dass ich dachte so, puh, oh gut, dass die nicht reinkommen. Also da hätte ich echt keinen Bock drauf gehabt.
Also ich finde, ich glaube, mit die AfD hätte sich selber verbrannt.
Weißt du, das fürchte ich, dass das nicht der Fall gewesen ist. Ich habe überlegt, was ist schlimmer? Ist es schlimmer, dass die AfD es knapp nicht reinschafft, so wie jetzt? Mhm. Und die werden mit Geld beworfen, weil sie Wahlkampfkostenerstattung bekommen. Mhm. Oder ist es schlimmer, wenn sie reinkommen und dann kann ich natürlich irgendwie hoffen, dass sie sich jetzt irgendwie auch zerlegen in den 4 Jahren, aber vielleicht auch nicht. Und ich, für mich ist jetzt der bessere Fall eingetreten, weil das mit dem Geld ist nicht so ein krasses Argument. Die haben sowieso Geld wie Heu. Die haben da irgendwie ihre Großspender von Mövenpick und so. Die haben da irgendwie die Vereine, die das Geld zusammensammeln. Das heißt, das Geld spielt eh nicht so eine große Rolle. Es macht nicht so einen großen Unterschied. Und die haben jetzt schon die Möglichkeit, sich alles Mögliche mit Geld zu kaufen, also irgendwie tausende von Plakaten und dann irgendwie eine Firma beauftragen, die alle aufhängt mit irgendwelchen Studenten, die das dann machen, keine Ahnung. Das ist nicht so ein großer Unterschied und die werden irgendwann an den Punkt stoßen, wo es Dinge gibt, die sie mit Geld nicht kaufen können, wo irgendwie ihnen das Personal ausgeht oder sonst irgendwas. Insofern, das mit dem Geld ist nicht so das Argument. Aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn die dann im Bundestag sitzen, 4 Jahre, dass die natürlich Gelegenheiten nutzen werden, um sich zum Obst zu machen. Aber dass gleichzeitig auch diese populistische Basis, die sie jetzt haben, nicht weniger wird, weil dann wird's Leute, dann werden die irgendwelche Reden halten im Bundestag, die werden die Mittel, die sie haben, nutzen, um in den Medien aufzutreten, die werden irgendwie Interviews geben und in Zeitungen vertreten sein und so weiter. Und dann wird es auch weiterhin viele Leute geben, die sagen, endlich spricht's mal jemand aus. Das sieht auch jemand wie
ich. Ja, aber diese Option haben sie nach wie vor. Also ich meine, sie können auch außerhalb des Parlaments, und das ist ja auch die Chance für die Piraten, können sie ja weiterhin agieren. Und
ich glaube aber, dass die AfD, dass die Strukturen von denen nicht so stabil und so sicher sind wie bei den Piraten. Also ich könnte mir vorstellen, dass die zum Beispiel einen viel größeren Mitgliederschwund jetzt haben von Leuten, die sich schon total sicher waren, dass es auf jeden Fall klappt und dass die einen weniger langen Atem haben. Ich meine, die müssen jetzt,
also wie gesagt, ich hab,
die müssen jetzt die 4 Jahre durchhalten. Also Europaparlament, gehe ich davon aus, werden sie auf jeden Fall irgendjemanden hinschicken, aber das ist nicht besonders, es fällt nicht so stark ins Gewicht. Für die Landtagswahlen spielt das Thema keine große Rolle. Und dann müssen die jetzt wirklich einen langen Atem haben. Die haben jetzt richtig viel Gelegenheit, sich zu zerlegen, und ich glaube, das werden sie auch machen.
Meine Prognose ist, dass sie bei den nächsten Bundestagswahlen irgendwas im Nullkomma-Bereich haben werden. Aber
wer weiß, vielleicht ist das Thema auch erledigt bis dahin, Anti-Euro.
Also ich habe ja damals relativ hautnah den Rise and the Fall of der Schill-Partei mitbekommen.
Ah.
Und das ist ja auch so eine ganz typische rechtspopulistische Partei von diesem Schill, Roland Schill, der damals übrigens schon so ein Star-Richter war irgendwie. Der hieß ja irgendwie, bei der Bild wurde er immer gefeiert als der Richter gnadenlos, weil er so...
Der diesen Typen verurteilt hat, der über Autos gelaufen war?
Genau.
Naja.
Also er war halt einer, der halt irgendwie immer einen lockeren Spruch auf der Tasche halt irgendwie alle Leute wegen Kinderkacke verknackt hat und halt immer das möglichst härteste Strafmaß überhaupt genommen hat. Und das war dann halt so, ja geil, da räumt mal einer auf. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, so Bild-Zeitungsleser fanden das halt irgendwie cool. Und aus dieser Laune heraus hat er ja diese Partei gegründet. Und das war ein ganz typisches Beispiel dafür, wie, und das ist eigentlich totaler Wahnsinn, was da passiert ist. Also der Schill hat diese Partei gegründet, ist auch wirklich in wie heißt das nochmal in Hamburg, das nicht Abgeordnetenhaus,
sondern
Bürgerschaft,
so,
in die Bürgerschaft eingezogen. Und die Ole von Beuys war sich nicht zu blöde, sofort mit dem zu koalieren. Und das war jetzt aber wirklich skurril, weil das hat, weil er wirklich diese Koalition durchgezogen hat. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass irgendwie Beuys schon irgendwie so einfach ein Typ ist, der mit 100 politischen Wassern gewaschen ist. Aber im Endeffekt hatte die Schill-Partei nichts zu sagen in dieser Regierungskoalition. Beuys hat durchregiert und immer wenn die Schill-Partei irgendwas gesagt hat, hat er irgendwie in das Maul gestopft. Die waren dann halt untereinander sehr zerstritten, war halt dann auch irgendwie nicht so richtig. Und die sind dann auch einfach, die haben sich dann einfach zerrieben in dieser Regierungskoalition.
Total.
Und das Krasse war aber dann wirklich, dass Beuys ohne einen politischen Kratzer aus dieser Sache rausgekommen ist. Ja, also er hat mit dieser, er, also.
Aber das hätte ich Merkel jetzt genauso zugetraut, ehrlich gesagt.
Ja, das würde ich auch sagen. Aber ich meine, sieh mal, ne? Das hat sich auch schon die, das hat sich auch schon der Hindenburg gedacht.
Uiuiuiui, ja so. Und dann ist sein Zeppelin abgestürzt.
Ja, Mann, ohne Scheiß. Ich meine, ey, so halt irgendwie, guck mal. Nee, das ist wirklich das, was das Narrativ, das vorherrschte damals, das war ja irgendwie so dieser Hitler, der, der kann ja eh nichts. Die werden, wenn sobald die gewählt werden, die werden sich sowieso nur zerlegen. Die können doch nichts, ja.
Und das weißt du nämlich vorher nicht. Und deswegen hatte ich nämlich auch Angst davor, dass die AfD reinkommt. Weil ich hätte mich nicht darauf verlassen, dass sie sich im Bundestag zerlegen. Aber jetzt außerhalb des Bundestages bin ich mir, da habe ich das Gefühl, da spielt die Zeit auf jeden Fall für uns.
Also ich habe, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch, dass sie das jetzt tun werden. Aber wir werden es nie erfahren. Oder wir werden es vielleicht bei den nächsten Wahlen erfahren.
Ja, hoffen wir mal, dass es nicht Neuwahlen gibt, ey.
Nee, so doof ist niemand. So doof.
Haben dich ja Leute angesprochen deswegen, ne?
Ja, gerade vorhin, genau. Wir haben Plakate abgehängt und da kam irgendwie eine Frau mit einem kleinen Kind auf uns zu und meinte, Entschuldigen Sie, ich habe mal eine Frage. Wenn es jetzt Neuwahlen gibt, müssen Sie die Plakate dann alle wieder aufhängen?
Oh, das ist ein weitreichendes Denken.
Ich sage, also erstens wissen wir noch nicht, ob es Neuwahlen gibt und jetzt gilt erstmal, alle müssen abhängen. Irgendwie, man hat eine Woche Frist, um die Plakate alle abzuhängen und deswegen machen wir es jetzt erstmal. Und wenn es Neuwahlen gibt, gibt es wieder eine Frist, wann die ist, dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen später oder so und dann klingt alles normal an. Aber das wäre richtig...
Aber dann hätte die CDU absolute Mehrheit.
Aber da können wir echt mal drüber reden, also weil das ist, finde ich, jetzt auch irgendwie echt spannend. Ich kann sehr gut verstehen, dass weder die Grünen noch die SPD Bock hat auf diesen Job, der Juniorpartner in dieser Koalition zu sein, weil du kannst politisch nur verlieren. Ich meine, die SPD hat das ja einmal durchgespielt und die hat ordentlich einstecken müssen.
Zu Recht. Die SPD wird es auch trotzdem machen.
Ja, aber die SPD hat es auch mal verdient, zu sagen.
Die werden es machen.
Ja, im Endeffekt werden sie es machen, weil die Grünen werden es nicht machen.
Es sei denn,
es gibt da jetzt so irgendwie einen großen Putsch der Partei Rechten bei den Grünen.
Also ich glaube, dass diese Entscheidung liegt bei Merkel. Und da hat sich Seehofer hat ja irgendwie so, haha, nee, mit den Grünen werden wir nie zusammen. Und das ist so richtig, wo ich so denke. Wo ich
jetzt zur Not können die auch auf die CSU verzichten.
das würde haarscharf hinkommen.
Aber das funktioniert nicht, weil sie sind ja eine Fraktionsgemeinschaft. Ich glaube nicht, dass du das einfach so mal so irgendwie per Dekret irgendwie mal aufschlösen kannst.
Also legal gibt's dazu nix.
Ich finde ja überhaupt dieses Konstrukt Fraktionsgemeinschaft, das ist ja nun wirklich eine reine für die Union zusammengeschraubte Gesetzesquatsch.
Ja, aber es ist auch für zwei Parteien, die schon ewig existieren und eigentlich die Mehrheit der Zeit über die Regierungsverantwortung hatten. Da kann man auch so eine Ausnahme mal machen.
Naja, ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen.
Also ich finde es auch albern, aber
bescheuert.
Das stimmt schon. Also, aber.
Entweder ihr seid zwei Parteien oder ihr seid eine Partei.
Aber also Seehofer muss ja wirklich so du. Nee, mit den Grünen machen wir nicht. Wir sind jetzt auf die SPD festgelegt.
Aber,
ja,
das ist immer die Aufgabe der CSU auf Bundesebene zu trollen.
Also ich meine,
sollen die auch anderes machen, wollen wir nichts so sagen.
Ja. Und wir wollen Autobahngebühr für Ausländer. Genau. What the fuck?
Ja, also das ist ja der Witz, sie müssen sich halt auch irgendwie immer irgendwie gegen die CSU abgrenzen, ne, irgendwie und im Wahlkampf und das ist irgendwie, da kommt immer sowas herum.
Ja. Ich habe einen geilen Tweet gelesen, irgendwie, pass auf, folgende Theorie, es wird so laufen, die CDU oder die Union geht mit den Grünen zusammen, Seehofer kriegt seine Maut, Maut wird auf EU-Ebene verboten, Merkel legt ihre Fingerspitzen aneinander und lächelt.
Ja.
Das ist eigentlich das.
Das ist ein typischer Merkel-Gang der Dinge, ja.
So ein typischer Move, meinst du?
Ja, klar. So.
Und das,
natürlich können wir die Verschwerkraft aufheben, wenn du das willst. Hier, ich habe schon ein Gesetz vorbereitet.
Ja, das ist. Und ich meine, wie Seehofer jetzt schon. Zuerst, nee, mit den Grünen will ich auf gar keinen Fall. Und jetzt hat er gesagt, mit Trittin setze ich mich nicht an den Tisch. Ja, Trittin ist jetzt schon zurückgetreten. Das ist, mit denen brauchst du dich auch nicht an den Tisch zu setzen. Bisher sagt Trittin noch, okay, ich möchte bei den Verhandlungen dabei sein. Dann muss Seehofer noch ungefähr einen halben Schritt zurückgehen und Trittin muss noch einen halben Schritt zurückgehen.
Skype reicht auch.
Wie könnte mich dann dazu schalten?
Genau. Das ist so, es ist jetzt schon so offensichtlich. Und das, also ich muss ja ehrlich sagen, an den Punkten ist ja, also ich weiß, dieser Satz ist verhasst, aber Merkel ja durchaus sympathisch. Sie ist ja in ihrer Macht Machtsicherheit ist ihr wirklich gut. Mhm. Und ich habe mir diese Elefantenrunde an dem Abend angeguckt. Ich hab nicht das Bundesradio gemacht. Bundesradio?
Mhm, Bundesradio.
Bundesradio gemacht, sondern ich habe klassisches ARD und immer zwischen ARD und ZDF hin und her geschaltet. Dann habe ich mir diese Elefantenrunde angeschaut. Mhm. Und wie Merkel da sitzt und wirklich so die, ja, also die SPD jetzt so die ganze Zeit so zu tun, als also klar, dass die jetzt unter uns gelitten haben, aber jetzt hatten sie vier Jahre Zeit, sich zu erholen und haben das nicht auf die Reihe gekriegt. Also es kann nicht nur meine Schuld gewesen sein. Und da hat sie in dem Moment hat sie wirklich gesagt, meine Schuld, nicht die Schuld der CDU, sondern hat das immer alles brav auf sich genommen, weil sie ist ja eine gute Kanzlerin, die jetzt auch.
Das ist dieses Mutti-Meme, ne? Ich meine, so sexistisch das auch sein mag, dieses Mutti-Meme hat ihr absolut genützt.
Also total.
Beziehungsweise das ist der Grund, warum sie gewählt wird. Es ist halt so, guck mal, da ist diese Frau, die kümmert sich, bei der ist alles in Ruhe, sie nimmt uns die Verantwortung ab.
Aber sie ist auch, das muss man ja auch sagen, sie ist ja da auch relativ entspannt bei und macht auch so einen total nicht lockeren Eindruck, sondern so ein, sie hat auch, ja, die SPD, die braucht jetzt erstmal ihre Zeit, um ihre Entscheidung zu treffen, ist auch alles absolut in Ordnung und die sollen sie auch alles haben.
Sie ist
kein bisschen krawallig.
Sie ist nicht eitel und so. Ja. Aber wisst ihr, deswegen, mir ist vor ein paar Tagen eingefallen, das fand ich eigentlich ganz interessant, da habe ich eine Weile drüber nachgedacht, der nächste Bundestagswahlkampf ohne Angela Merkel, der wird richtig spannend. Weil nämlich, sie hat wohl schon mal sowas angedeutet, dass sie irgendwie beim nächsten Mal nicht mehr dabei ist oder
manche
so.
Sie sagen ja sogar, dass sie die Legislaturperiode nicht komplett machen will.
Gucken wir mal, aber der nächste Bundestagswahlkampf der CDU ohne Angela Merkel, der wird wirklich interessant, weil da bricht ihnen wirklich was ein. Das ist
ein Machtvakuum.
Das wird ein totales Vakuum. Und
ich glaube, Pofalla holt das Problem wieder raus.
Nein, aber es ist doch eigentlich total egal, wen die dann schicken statt Angela Merkel. Niemand wird da wirklich in ihre Schuhe so treten können. Ich kenne zum Beispiel wirklich viele Frauen, die mir so unter uns Pastorentöchtern verraten haben, dass sie auch mal die CDU gewählt haben, zum Beispiel damals Merkel gegen Schröder, so als es knapp war, als sie gesagt haben, okay, alle stramme Grünen-Wählerinnen zum Beispiel, die haben gesagt, so dieses eine Mal habe ich CDU gewählt, weil ich wirklich die Merkel reinwählen wollte und das ist so, am liebsten hätte ich auch diesmal wieder, ich würde gern Merkel ohne CDU wählen, naja, das geht nicht, ist blöd und so, aber zum Beispiel wirklich viele Frauen,
wann die über auch 60% der Frauen haben Merkel gewählt.
Und das ist zum Beispiel, das ist ein Problem kognitiver Dissonanz, das habe ich zum Beispiel auch, also ich finde ihre Politik scheiße und ihre Partei finde ich auch scheiße. Aber ich finde, dass sie sich in ihrem Stil in vielerlei Hinsicht doch stark abhebt von den männlichen Politikern. Und es ist jetzt
vor allem gegen Steinbrück, das muss man auch sagen. Also Steinbrück war auch definitiv ein totaler Konterpart. Und das habe ich ja eigentlich auch schon früh gesagt, dass er so total anachronistisch aus der Zeit gefallener Macho-Typ ist, der, finde ich, so dermaßen Merkel nichts entgegenzusetzen hat an Persönlichkeit.
Und da hast du nämlich genau das invertierte Problem, dass du vielleicht zum Beispiel viele Frauen hast, die eigentlich in deren Herz, die sozusagen SPD-Herz haben, dass das für solche Positionen schlägt, die dann sagen so, aber scheiße, ich kann nicht diesen Typen wählen.
Das sieht man bei Mina auch. Beispiel Mina, genau. Ne, die hat ja genau über dieses Problem immer geblockt und sie meinte so irgendwie, so sag mal, gibt's eigentlich schon Vordrucke für Frauen aus der SPD als Austrittsformular? Ich meine jetzt so, also weil sie wirklich, sie ist wirklich, glaube ich, von ganzem Herzen Sozialdemokratin und sie hat so unglaublich gehadert mit diesem Wahlkampf und mit Steinbrück und dem ganzen Scheiß.
Genau. Aber genauso, also als wir aus dem Urlaub zurückkamen aus Norwegen, ich saß auf dem Flughafen von Tegel, also im Taxi von Tegel nach zu unserer Wohnung und draußen waren die SPD-Plakate und ich habe so, und es war für mich plötzlich so absolut klar, ich kann diesen Steinbrück, ich will nicht, dass der am Wahlabend sitzt und frohlockt, dass er jetzt Kanzler wird. Egal warum, weil der Typ an sich war mir so sagenhaft unsympathisch, dass fern von aller Politik und von aller weiß der Teufel was, der geht nicht.
Okay, ich weiß jetzt nicht, wie sympathisch oder unsympathisch er ist. Ich fand zum Beispiel, habt ihr dieses Interview gesehen mit Thilo Jung von Jung und Naiv in Steinbrück?
Ja, hab ich gesehen.
Und fand ich ihn erschreckend sympathisch.
Ja, also ich glaube, zum Ende hat er relativ gut aufgeholt.
Da kommt er jetzt eigentlich relativ locker und freundlich rüber und so. Aber gerade als Counterpart zu Angela Merkel natürlich, da werden die Kontraste auch nochmal klarer. Und wenn jetzt nämlich die CDU jemanden in den Bundestagswahlkampf schicken muss, der nicht Angela Merkel ist, frage ich mich echt so, okay, ich meine, 4 Jahre ist eine lange Zeit, da können sie auch noch umsortieren, wer weiß, bis dahin passiert, aber jeder Mann wird abstinken und wird irgendwie an seiner eigenen Eitelkeit scheitern oder zumindest werden diese ganzen weiblichen Wählerinnen alle wegbrechen, die vorher CDU nur wegen Merkel gewählt haben. Die sind dann alle erstmal weg, die können sich dann umorientieren, ob sie jetzt eine andere Partei wählen oder ob eine andere Partei eine coole weibliche Spitzenkandidatin hat oder was auch immer. Die können sich dann alle umsortieren. Und ich meine, gut, selbst wenn die CDU jetzt sagen würde, wir müssen wieder eine Frau hinschicken. Erstens, wen sollen die nehmen?
Christina Schröder.
Ich glaube, die ist zu jung.
Die ist ja weg auch.
Also erstens ist die zu jung.
Nee, ist doch immer
noch da. Die macht jetzt halt erstmal Familienurlaub.
Ja, macht das mal Urlaub.
Aber ich glaube, die ist der großen konservativen Parteibasis einfach ein bisschen zu jung und zu quietschig noch.
Ich glaube, die hat auch nicht genug drauf auf dem Kasten.
Nee, hat sie auch nicht. Sie ist nicht geschickt.
Ja, aber also wie lange hat Merkel, also ich meine, wie stand Merkel am Anfang da?
Merkel hat was auf dem Kasten.
Doch, die hat das Talent.
Hat man der das von vorne, also nee. Ja, das heute sieht man das.
Das ist wirklich interessant. Also ich meine, ich habe letztens weil ich mich auch wieder mit dieser Bundestagswahl von 2005 nochmal beschäftigt habe, mir diese Elefantenrunde, diese Legendäre mit Schröder, wie er das rumgepöbelt hat, ja. Wer soll denn da eine Koalition bilden? Etwa die? Hat er, weißt du, so, saß er da so breitbeinig da. Etwa die? Und zeigt so zu Merkel, die keine
ganz
Miene
entspannt da rumsitzt und nichts macht.
Die sitzt da, verzieht keine Miene.
Und lässt sich nicht provozieren.
Die lässt sich keinen nicht provozieren, ja. Sagt nichts Böses. Hm. Und der Schröder, also als ob der irgendwie, der war auf irgendwelchen Drogen, ich weiß es nicht. Also wirklich so. Aber ich meine, wenn ich ganz ehrlich zurückdenke, ein bisschen habe ich auch gedacht, ja, irgendwie hat er auch recht, weil man hat Merkel zu der Zeit auch nicht wirklich ernst genommen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es
das war. Sie ist da reingewachsen, aber wie du schon gesagt hast, die Elefantenrunde hat bewiesen, dass sie das Gespür an der Stelle schon hatte. Und Christina Schröder zum Beispiel ist zu jung, also für die konservative Parteibasis, die ist zu quietschig. Und auch wie alle anderen CDU-Frauen, glaube ich auch, ist sie auch insgesamt zu kontrovers. Also sozusagen im Gegensatz zu Merkel hängen sich die anderen CDU-Frauen immer bei irgendwelchen Themen relativ weit aus dem Fenster und machen da irgendwelche Kontroversen auf oder sind so.
Ja, aber Merkel, als Merkel noch Umweltministerin war, hat sie sich auch relativ kontrovers aus dem Fenster.
Ich muss auch sagen, dass die Ursula von der Leyen in meinen Sympathiewerten nach dem Netzsperren, bei dem alles, was sie gemacht hat, echt extrem gestiegen ist. Ne? Also,
was?
Ja, also die hat eine super Politik gemacht danach, in vielerlei Hinsicht.
Meinst du das gerade ironisch?
Nein, ich meine das wirklich ernst.
Okay, was meinst du jetzt?
Familienpolitik hat sie ganz allerdings großartige Dinge gemacht. Und sie war auch bei allen CDU-internen Debatten meistens auf der richtigen Seite. Auch wenn sie nicht immer gewonnen hat. Aber es ist auch egal. Ist eine andere
aber trotzdem wird auch die von der Leyen ist nicht konsensfähig genug,
die ist
um
auch
da
sehr
nach vorne geschickt zu werden.
Aber das ist ja der Witz. Also ich finde ja auch, was Merkel, und das muss man ja auch nochmal zugutehalten, also das wird mal ein Lobgesang hier auf Merkel jetzt hier anstimmen. Also sie hat ja da tatsächlich extreme Bemühungen gemacht, die CDU zu erneuern und progressiver zu machen in verschiedenen Hinsichten. Da, wenn man sich das überlegt, also von vor 4 Jahren und zu heute, das ist wirklich in vielen Positionen eine komplett andere CDU.
Das merkt man immer nicht, weil das immer so in ganz kleinen Schritten passiert
ist.
Aber wenn man mal einen großen Blick zurückmacht und sagt, okay, was die CDU heute vertritt und was sie damals vertreten hat.
Das liegt auch vor allem daran, ich glaube, Merkel arbeitet extrem über ihr Netzwerk, dass sie halt guckt, dass halt die richtigen Leute an die richtige Position kommen. Und ich glaube, Ursula von der Leyen und auch die Schröder und auch andere Leute, die dort in die Partei nach vorne gekommen sind, sind da hingekommen, weil Merkel das wollte. Und über diese Personalpolitik hat sie halt die Themen verteilt. Ich glaube, sie würde nie selber nach vorne gehen und sagen, ich habe jetzt progressive Position A zu irgendeinem Thema, aber sie hat dann halt immer irgendwie ihre Leute.
Sie hat das delegiert und aufgeteilt und hat gesagt, hier erneuern wir mal in dem Themenbereich, in dem wir da jemanden hinschieben, der das macht.
Genau.
Und dann muss sie aber auch nie dafür haften, weil wenn es irgendwie schief geht, so ein Projekt, dann wird irgendjemand anders abgesägt und dann ersetzt sie halt 2 Schachtel.
So ist das, genau. Und beziehungsweise es wird sich dann auch verteilt. Ich glaube, es geht dann auch darum, dass es verteilt ist. Ja, dann macht mal die eine progressive Position und die andere progressive Position. Dann kriegt mal sie einen kleinen Shitstorm ab, kriegt mal die einen kleinen Shitstorm ab und dann aber irgendwie kann man das so schrittweise iterieren. Und das muss man sagen, das ist ein Projekt, das Merkel dort gemacht hat in der CDU, das sich durchaus sehen lassen kann. Ja, also ich bin nicht einverstanden mit der grundsätzlichen Politik von Merkel, die sie gemacht hat. Ich habe jetzt aber auch nicht so viel, wo ich jetzt sagen würde, Gott, das war jetzt irgendwie das Schlimmste der Welt oder so etwas. Da hat sie sich ja auch extrem zurückgehalten. Selbst mit der FDP, hat sie ja auch gut im Zaum gehalten, was beispielsweise soziale Einschnitte, was beispielsweise Steuersenkungen und so weiter und so fort. Da hat ja die FDP viel von ihrem Wahlprogramm überhaupt nicht umsetzen können. Also ich habe das Problem ist halt, dass ich wirklich sage, ich bin nicht für Merkel. Ich würde gerne jemand anders haben, aber ich im Großen und Ganzen sehe ich das tatsächlich auch wie einen Großteil der Bevölkerung, dass ich sage, die Schicksale des Landes sind jetzt nicht in den allerschlechtesten Händen.
Und was da zum Beispiel auch interessant ist, ich habe irgendwie vor einer Woche oder irgendwann oder noch ein bisschen kürzer her einen Artikel gelesen, ich glaube beim Cicero. Und da war so eine Zusammenstellung daraus, was in der Auslandspresse geschrieben wird über den Wahlkampf. Mhm. Und das war eigentlich ganz interessant, so mal diese Außenperspektive zu sehen, weil wir natürlich auch sehr in unseren eigenen Filterbubbeln oder so immer im eigenen Saft braten und man hört immer die gleichen Meinungen und ist sich einig, dass die CDU total scheiße ist und Überwachungskacker und ausländerfeindlich und alles, und das stimmt auch. Und es war dann ganz schön interessant, irgendwie zu sehen, nach was für Kriterien im Ausland das dann bewertet wird. Und dann hast du da irgendwie Zeitungsartikel aus Dänemark und Schweden und Frankreich und England und USA und Südafrika und Italien und keine Ahnung. Und die sind dann alle der Meinung, dass Angela Merkel ganz toll ist und dass auch eine große Koalition ganz super wäre. Und die sagen dann, naja, große Koalition wäre deswegen ganz toll, weil dann könnte Angela Merkel weiter irgendwie mit ihrer strengen Hand Europa fest zusammenhalten. Sie hat ja schon bewiesen, dass sie das kann. Und es wäre gut, wenn die SPD dabei ist, weil von der erhoffen sie sich dann im Ausland, dass die so ein bisschen diesen sehr strengen Sparkurs so ein bisschen aufweichen. Also im Prinzip weiterhin strenge und solide Europapolitik von Angela Merkel mit so ein ganz kleines bisschen netten Puderzucker obendrauf von der SPD. Und das fand ich ganz schön interessant, dass sie das im Ausland zu sehen.
Also ich kann, glaube ich, nachvollziehen, also rein machtpolitisch ist, glaube ich, nachzuvollziehen, dass erwartet wird, dass von Deutschland so eine gewisse Führungsrolle in Europa angeht, weil es einfach die größte Wirtschaftsmacht ist und wir haben eine Wirtschaftskrise und dann muss dann einfach, das hat ja auch George Soros mal wirklich schön gesagt, dass im Endeffekt Deutschland jetzt entweder muss jetzt die Führungsrolle übernehmen oder einfach austreten. Weil Deutschland ist eigentlich der Herd, das ist der Witz, ne, dass Deutschland der Herd eigentlich dieser ganzen Euro-Krise ist, durch seine eigene Austeritätspolitik und damit seiner erdrückenden wirtschaftlichen Dominanz, die wir in diesem Euro-Raum ausfüllen. Aber davon mal abgesehen, ist natürlich der Kurs, den Merkel dort fährt. Und ich frage mich immer, inwiefern das auch ein politischer Kurs ist. Also sie ist ja bekannt für ihre Austeritätspolitik in Europa, zu sagen, wir müssen jetzt den Sparkurs für Griechenland und für Spanien und so weiter und so fort irgendwie ganz, ganz hart durchdrücken. Ich frage mich, inwiefern das dann auch Wahlkampf ist in Form von, wir müssen jetzt den Deutschen das Gefühl geben, dass sie jetzt nicht irgendwie für die griechischen Schulden zahlen müssen, ja, irgendwie von wegen. Aber im Endeffekt weiß eigentlich jeder, der sich so mit den ökonomischen Problemen auseinandergesetzt hat, nein, eigentlich müssen wir jetzt nur mal kurz für die Griechen gerade stehen. Punkt. Und dann ist eigentlich auch wieder alles gut, weil die Griechen sind jetzt auch nicht die Mega-Ökonomie, die uns jetzt alle in Niedergang reißen wird. Das werden wir schon alle überleben. Wir werden vielleicht irgendwie alle so ein bisschen den Gürtel enger schnallen müssen für kurze Zeit, aber im Endeffekt ist das alles tragbar. Das Problem ist halt, glaube ich, einfach die Vermittelbarkeit. Ja? Also die Bild-Zeitung hat da ja entsprechend viel Vorleistung gebracht in Form von, ja, diese faulen Griechen und hier und da und das geht ja gar nicht, dass wir jetzt für deren Schulden zahlen müssen.
Das war der Grund, warum ich so Angst hatte, dass die AfD so abrechnen könnte, weil ich dachte, der Boden ist schon da.
Genau. Das ist das, was die Leute schon alle gesagt. Ich bin jetzt übrigens auch der Überzeugung, dass, also ich glaube wirklich, dass vieles von dem, was Merkel dort gemacht hat, auch politisches Wahlkampfkalkül war, zu sagen, ja, wir können jetzt hier nicht mit den großen Hilfspaketen in Richtung Griechenland reinmarschieren, wenn es gerade Wahlkampf ist, weil das wird uns die Wählerschaft nicht verzeihen und die AfD halt nur groß machen. Und dass jetzt, wenn jetzt die Wahl gelaufen ist, dass jetzt halt irgendwie eigentlich die richtigen großen Euro-Maßnahmen gerade getroffen werden. Und die müssen ja getroffen werden. Das ist ja immer noch ein sehr drängendes Problem.
Naja, ich bin gespannt, was nach Merkel kommt. Und ich glaube, dass es da, also ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, also so bitter jetzt der Kater bei den Linken ist nach dieser Wahl, mit was du schon gesagt hast, mit der konservativen Mehrheit und so. Es gibt auch Leute, die hoffen jetzt, dass es halt dann wieder einen Backlash gibt. Also nach Motto, jetzt finden alle Merkel super und konservative Politik und so und irgendwann haben sie dann vielleicht auch einfach mal die Schnauze voll. Also
das
so,
Pendel wird doch wieder in die andere Richtung ausschlagen.
Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie nur so eine Hoffnung ist oder so oder ob das nicht tatsächlich so ist, weil irgendwie, was hat jemand hat zu mir gesagt, so, es ist nicht so, dass Schröder die Wahl gegen Kohl gewonnen hat. Kohl hat einfach nur die Wahl verloren, weil die Leute keinen Bock mehr auf ihn hatten.
Mhm.
So, also es war nicht so, dass der andere Kandidat der geilere Kandidat war, sondern die Leute hatten einfach keinen Bock mehr drauf.
Irgendwann
so.
Haben die Leute auch keinen Bock mehr auf Merkel, meinst du?
Na, ich meine, dass Merkel irgendwie, wie gesagt, die fällt sowieso irgendwann aus und dann muss die CDU irgendwas anderes auffahren und da ist nicht so viel Spielraum, was da kommen kann. Dann können sie nicht mehr irgendwie nur so ein krass personalisierten Wahlkampf machen, mit so einem Personenkult hier, cool bleiben, Kanzlerin wählen, Raute vorm Bundestag und so Sachen. Also
ich sehe schon, wie Seehofer die Raute macht.
Das läuft dann alles nicht mehr.
Dieser Flashmob der Jungen Union, das war ja der Höhepunkt der Geistlosigkeit. Also,
aber die Raute ist schon genial.
Aber ja. Das zieht alles nicht mehr, wenn Angela Merkel weg ist und dann müssen sie auch wieder irgendwas mit inhaltlichen Positionen machen und dann fällt den Leuten wieder auf, dass sie die ganze Zeit irgendwie eine konservative Partei geil fanden, mit deren inhaltlichen Positionen sie vielleicht nicht unbedingt übereinstimmen. Da gab es dieses geile Video, habt ihr das gesehen? CDU und SPD-Wähler machen den Wahl-O-Maten und sind schockiert über ihr Ergebnis. Ich weiß nicht, ob es vom WDR war oder irgendwo, ist auch irgendwie bei Twitter rumgegangen. So ein kurzer Clip, ich glaube 6 Minuten oder 10 Minuten oder sowas. Da ist halt dieses Filmteam auf so großen Parteiveranstaltungen rumgegangen, großes Fest, Party, große Bühne und so, wo wahlweise Merkel einmal aufgetreten ist und einmal Steinbrück und haben dann da irgendwelche von ganz offensichtlich begeisterten Anhängern rausgegriffen und gesagt, hier können wir mal kurz mit ihnen den Wahl-O-Mat machen. Das sind halt die Leute, die noch ihr großes Angie-Schild unterm Arm hatten, haben dann den Wahl-O-Mat gemacht und haben gesagt, ja, wie stehen Sie denn zu dieser Frage und ist Ihnen das wichtiger und diese typischen Wahl-O-Mat-Fragen halt und haben am Ende gesagt, ja, so, hier ist Ihr Ergebnis und wie sieht es denn aus? Sie sind doch CDU-Anhänger. Ja, ich will seit 40 Jahren CDU. Ja, aber die kommt bei Ihnen erst auf Platz 6. Sie haben leider nur 45% Übereinstimmung mit den Werten und den Positionen von der CDU. Aber das kann ja gar nicht sein. Ja, hier auf Platz 1, Sie sind eigentlich ein Linker. Nee, also das kann ja überhaupt nicht sein. Und das haben die auch mit SPD-Wählern gemacht und denen fällt wirklich so alles aus dem Gesicht. So, ja, Sie sind eigentlich eine Piratin. Nee, zeigen Sie mal her. Nee, das kann ja gar nicht stimmen. Ja, schauen Sie mal hier, das sind die Sachen, die Ihnen wichtig sind oder die Sie gut finden und das sind Sachen von den Piraten. Dann die Leute gehen total bedröppelt weg und dann merkst du, mir ist da nochmal total klar geworden bei diesem Video, obwohl ich das schon wusste, aber das hat es nochmal so richtig krass vor Augen geführt, dass die Leute irgendwelche Parteien nicht wegen inhaltlicher Positionen wählen, sondern wegen Bauchgefühl.
Und wegen Identifikation.
Wegen Identifikation.
Ja, genau das meinte ich vorhin mit dem...
Personen, die sie toll finden. Irgendwie.
Nee, das sind aber auch teilweise so, also SPD, da hörst du so viele Stories von wegen so, ja, also mein Opa hat schon SPD gewählt, genau. Und mein Vater hat SPD gewählt und mein Vater war im Ortsverein und natürlich will ich SPD. Ne, also da wird sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Also das ist wirklich, gerade so im Ruhrgebiet oder sowas, da hast du halt einfach irgendwie so einfach eine Arbeitertradition, eine gewachsene Arbeitertradition, die überhaupt nicht reflektiert ist.
Mhm, genau. Nee, aber das ist ja auch.
Und wenn die alle ein Wahl-O-Mat machen würden, würden sie alle bei der NPD wählen.
Ja. Wahrscheinlich. Aber das ist ja auch, es geht ja nicht nur darum, das muss man ja dann auch wiederum sagen, wo der Wahl-O-Mat dann nicht das Ergebnis liefert. Das, was sie vorher planen, was sie eventuell machen wollen und das, was sie nachher tatsächlich drauf haben, sind ja immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da zu sagen, mein Opa hat schon SPD gewählt und ist damit nicht falsch gefahren und mein Vater hat schon SPD gewählt und ist damit nicht falsch gefahren, also wähle ich auch SPD. Und
allein schon diese Schlussfolgerung ist damit nicht falsch gefahren, die würde sowieso ein Jahr gar nicht machen.
Ja, das ist ja,
aber man wählt SPD, ja, weil man SPD wählt.
Das ist genauso.
Und ob man damit gut fährt oder nicht, das ist doch egal.
Das ist genauso wie, Persil wäscht.
Nee, das ist eher so wie, warum man einen Fußballverein gut findet. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, weil der Verein total toll ist oder so, sondern einfach, weil es irgendwie, keine Ahnung, Tradition ist, man dort aufgewachsen ist und.
Ja, weil man damit verbunden ist. Und ja. das ist
Identität halt.
Das, ja, genau. Das ist ein wichtiger Grund, warum Leute Parteien wählen. Das ist das meinte ich vorhin mit diesem Sicherheit durch Recht und Ordnung. Da tauchen einfach Stichworte, die mir wichtig, die oder nicht mir wichtig, sondern eben die dem potenziellen Wähler wichtig sind, in der richtigen Reihenfolge auf und darum werden die gewählt. Das ist jetzt jetzt andere Parteien diese Themen nicht ablehnen, ist ja gar keine Frage. Und wir müssen die Tür zumachen. Ich wollte ein bisschen Luft reinlassen, aber wir dürfen keine Luft reinlassen.
Okay.
Die Frau ist dagegen.
Nee, nee, schon okay.
Aber
ich kann auch einfach aufhören zu furzen.
Und ich dachte die ganze Zeit, mir wäre das. Nee.
Guck noch mal an.
Lululu. Oh, das wird schön. Ja, und noch Wodka.
Ich finde, übrigens, das haben wir gar nicht so richtig erwähnt, aber das ist jetzt ja einer der ganz wenigen.
Der alkoholreichsten Podcast, den
ich gemacht habe. Nein, vor allem ist es ein Wein-Podcast im Gegensatz zu normalerweise.
Das stimmt.
Ist ja ein Bier-Podcast. Wir hatten übrigens aber auch schon mal Wein-Podcasts gemacht.
Wir haben den guten Papa-Wein gerade da.
Genau, aber wir haben jetzt den guten Papa-Wein, der ist noch übrig geblieben von der Hochzeit. Und ich habe jetzt einfach von mal Max vorgeschlagen, Hochzeit. Bevor wir jetzt hier wieder unnötig Geld versenken in teure Bierflaschen, können wir doch einfach den jetzt mal.
Trink mal hier mal ein bisschen Papa-Wein weg.
Das sind übrigens noch trinkt übrigens nichts.
Naja, ich trinke Bionade.
Sie trinkt Bionade, beziehungsweise sie trinkt nichts Alkoholisches. Ah. Du musst noch fahren, ne?
Also ja nichts.
Du musst noch nach Hause fahren.
Ja, du musst noch einen kühlen Kopf bewahren.
Das auch noch, ja.
Stimmt.
Genau. Also für mich nicht, dass du dich jetzt hier irgendwie verplapperst und deine Karriere als Spitzenpolitikerin damit komplett begraben
ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich glaube, es war erst eine halbe Stunde rum in diesem Podcast, da hatte ich hier schon den ersten NPD-Vergleich.
Stimmt.
Also ich hab's eigentlich vorhin schon alles
verloren. Wenn du Alkohol getrunken hättest, dann wären wir jetzt
schon alles verloren.
Der Podcast, den wir mit Anna hatten, der war auch überschrieben, Hitler-Vergleiche für 300.
Ey, ich hatte, es gab ja auch ein Wahlplakat, wo ich drauf war, wo es um Fanrechte ging. Und da kam eine E-Mail von einem besorgten Bürger, der also gesagt hat, dass es doch ein bisschen tragisch wäre, dass ich auf dem Plakat so viel Ähnlichkeit mit Hitler habe. Und der hat dann in die E-Mail, ohne Scheiß, hat ein Foto von dem Plakat und daneben ein Foto von Hitler gemacht. Und er sagt, ja, es ist sicher unbeabsichtigt, es war ein sehr höflicher Tonfall. Es ist bestimmt unbeabsichtigt, aber mir ist da aufgefallen, dass die Haltung ihrer Kandidatin und der Seitenscheitel und der strenge Blick und da ist auch ein kleiner Schatten unter der Nase und da ist auch eine große Ähnlichkeit mit einem bestimmten österreichischen Diktator und das ist sicher unbeabsichtigt. Und das wollte ich Ihnen mal sagen und überlegen Sie sich nochmal, ob Sie das Plakat wirklich benutzen wollen. Und ich habe erst gelollt und da habe ich es ein paar anderen Leuten erzählt und die meinten, naja, also in dem richtigen Licht.
Aber das ist auch echt schwer. Okay. Ich habe das hat Bulldog jetzt getwittert. So, wenn man bei iOS 7, wenn man da ein Update von der App runterlädt, dann ist da in der Mitte dieser Stopp-Button, der so ein bisschen, also so dieses Stopp-Quadrat, was so ein bisschen aussieht wie das Hitler-Bärtchen. Und außenrum ist halt, also der Kreis wird so zu so einem Progress-Bar und der sieht dann bei ungefähr 11% sieht er aus wie eine Hitler-Frisur. Also das ist
that look like Hitler.
Ja, also, der Progress-Bar bei iOS beim App-Download. Das ist es ist leider so.
Aber
welches Plakat war du? Was stand da drauf, dein Plakat?
Menschenrechte enden nicht am Stadiontor. Da ging es um Fanrechte von Fußballfans.
Finde ich sehr gut.
Ja, mir sind ja Fußball, egal. Wollen wir diese Debatte nicht auch schon wieder aufhören? Aber was ich sagen wollte, du bist mir ja politisch das erste Mal aufgefallen bei irgendeinem
als
Parteitag.
Hitler
genau. Nee, tatsächlich bei einem
Welche Partei- Frau fällt mir jetzt ein, die so ein bisschen aussieht wie Hitler?
Bei einem Parteitag, ich glaube, das war in einer Sportpalast und du hast eine Rede gehalten. Nein.
Wollt ihr das totale Netz?
Nein. Ich wollte das ganz anders. Es war natürlich trotzdem eine Halle, aber ihr habt irgendwie wie ihr das ja immer macht und auf euren Parteitagen halt irgendwie eure Punkte halt irgendwie durchexerzieren und dann gibt's eine Abstimmung und dann wird dann nochmal irgendwie Enthaltung und dies und jenes. Das muss halt alles moderiert werden. Und ich habe ja immer einen riesen Respekt vor diesen Leuten bei den Parteitagen, die das moderieren. Und einen ganz besonderen Respekt hatte ich halt, als du das gemacht hast. Da habe ich dich da gesehen und dachte mir, die Miriam, die macht das ja mit einer so unglaublich ruhigen, professionellen Souveränität, die gleichzeitig aber auch eine Autorität ausstrahlt, die in diesem Moment auch komplett unhinterfragbar ist. Und ich glaube, ich habe damals dann auch getwittert.
Ich erinnere mich doch an den Tweet. Ich glaube, es war in Bochum. Du hast mir da irgendeinen ganz reizenden Tweet
genau, geschrieben. Genau, ich hab dann geschrieben so, also von Nujum würde ich mich auch regieren lassen wollen.
Ja, ich erinnere mich.
Weil ich gleichzeitig so das Gefühl hatte, so okay, da ist jemand, der irgendwie auf eine sehr, sehr ruhige, sachliche Art irgendwie mit den Themen umgeht und gleichzeitig halt so eine natürliche Autorität ausstrahlt. Das war einfach so ein Gefühl, wo ich dachte so, okay, das ist so Leadership oder sowas. Ja, also
Okay, du hast jetzt gerade Leadership hier zugesprochen. Genau. Mach doch mal so kurz.
Deswegen Hitler, ne? Also,
mach doch mal so.
Ich sagen so, also du wärst so mein Führer.
Aber mach doch mal so eine kurze Neujahrsansprache.
Genau. Nee.
Wo du die Sorgen der Bürger aufnimmst, aber trotzdem die Zuversicht für das neue Jahr.
Das Problem ist, ich rede immer gerne nur dann, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Und so inhaltsleeres Geblubber ist nicht so mein Style.
Ja, damit bist du jetzt in der Politik jetzt wirklich mal am falschen Platz.
Ja, dann muss ich da nochmal
musst du nachrüsten.
Ich, ja, das muss man nachrüsten oder mal umschenken. Nee, vielen Dank, das ehrt mich sehr, das freut mich sehr. Genau. Das war ganz interessant, ich habe dieses Versammlungsleitung machen oder moderieren oder so, ich wusste gar nicht, dass ich das überhaupt kann, bevor ich zu den Piraten gekommen bin. Und man kann das natürlich auch lernen, so wie alles. Ich habe auch zum Beispiel auch schon Workshops gemacht, Versammlungsleitungsworkshops, um Leuten das dann beizubringen, damit es mehr Leute gibt, die diese Fähigkeit haben und wir nicht nur so eine kleine Gruppe von Leuten haben, die dann ständig rumreisen und Veranstaltungen moderieren müssen. Also man kann es natürlich auch lernen, aber es gehört, glaube ich, auch einfach so ein bisschen Gespür dazu oder so. Und ich habe halt vorher nicht gewusst, dass ich das habe und dass ich das kann. Das
ja, also vor allem, also ich glaube, es geht, also wenn ich das bei dir beobachte, wie ich das bei dir beobachte, es geht darum, relativ klar und bestimmt zu sagen, was jetzt Sache ist. Dabei selber auch keine Fehler zu machen, sich zu verheddern oder irgendwie unsicher zu werden. Ja, also dass man muss, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Gefühl haben muss, derjenige, der dort oben sitzt, hat den Überblick und weiß, was er tut. Und ja, und dabei halt, ja, das ist dann auch eine Frage von Aura. Ich glaube, das kann man dann auch irgendwie nicht mehr so richtig rationalisieren. Also, das ist dann halt irgendwie so eine Souveränität auszustrahlen, dass es dann irgendwie darüber kommt, dass man das Gefühl, also, das hat natürlich damit auch mit Kompetenz zu tun. So ein bisschen vielleicht Gelassenheit durch Kompetenz. Ne?
Gelassenheit.
Das ist das Motto von Klaus Peukert, der ja leider jetzt abtritt als einer der Piratenvorstände. Tarzan, also. Auch Spackeria-Mitglied, sowieso immer die Besten.
Besten der Besten.
Genau, wie ist jetzt eigentlich, wie hat die Spackeria bei der Wahl abgestimmt?
Ja, also Klaus Peukert will nicht mehr wieder antreten. als Vorsitzender.
Und das war's, damit sind alle schon mal weg.
Für den Vorstand. Der will ja Schiedsrichter werden, Fußballschiedsrichter. Der
ist schon Fußballschiedsrichter.
Oder ist er schon, genau. Mhm. Ja.
Wie Fußballschiedsrichter?
Das hat er wohl schon vorher gemacht, Fußballschiedsrichter.
Ach, tatsächlich Fußballschiedsrichter, ja. Also war jetzt kein Witz?
Nee, kein Witz.
Kein Witz.
Der hat jetzt irgendwie, also der macht das schon seit ganz vielen Jahren, irgendwie in irgendwelchen kleinen Ligen. Mhm. Ich glaube, der hat jetzt, ich bilde mir ein, er hätte neulich seinen DFB-Schiedsrichterausweis irgendwie getwittert und hätte, wo irgendwie steht, bla bla, jetzt kommen sie in jedes Fußballspiel im ganzen Land umsonst rein, denn sie sind ja Mitglied da im bla bla Schiedsrichterkreis. Also irgendwie krass. Total krass.
Cool.
Ja, ziemlich cool. Der hat ja bei der Open Mind auch diesen Vortrag gehalten.
Habe ich leider verpasst.
Was ich von mir selbst als Politiker, was ich von mir selbst gelernt habe, wo Politiker sein und Schiedsrichter sein irgendwie Parallelen haben.
Irgendwie sowas, ja. Ich habe es leider verpasst. Ich glaube, es war auch eher ein Thema, das sich eher so als Abschiedsding an die Piraten richtete und ich hätte mich da, glaube ich, nicht so richtig gefühlt.
Ja. Haben wir's?
Wollen wir noch über irgendwas reden? Oder haben wir die Bundestagswahl? Ich frag mal den Chat, ja?
Frag mal den Chat, ja.
Kann ich ja noch kurz sagen, hier dieses, was da auch noch so eine Parallele war.
Wir haben noch zu wenig über dich überhaupt persönlich geredet.
Du sollst am Ende nochmal verraten, wer ich bin.
Ja, du solltest eigentlich nochmal verraten, wer du bist. Ich kenne dich ja, also so, ich kenne das dann Twitter und dann Piraten-Ich so ein bisschen, aber ich kenne tatsächlich auch sonst auch gar nicht so viel von dir. Was machst du denn eigentlich so? Was hast du studiert? Wo kommst du her?
Ich bin in Dresden geboren, 86, aber ich bin zum großen Teil in Bremen aufgewachsen. 13 Jahre bin ich da zur Schule gegangen und dann bin ich vor 8 Jahren nach Berlin gezogen zum Studium. Also 2005 war das. Und dann habe ich hier in Berlin, also ich wohne jetzt auch seit 8 Jahren in Moabit, in der WG.
Ich will das gerade mal so ein bisschen abbremsen, weil das muss doch alles so ein bisschen menscheln darüber kommen. Das haben wir doch jetzt bei der CDU gelernt, das ist alles so ein bisschen. Wo also, hast du denn deinen Obstkuchen gebacken?
Den Obstkuchen, den hat immer meine Mutter gemacht. Und in Bremen im Garten, da hatten wir auch 2 Apfelbäume.
Oh, siehst du, geht doch.
Schon als Kind bin ich immer auf diese Bäume geklettert und habe den Blick von oben nach unten genossen.
Nein! Darum wird aus den Piraten nie was. Weil sie immer mit der ironischen Brechung ankommen. Ja, okay.
Genau, und ich bin jetzt seit 8 Jahren in Berlin und ich habe an der Humboldt-Uni studiert. Ich habe dann Bachelor gemacht in Geschichte im Hauptfach und Philosophie im Nebenfach. Als ich damit fertig war, habe ich gewechselt, die Uni und das Studienfach und habe an der Freien Universität einen Master in Islamwissenschaften gemacht. Und damit bin ich jetzt gerade fertig geworden im Frühling diesen Jahres. Ich habe dann am Ende noch ein bisschen, es ist mir ein bisschen schwer gefallen bei der Masterarbeit, das geht ja vielen Leuten so, bei der Abschlussarbeit habe mich da so ein bisschen durchgequält. Habe ich aber andererseits auch so durchgepeitscht, weil ich dachte, okay, ich will jetzt mit dem Studium fertig werden, bevor der Wahlkampf richtig anfängt. Keinen Bock, da irgendwie noch so ein offenes Kapitel rumliegen zu haben. Habe das dann eben durchgezogen, bin dann im Frühling fertig geworden. Und deswegen hat es jetzt von meinem Lebenslauf her mit dem Wahlkampf alles ganz gut gepasst, weil ich habe jetzt nicht irgendwie einen Job, wo ich aussetzen musste oder irgendwas, sondern ich habe einfach gesagt, okay.
Du hattest gar keinen Job.
Ich hatte gar keinen Job.
Ah, das ist praktisch.
Ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt mit dem Studium fertig, das ich kann jetzt ein halbes Jahr lang nur Wahlkampf machen und wenn das dann nichts geworden ist, so wie jetzt, der Fall, der jetzt eingetreten ist, dann muss ich mir jetzt halt einen Job suchen. Also ich muss
Hast
jetzt
du damit gerechnet, dass dann wirklich nichts raus wird? Oder?
Also kam immer so ein bisschen drauf an, zu welchem Zeitpunkt du mich gefragt hättest. Also noch vor einem halben Jahr oder so hätte ich gesagt, es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, unsere Umfragewerte sind nicht so berauschend, wir standen auch schon vor einem halben Jahr nur bei 3%. Mal bei 4 und mal bei 2 oder so. Also da hat sich gar nicht mal so viel getan in dem halben Jahr. Aber da war natürlich diese Option, es könnte vielleicht doch noch irgendwas passieren oder es könnte noch ein Stimmungswechsel kommen oder wer weiß, welche sonstigen
Effekte Die NSA noch könnte rauskommen, dass sie total alle abhören.
Ja gut, okay, das, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon ewig drüber geredet.
Warum was ist das für ein historischer Zufall, dass diese Bundestagswahl mitten in den weltgrößten Datenschutz-GAU der Weltgeschichte
passiert? Und dann interessiert es keine Sau.
Dann interessiert es
keine Sau. Und es hat überhaupt keine Auswirkungen auf die Wahl.
Weil der Datenschutz-GAU ist passiert, er ist jetzt einfach wirklich passiert und es ist einfach... Und keiner geht hin. Ne?
Ja, genau.
Das ist tatsächlich so.
Ja, aber zum Beispiel 2000, also viel war dann immer noch so die Hoffnung, so 2011 haben wir auch erst ganz kurz vom Ziel aufgeholt. Da hat auch keiner mit uns gerechnet bei der Abgeordnetenhauswahl. Wir selber auch nicht.
Mhm.
Wir haben irgendwie Wahlkampf gemacht, aber sind nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand da einzieht oder dass wir auch nur in die Nähe der 5% kommen.
Das dann, stimmt, das dann, war auch echt ein merkwürdiges Gefühl. Also das ist
ja, das war dann, auch krass, ja.
Und da haben wir dann irgendwie auch ein paar Plakate aufgehängt und plötzlich sind die Leute aufmerksam geworden und plötzlich waren die Leute interessiert und da haben uns irgendwie ständig die Programmflyer aus der Hand genommen, wenn wir da irgendwie irritiert am U-Bahn-Ausgang rumstanden. Und dann kamen die ersten Umfragen, aber ganz kurz erst vor der Wahl, also irgendwie erst ein, zwei Wochen vor der Wahl, kamen die ersten Umfragen, die gesagt haben, 4,5% und dann alle schon so, wow, vielleicht kommt ihr doch noch rein und wir alle so, lol, nein, sicher nicht. Und das war dann eine ziemlich krasse Überraschungsentwicklung.
Und dann entwickelte sich ja auch so eine Medienlawine daraus.
Also genau, und es gab halt viele, die gesagt haben, es ist ja nicht vollkommen unwahrscheinlich, dass sowas wieder passieren könnte, dass wir irgendwie, weil, wenn, das ist halt die Sache mit Medienlawinen, ne, und mit sich selbst verstärkenden Effekten.
Ja klar, aber ihr wart damals halt noch neu und fresh, deswegen.
Und jetzt waren wir halt nicht neu und fresh und jetzt haben natürlich alle über die AfD geschrieben und es war halt viel interessanter zu schreiben, so, Piraten kommen nicht aus dem Knick mit dem NSA-Skandal, und deswegen ist es halt auch einfach nicht passiert. So. Aber das ist eben auch interessant und auch so ein bisschen schade mit diesen sich selbst verstärkenden Effekten. Das ist natürlich, wenn zum Beispiel irgendwie die Presse mal schreibt, Piraten sind vorbei, und dann hast du irgendwie einen Umfragewert von 2 oder 3% und dann höre ich halt auch total häufig irgendwie so Sachen im Wahlkampf. Ich finde euch schon ganz cool, aber die Stimme wäre halt für den Arsch. Und das ist, hast du ja vorhin auch gesagt, ne? Wenn es die 5% nicht gäbe, dann würden die Leute nicht so strategisch wählen, dann würden die Leute wählen, was sie wirklich wählen wollten. Vielleicht, an verschiedener Stelle, ne? Weiß man nicht. Aber wenn
alle NPD wählen, ist ja ganz klar.
Aber da hat auch irgendjemand mal gesagt, so, wenn alle, die sagen würden, ich würde euch ja gern wählen, aber die Stimme ist umsonst, wenn die uns alle wählen würden, dann würden wir schon deutlich besser dastehen, so. Und so ein Umschwung in der öffentlichen Meinung oder auch in der Medienwelt oder in Umfragen und so, der ist halt einfach nicht gekommen. Und je näher die Wahl kam, desto deutlicher war klar, dass das auch nicht mehr passiert. Also ich war am Anfang realistisch und dann war ich relativ schnell schon pessimistisch. Da sind mir schon die ganzen Optimisten alle auf die Nerven gegangen, die mir gesagt haben, doch, wir schaffen es auf jeden Fall und dann bist du ja auch im Bundestag. Und ich war mal schon so, oh, komm, geh weg, ey. Also wenn man sich das jetzt mal hier realistisch anguckt, dann passiert also das nicht mehr.
Das hat mal Johannes Ponada irgendwann in einem Interview gesagt, irgendwie, ja, diese Bundestagswahl haben wir eh schon in der Tasche.
Ja, aber das war letztes Jahr mal. Wie gesagt, für mich war das dann irgendwie schon relativ absehbar, dass es nichts mehr wird. Und ich habe dann auch wirklich ganz am Ende, habe ich eigentlich auch nur noch Wahlkampf gemacht, um wenigstens in Berlin ein gutes Ergebnis zu haben. Ich habe mir gedacht so, okay, es wird unter 5% sein, aber je näher dran, desto besser. Wie gesagt, mehr Wahlkampfkostenerstattung. Es sieht auch einfach besser aus, wenn man sagen kann. So.
Ab wie viel Prozent gibt es eigentlich Wahlkampfkostenerstattung?
Ab 2%.
Also okay.
Insofern war es schon einigermaßen knapp.
Bei Erststimmen erst ab 10. Das ist echt krass.
Ja. Und wie gesagt, ich hätte das jetzt irgendwie gerne für ein geiles Ergebnis in Berlin gemacht. Und auch an der Front hat es mich auch ganz deprimiert, muss ich sagen. Also ich meine, Bund 2,2, Berlin 3,6. Ich meine, schon deutlich
das
besser.
Ist nicht,
aber nicht, nee. Da hätte ich mir echt mehr erwartet.
Ja, ja. Ich meine, wo wirklich auch die Piratenfraktionen in den Parlamenten jetzt auch durchaus bewiesen haben, dass dort arbeitsfähige Leute sitzen, ne? Wobei ich weiß gar nicht, ob das
der überhaupt Bundesebene so weit ist. Habe ich es gar nicht
ich
so
glaube, getraut. Ich glaube noch nicht mal, dass es aber wirklich auf Berlin-Ebene wirklich so durchgedrungen ist. Also
ja, aber das hat auch wieder positive und negative Effekte. Also dann könnte ich mich natürlich darüber ärgern und könnte sagen, boah, da gibt es ein paar Bezirksverordnetenfraktionen, die machen richtig gute Arbeit und kein Schwein merkt's. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch Fraktionen, die total zusammengebrochen und implodiert sind. Und dann denke ich mir so, oh Gott, dann in dem Bezirk werden wir nie wieder irgendeine Piratenstimme kriegen. Ja, reden wir jetzt nicht darüber, welche Bezirke das hinkriegen oder nicht hinkriegen. Aber dann denke ich mir so, oh Gott, und da wird uns nie wieder irgendjemand wählen. Dann denke ich so, okay, aber eigentlich kriegt auch kein Schwein mit, was in den Bezirksverordnetenversammlungen abgeht. Und die meisten Menschen wissen noch nicht mal, dass es das gibt und was sie da machen. Und
übrigens, Vera über Jenny hat ja, glaube ich, 4,4% gekriegt der Erststimmen. Sie hat war Direktkandidatin in Neukölln, wo sie ja auch im BVV sitzt und eigentlich eine ganz großartige Arbeit macht. Und ich habe ehrlich gedacht, okay, da wäre mehr drin, weil sie erstens relativ präsent ist, was die Kommunalpolitik dort angeht.
Und halt auf gute Arbeit sozusagen verweisen kann.
Und auf gute Arbeit verweisen kann und sich dann einen gewissen Namen gemacht hat. Und,
also Neukölln ist auf der Liste der Wahlkreise, die am besten abgeschnitten haben für Piraten, auf Platz 4 mit 4,1% der Zweitstimmen.
Okay.
Also.
Ja, also ist aber eher Zweitstimmen, ne? Also, genau. Erststimmen hat sie 4,4. Genau, also, sie hat sogar nochmal die Zweitstimmen auch nochmal getoppt. Das ist eigentlich auch nochmal eine interessante Information, ne? Also, das haben mehr Leute
sie das ist tatsächlich krass.
Gewählt als die Partei selber. Und, das ist auf jeden Fall trotzdem immer noch ein Achtungserfolg. Ich glaube, ihr hat da natürlich der Rückenwind der Gesamtpartei gewählt. Also sie musste, glaube ich, es wäre opportun gewesen, glaube ich, wenn sie halt immer so ein bisschen verschwiegen hätte, von welcher Partei sie ist.
Sie hätte. Ich bin von der Pirat-CDU.
Ich bin von den Piraten. Wie bitte? War schon diese coole Partei.
Aber da war ich schon enttäuscht. Also ich meine, wie gesagt, wir haben hier gar nicht mal so schlechte Ergebnisse auf der Liste der besten Wahlkreise für die Piraten. Ist irgendwie hier Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Ost ist ganz oben mit 5,8% der Zweitstimmen. Die haben aber auch eine sehr gute BVV-Fraktion, die gute Arbeit macht. Berlin-Mitte ist auf Platz 3 mit 4,7% der Zweitstimmen.
Das ist natürlich auch wichtig jetzt irgendwie, glaube ich, für die innerparteiliche Machtkonstellation zu zeigen, hey, Moment mal, in Berlin waren die Piraten, also weil es gibt ja immer diesen also es reibt sich ja viel an Berlin. Berlin, der, glaube ich, so ein bisschen der linkeste Landesverband ist.
Der
progressivste und linkeste Landesverband, glaube ich, innerhalb der Piratenpartei, an dem sich auch mal viele andere Landesverbände abarbeiten. Und wenn jetzt aber der Berliner Landesverband eben auf die meisten Stimmen verweisen kann, dann ist das natürlich für sie auch ein politisches Argument zu sagen, so, hey, Moment mal, der Bundestagswahlkampf ist nicht an linken Positionen gescheitert.
Genau. Liebe süddeutsche Piraten, ich habe euch nicht gewählt, weil ihr nicht links, weil ihr zu weit links wart.
Ja.
Bitte, bitte alle austreten, bitte mehr linke Positionen.
Ja, genau.
Ja. Und dann zieht auch dieses Argument mit, wir müssen zurück zu den Kernthemen oder so nicht mehr. Also ich meine, da kannst du ja sagen, wir haben die Abgeordnetenhauswahl 2011 haben wir auch nicht mit Kernthemen gewonnen.
Ja, eben,
sondern mit der Programmerweiterung.
Punkt. Doch, und jetzt, auch
mit Kernthemen. Auch, aber nicht nur. Aber ich glaube nicht.
Also ich weiß, warum ich meine Stimme gegeben habe.
Okay, du hast gesagt, weil
wegen Kernthemen
braucht eine progressive Netzpolitik. Deswegen hast du...
Ja.
Echt?
Ja. Das wäre doch cool gewesen, wenn hier so Berlin als Stadt so... Also wenn
wieso, was heißt wer? Also die sind ja groß reingekommen. Also.
Ja, aber wenn das jetzt noch so richtig sich so durchgeschlagen hätte, dass das...
Eine absolute Mehrheit. So.
Ach, weiß der Teufel was. Aber einfach, also ich bin zufrieden mit dem, was es geschafft hat, aber ja, Berlin als coole Stadt, die auch in Netzthemen progressiv ist und auch wenn sie vielleicht da an dem Punkt jetzt nicht so irre viel zu sagen, doch zumindest Bundesratsinitiativen startet etc. pp., ja. was auch immer da möglich ist, ja, hätte ich sehr cool gefunden. Also das ist, die Leute trennen eh nicht scharf. Ich meine, wie oft, ich habe gestern mit irgendwelchen, also ich meine, wenn man irgendwas gegen die AfD schreibt oder gegen die FDP oder überhaupt gegen nicht ganz linke Parteien schreibt, da kriegt man ja immer sofort was auf Twitter an den Kopf gehauen und da so, ja, aber die Bildungspolitik bei der AfD, das ist doch, aber sorry, Bildung ist nun mal Ländersache und nicht Bundessache. Also es ist, wärst du bei dieser, aber findest du das denn gut, dass das so ist? Ja, dann geh vors Bundesverfassungsgericht, wenn du das scheiße findest, dass das Ländersache ist und nicht Bundessache. Aber das ist, so vielen Leuten ist das überhaupt nicht bewusst, was Bund und was Land ist, sondern die wählen immer das, was sie wählen. Und
ja, klar.
Insofern, darauf sollte man, also das ist jetzt alles.
Das ist ja immer so lustig, dass die Landtagswahlen ganz oft irgendwie Entscheidungen über die Bundespolitik widerspiegeln. Weswegen natürlich auch du immer diesen Effekt hast, dass sobald irgendwie du eine Regierungsänderung hast, dass sich dann die Landesparlamente auch umchangen und zwar in die andere Richtung, also dass es immer so dagegen arbeitet.
Das ist ja in Amerika mit hier Senat.
Ja, also genau. mit Senat und Präsidentschaft ist das ähnlich, ja.
Genau.
Ja.
Repräsentantenhaus.
Repräsentantenhaus, ja. Ja, es gibt ja Senat und Repräsentantenhaus.
Genau.
Die zwei Häuser.
So. Ich würde sagen, jetzt wo wir hier alle so entspannt darlegen,
beenden wir die Sendung.
Haben wir genug über die Wahl geredet?
Haben wir genug über die Wahl geredet? Kommen wir zu anderen Themen.
Wollen wir wirklich andere Themen machen? Okay.
Nein.
Nein.
Das war ironisch gemeint. Ich wollte eher sagen, lasst uns hier mal entspannt in den Abend hinaus
gleiten. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas. Wollen wir noch mal ganz kurz eine Einschätzung geben, worauf es hinauslaufen wird, machtpolitisch? Also welche.
Na, wir waren uns doch schon mehr oder weniger einig, dass es eigentlich nur eine große Koalition wird und dass es ganz tragisch für die SPD ist.
Genau. Ach, und ich wollte noch mal loswerden.
Ich wollte noch mal sagen, flattert uns.
Das wollte ich auch noch mal sagen.
Also flattert uns.
Ich bin total pleite, ihr müsst mich sofort ganz doll
flattern. Flattert Michi.
Flattert Michi.
MSPA0.de.
Das auch. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Conclusio meines Artikels noch mal hinweisen. Ich glaube, dass wir jetzt eine schwarze Legislaturperiode für die Netzpolitik erleben werden.
Winter is coming.
Und dauert 4 Jahre lang.
Und das ist das, warum ich eigentlich sage, warum die Netzszene jetzt am Boden liegt. Ich glaube, jetzt ist keine Lobby mehr da, die irgendwelche Vorstöße in Sachen Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren oder irgendwelchen ekelhaften Urheberrechtskörben und Handelsabkommen irgendwie entgegenzusetzen hat. Und ich glaube, wir werden jetzt echt sehr, sehr viel Ekelhaftes sehen. Ich habe übrigens.
Ich probiere es positiv zu formulieren. Im Bundestag ist niemand, auf den ihr eure Hoffnung setzen könnt. Ihr müsst selber aktiv werden.
Ja, wollen wir es hoffen.
Doch.
Gut.
Das hat bei den Netzsperren damals auch zumindest.
Gute Nacht, Netzpolitik.
Schlaf gut und träum was Schönes.
Also genau. es wird schwarz-rot. Also große Koalition.
Und es wird schlimm.
Ihr werdet recht. Ich, ja.
Du?
Ja, ich denke auch, dass es schwarz-rot wird.
Und dass es schlimm wird.
Und dass es auf jeden Fall schlimm wird. Ich hoffe, die Grünen zerfallen nicht zu Staub jetzt irgendwie in der Nachwahl.
Ich glaube, dass Merkel ihre Entscheidung noch nicht ganz getroffen hat, ob es schwarz-rot oder schwarz-grün werden soll.
Wen ich jetzt umbringe.
Wen sie jetzt genau.
Wen sie als nächstes zum Frühstück verspeisen.
Ja, genau.
Genau. Und aber es gibt eine Bundestagswahl nach Merkel und das ist nicht mehr allzu weit fern. Und
es sind ja nur noch 4 Jahre.
Hey. Es sind nur noch 4 Jahre. Ich meine, dann sind wir. Ich bin jetzt 35, dann bin ich 39, dann bin ich 40 und dann ist so eine neue Hoffnung auch mal gut.
Na mal gucken, vielleicht halten sie auch nicht die ganze Legislatur.
Genau. Da sind wir endlich nicht mehr die junge netzpolitische Bewegung, sondern sind wir wirklich die alten Säcke.
Sind wir endlich Establishment. Ich will, dass wir nächste Bundestagswahl sind wir Establishment oder es ist einfach alles Kacke gewesen. So.
Gut.
Ich habe keinen Bock, den Ströble zu machen.
Also, Establishment oder Kacke. Bis zum nächsten Mal. Dann mit einer, immer noch ohne Regierung.
Ja.
Bis zum nächsten Mal haben wir es noch nicht, oder?
Doch, bestimmt.
In 2 Wochen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht.
Auch eine gute Wette, egal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.